Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 99. Heute mit Felix.
Yo.
Mit Matt.
Tot.
Und an der Wolfleitung. Fnady.
Verwesend.
Verwesend jetzt. Ja, an unserem Wesen soll die Welt genesen oder so ähnlich. Wir sind auf jeden Fall schon gut drauf und wir haben ganz viele Tote der Woche und deswegen weiß ich nicht, warum wir deswegen gut drauf sind, aber
weil an unserem Wesen die Welt verwest.
Ja, so. Vielleicht war in der Pizza, die wir vorher gegessen haben, auch irgendwelche komischen Substanzen, ich weiß.
Gummibärchen.
Hm. Ja. Oder die Mat ist einfach heute schlecht. Oder extrem oder gut.
Extra gut.
Extrem gut, ja. Das kann auch wieder sein. Tote der Woche ist unsere erste Kategorie und der erste Tote ist Orkut.
Orkut.
Am besten fand ich ja irgendwie die heiße Überschrift. Orkut ist im Orkus. Orkus, egal.
Ja, ja, heise gerade, ne?
Ah, heise.
Ja, nee, Google schickt Orkut in den Orkus.
Ja, also die beste Überschrift, die ich zu dem Thema bis jetzt gelesen habe, war Google macht sein großes Social Network dicht.
Ja, aber damit ist schon mal klar, dass sie Google Plus nicht meinen können.
Ja, ja eben. Nee, Orkut war ja tatsächlich so im südamerikanischen Raum, also ich glaube vor allem in Brasilien sehr groß. Ja. Also ist mittlerweile auch alles von Facebook irgendwie annektiert worden, das Gebiet.
Aber also die Marktanteile, nicht Orkut.
Ja, 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 okay. Genau. Aber so, ich glaube, das ist so wahrscheinlich das erfolgreichste Social Network von Google bisher, oder?
Ja, was ein besserer Zeitpunkt als eine Fußball-WM, ja? Also ja. Die FIFA ist wahrscheinlich am Ende auch schuld, dass Orkut nicht mehr gibt. Völlig klar.
Ja, ich meine, sie könnten ja jetzt ganz groß Google Plus Werbung schalten in Brasilien. Also ich meine, Orkut gab es tatsächlich nur irgendwie in Brasilien und ich glaube Indien noch oder so. Ansonsten hat es kein Mensch auf dieser Welt benutzt. Also es war so ein brasilianisches Netzwerk.
Ich glaube, Orkut war ganz am Anfang, das ist ja echt so eins der ersten Social Networks. Ich glaube, das gab es sogar noch vor Facebook, wenn mich nicht alles täuscht. Das wurde schon verwendet, aber ich glaube, richtig, richtig groß war es nur in Brasilien.
Ja. Ja. Und jetzt auch da nicht mehr.
Und gut.
Tot.
Tot. Und wo wir gerade in der Kategorie Google waren, Google macht noch mehr tot. QuickOffice war diese für Android.
Office
für Android.
Ja, warum gibt es das nicht mehr?
Frag mich doch nicht, frag Google.
Die haben es mal gekauft, oder?
Ja, die haben es gekauft und haben es kostenlos gemacht.
Mhm.
Und dann konntest du es runterladen.
Ich habe es, glaube ich, noch.
Ich habe es auch noch.
Das heißt bei so Quick Drive.
Genau, und jetzt wollen sie halt nur noch, dass du alles immer in der Cloud machst und hast irgendwie nur noch Google Text und Tabellen online und Quick Office passt halt nicht ins Geschäftsmodell. So wie Orkut auch nicht reinpasst.
Also Orkut ist von 22. Januar 2004.
Ja, ich hab's gerade auch
nachgeguckt. Facebook ist 4. Februar 2004.
Also Orkut gibt's ungefähr anderthalb Wochen vor Facebook.
Heißt, es ist anderthalb Wochen cooler.
Ja.
Oh mein Gott, der Zuckerberg hat nur kopiert.
Zucker?
Ja.
Mein Gott.
So ein Zucker.
Sorry.
Kannst du mal sehen, noch nicht mal das hat er
noch nicht
alleine gedacht.
Orkut, das Netzwerk der Winklevoss-Brüder, Zwillinge. Drillinge. Wie viele waren das? Zwei, ne?
Nee. Das waren zwei.
Ja.
Nee, Orkut ist das Brainchild von Orkut Bjørnskjørten.
Das hört sich jetzt aber nicht
brasilianisch
an.
Ja. Ja, es muss ja auch nicht brasilianisch sein.
Das könnte. Ist ein Türke.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja.
Gibt es aber keinen Artikel zu ihm in Wikipedia.
Also in der englischen
Schrift? Achso, doch, der wurde immer wieder gelöscht hier. Der war nicht relevant genug. Also in der deutschen Wikipedia ist er nicht relevant genug.
Gibt es in der deutschen Wikipedia einen Artikel zu Google Plus?
Nee, aber da gibt es die Aufstellung. Gibt es die Aufstellung, wo er ganz oft gelöscht wurde? Nee, achso, das ist immer der Vorschlag. Lösche Seite.
Okay, egal.
Die also. Bilder dazu sieht auch sehr amüsant aus, wenn man die so jetzt in den Chat. Ich habe sie gerade in den Chat gepostet.
Ja, schön. Machen wir weiter.
Genau, neben Orkut und QuickOffice macht auch der andere große US-Konzern, den man so kennt, Sachen dicht. Ich meine Apple. Also es gibt ja irgendwie eine
Apple und Google. Die kennt man so. Die kennt man dafür, dass sie Sachen dicht machen.
Ja, also es gibt Leute, die machen ständig Sachen dicht und dann gibt es noch Microsoft, die kriegen die Sachen hier nicht mal auf die Reihe, um sie dann dicht zu machen.
Alles dazu kommen wir später.
Da passiert es schon vorher einfach.
Ja, genau.
deswegen.
Ja. Quasi Fehlgeburt schon am Anfang.
Ja, genau, das ist schon eine Fehlgeburt und die anderen lassen es erst erfolgreich werden und machen es dann kaputt.
Macht mehr Sinn, ja. Kann man wenigstens sagen, das war cool.
Es
ja,
war mal cool.
Deins war tot sofort.
Mhm, Totgeburt. Ja, Aperture, also so wirklich tot in dem Sinne ist es nicht. Es wird erstmal nicht weiterentwickelt. Erstmal, also...
Aperture, sag mal kurz, was es ist.
Genau, Aperture ist eine professionelle oder für den semi- und professionellen Bereich gerichtete Fotobearbeitungssoftware von Apple. Also es gab bei macOS ja immer das iPhoto, das war ab einer gewissen Version in der iLife Suite auch immer kostenlos dabei. Und das Aperture musste man professionell kaufen, im Sinne von Geld dafür ausgeben. Und das hatte als erste von den Mac-Softwares von Apple so Sachen wie nicht destruktives Bearbeiten. Also man konnte die Filter und auch die Brushes, die man drauf gemalt hat, das hat alles das Originalbild nicht zerstört, sondern das war einfach nur so drauf angewendet. Und das konnte man auch wieder das Original wiederherstellen. Das war immer sehr toll, um RAW-Bilder zu bearbeiten. Ja, ich habe das jahrelang genutzt, weil ich halt mit der SLR viel fotografiert habe und das war eigentlich ganz toll. Dann sind in den letzten Jahren auch immer mehr Leute Richtung Adobe Lightroom abgewandert. Heißt das eigentlich Lightroom oder Photoshop Lightroom?
Nee, es heißt Lightroom. Ne?
Ich glaube tatsächlich, es gibt auch einen Titel Photoshop Lightroom.
Früher hieß das, meine ich,
ja, Photoshop. Also, aber wenn man also von Lightroom noch redet, dann weiß man eigentlich, was gemeint ist.
Genau.
Es gibt nur noch Lightroom.
Das ist so eine Software, mit der finde ich mich leider gar nicht ab. Also allein schon wegen diesem Adobe Bridge-ähnlichen Interface und so. Mhm. Das ist einfach aus der Hölle. Und ja, und das man hat es in den letzten Jahren insofern geahnt oder ahnen können, weil Aperture halt einfach immer featuremäßig total hinterhergeleckt ist. Also so Airquotes, tolle neue Features, wie sie merken, an welchen Location du deine Fotos geschossen hast und so weiter, die hat erst iPhoto bekommen und dann Aperture, obwohl Aperture die Pro-Lösung war. Und
ja, oder Fotostreams zum Beispiel.
Ja, ja. Und ja. Das wurde immer verkrepelter.
Ja, und letztes hat ja auch nicht mehr groß entwickelt.
Ja.
Ja, und also.
Im Prinzip könnte man auch iPhoto jetzt hier als Toten der Woche irgendwie darstellen, weil sowohl iPhoto als auch Aperture werden nicht mehr weiterentwickelt und gehen in der Photos-App auf, die es dann irgendwann noch dieses Jahr geben wird, glaube ich, mit Yosemite.
Genau, also nicht mal mit Yosemite, sondern das gab es jetzt irgendwie in so einer ganz frühen Preview auf der WWDC Keynote wurde das gezeigt. Und das soll halt so das Äquivalent zu der Fotos-App auf dem iPad oder dem iPhone sein, was halt so von Grund auf irgendwie ihre iCloud-Infrastruktur aufgebaut ist und so weiter und so fort. Da kann man dann auch irgendwie sich fragen, wie gut das dann funktionieren wird. Ja, ist gerade so ein bisschen ein Problem, weil ich war bis jetzt vor kurzem auch so irgendwie auf der Suche. Irgendjemand macht gerade Dinge im Hintergrund. Ich höre gerade laute Störgeräusche.
Was für Störgeräusche?
Klappern,
Knarzen. Klappern kann
Dinge.
Nur,
das kann gar nicht von mir gewesen sein, weil ich habe ja nur bis jetzt gerade
eben gegessen. Bist ja nur Publikum.
Ja. Okay.
Das war Popcorn.
Ja, für mich ist es gerade so ein bisschen ein Problem, weil ich habe jetzt auch so langsam mal angefangen, mit meiner Spiegelreflex in RAW zu schießen und jetzt hätte ich auch gerne ein Tool, um das zu verwalten und irgendwie ein Workflow, um da irgendwie noch ein bisschen was aus den Fotos rauszuholen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Wahl, irgendwie Adobe Geld in den Rachen zu werfen.
Ja, oder ich meine, es gibt ein paar Open-Source-Tools.
Ingo, nein.
Was, hast du Darktable mal ausprobiert?
Nee, habe ich nicht, aber ja, ich...
Siehst du, Darktable ist wie Lightroom.
Oh, wie hieß denn dieses eine verkrepelte F-Shot richtig? Oder so?
Nee, die kannst du nicht. Nein. Also wenn du über professionelle Fotoarbeiten redest, kannst du nur Raw Therapy oder Darktable nehmen.
Raw Therapy hört sich auch nicht so gut an.
Und das tut tatsächlich...
Oder es gibt noch eins, was es auch für Linux, aber auch für macOS und Windows gibt. Und das ist Coral Aftershot Pro.
Coral...
Also, den kannst du auch Geld in Rachen werfen. Die Alternativen hast du.
Ja.
Aber das am weitentwickelsten ist wahrscheinlich
Meine Vermutung bei Darktable ist halt, dass es dann vielleicht sowas wie Blender kann. Vielleicht alles, aber man kann es nicht bedienen.
Nee, also, wenn du Lightroom nicht bedienen kannst oder willst, dann kannst du auch Darktable nicht bedienen.
Okay.
Die sind vom Konzept sehr ähnlich.
Ja, okay, dann gucke ich mir das vielleicht auch mal an.
Also, wenn du mit Darktable nicht klarkommst, dann kommst du auch mit Lightroom nicht klar.
Ich schätze auch mal, was das Thema RAWs angeht, also die werden ja nicht das, was sie in Aperture alles drin hatten, jetzt einfach irgendwie in die Tonne kloppen, sondern die werden viel davon in das neue Fotos-Ding einbauen. Das wird bestimmt auch mit RAWs super umgehen können. Tippe ich jetzt persönlich mal.
Du meinst, du hoffst es? Ich glaube nicht, dass irgendwas übernommen wird.
Nein, werden sie nicht machen. Die haben sich von dem Markt verabschiedet. Die überlassen den Apple, die überlassen den
Adobe. Das ist der Markt für Selfies. So einfach ist es.
Das ist doch Instagram.
Aber das ist ja nicht von Apple.
Die werden halt immer mehr Consumer-Dings mit Pros, wollen die einfach nichts mehr anfangen.
Natürlich, weil die so nervig sind, die ganze Zeit irgendwas an ihre Apps auszusetzen haben. Mhm. Aber in Wirklichkeit willst du nur Filter auf Selfies machen.
So naja, einfach. Tatsächlich ist es halt auch so, dass sehr viel Entwicklungsaufwand in diese Pro Tools reinfließt, wenn du irgendwie mit der Konkurrenz mithalten willst und dann dann kannst du dafür halt nicht wirklich viel verlangen. Also ich glaube, das ist einfach so ein Kosten-Nutzen-Ding. Ich glaube, Apple geht jetzt viel mehr auf die Consumer-Schiene, weil sie da halt auch einfach auf Faktoren mehr Benutzer zurückgreifen können.
Ja, aber man kann doch den Tatsachen nicht ignorieren, dass mittlerweile viele Consumer irgendwie so eine dreistellige Canon EOS haben und die macht RAWs.
Ja.
Also, ja, aber ja, die aber Frage die ist halt, wie sie die benutzen wieder.
Selbst Leute, die Spiegelreflexkameras haben, fotografieren in JPEG. Die nehmen keine RAWs.
Genau.
Niemand, der nur semi fotografiert, macht die Sachen in RAW.
Ja.
Musst du schon mindestens semi-Profi sein.
Du bist da schon ein bisschen.
Gott.
Du bist schon wieder Randgruppe.
Muss ich ja sagen, ich habe die letzten 5 Jahre oder so, habe ich auch nur in JPEGs geschossen und jetzt habe ich mir irgendwie mal noch ein anderes Objektiv gekauft und irgendwie mal ein bisschen angefangen, in RAW zu schießen. Aber
genau. Aber das machen Consumer machen das nicht. Die machen nur richtig. JPEG.
Ja, aber ihr Final Cut und Logic und so lassen sie auch weiterlaufen. Also,
ja, da verdienen sie scheinbar
genug. Ja, aber Final Cut ist doch auch super eingedumpt worden. Also das ist einfach super.
Bei Final Cut gab es eine komplette rewritten neue Version,
genau,
wo viele gekübelt haben dafür. Das gab es bei Aperture halt nie. Ja, wahrscheinlich machen sie halt sowas nicht mehr. Schauen wir einfach mal.
Ja, das Ding können sie halt immer noch für richtig teuer verkaufen und Aperture war halt nicht teuer genug, dass sich das lohnt wahrscheinlich.
Von mir hätten sie das Dreifache bekommen.
Ja, du zählst halt nicht.
Tut mir leid.
Ist halt Apple egal, was du willst. Sorry, ist halt so. Ja. Gut, kommen wir zu Hip-Hop. Du
bist halt einfach keine primäre Zielgruppe.
Keine primäre Zielgruppe?
Nee. Ja. Du machst schon so viel mit dem Mac. Du bist schon Developer. Das ist nicht die primäre Zielgruppe von Apple.
Hip-Hop hat Times New Roman entdeckt.
Das ist ja gut. Hip-Hop, was ist Hip-Hop tot?
Ein Hip-Hop?
Hip-Hop schon wieder tot. Wir hatten noch gerade erst drüber geredet.
Was ist ein Hip-Hop?
Wir hatten die letzten 3 Folgen oder so immer wieder drüber geredet, weil einmal hatten wir drüber geredet. Dann hatten wir drüber geredet, weil, dass wir vermutet haben, dass es ja irgendwie BitTorrent automatisiert oder so. Dann haben wir aber mitbekommen, dass es YouTube ist und so. Und jetzt ist es
dicht.
Tot. So wie vieles.
Krass.
Gibt es irgendwelche Gründe? Hat irgendjemand Einblicke? Hier steht irgendwas mit NAS, Hip-Hop is dead und so.
Ja, nee, das ist einfach nur, das wäre jetzt ein Musikvideo, was man hätte dazu verlinken können, aber geht nicht, weil GEMA.
Aber das heißt, man kann es in den USA schauen.
Verlinken darf man es nicht.
Doch, verlinken darfst du
schauen. Du musst es halt in den USA schauen.
Du kannst es halt nicht auf YouTube gucken.
Auf YouTube. Ja gut, ist ja nicht unser Problem, wir können es ja verlinken.
Wir können nämlich so tun, als hätten wir es gesehen.
Ja. Genau. Hypertext.
Hypertext, so Hyper.
Hyper.
Das ist bestimmt auch von der GEMA gesperrt.
Ja, so kurz, dass es noch zitiert. Oder wir müssen es singen.
Nee, und nicht wir, sondern
quasi. Dann müssen wir uns geistig, intellektuell damit auseinandersetzen. Wobei das bei Scooter-Liedern schon echt schlimm ist. Gut, Technorati ist auch tot. Mensch. Was war das denn nochmal? Benutzte das hier noch jemand hier?
Das war so eine Blog-Suchmaschine.
Genau.
Und ein Blog.
War das nicht auch Google oder war das Yahoo? Oder
ich glaube, das ist dann, von wem ist denn es gekauft worden? Das ist von irgendjemand Großem gekauft worden. Aber
ja,
ich kann
Google
das
oder
nicht.
Yahoo?
Ja, ich glaube, es war Yahoo. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich guck mal.
Wobei Yahoo und Groß ja auch schon fast. Naja.
Was?
Na. Yahoo ist nicht groß.
Mehr. Yahoo ist voll groß.
Die machen auch nur Sachen dicht, glaube ich. Die haben auch letztens schon wieder irgendwas dicht gemacht.
Aber die haben dieses eine noch. Und die Tumblr.
Die haben immer noch Flickr.
Flickr und Tumblr.
Und du kannst jetzt dich irgendwie nur noch mit einer Yahoo-ID einloggen und nicht mehr irgendwie.
Das sind hier die Muttis wieder, die keine Ahnung haben.
Was?
Mach's einfach.
Nein.
Hol dir eine Yahoo-ID, kannst sie einloggen.
Los, Yahoo-ID. Erstens, was will ich bei scheiß Flickr?
Ja, das ist eine andere Frage.
Wofür brauche ich
deine
eine Yahoo-ID?
Fotos mit irgendwie, wie hieß das andere? Aperture hochladen. Ja. Zum Beispiel.
Ja. Ja. Krass. Gab es ein Plugin dafür oder konntest du direkt hochladen? Ja.
Direkt.
Super geil. Wie in Picasa. Mhm.
Super geil.
Picasa.
Mega geil.
Das geht in Adobe Lightroom garantiert auch.
Krass. Ja. So viele und gute Sachen.
Darktable auch.
Oh yeah. Zu Flickr. Direkt.
Ja, direkt. Oder du nimmst ja einfach, es gibt auch so ein extra CMS für Fotos. Das stand auch letztens in der CT drin und im Linux-Magazin, glaube ich, auch. Wie hieß denn das? ISO ganz komisch. Keno, Keko. Chat, ich brauche Hilfe.
Wie hieß denn dieses? Der Chat kann erst in einer halben Stunde antworten.
Chat, wie hieß denn das mit dem, was der Ingo sagt?
Ja, Keno Coco.
CMS für Foto, was weiß ich, aber da findet doch Google Dings wieder. DuckDuckGo nicht das Richtige.
DuckDuckGo. Leadname weiß, was du suchst.
Leadname muss es doch wissen. Ich weiß, was du suchst. Das ist toll, dass du das weißt. Aber wie hieß denn das? Keko, Kako, Keno, Kano. Kano?
Machen wir einfach weiter, solange wieder irgendwie sucht.
Was tote Dinge sind rum.
Tote Dinge sind rum, jetzt kommen die untoten Dinge. Haben wir sowas?
Ja, Detroit ist ja so halbtot.
Detroit? Was damit?
Ja. Das ist unser Tumblr der Woche. Und zwar Gubing Detroit. Da habe ich aus Versehen ein L zu viel reingemacht. Das ist...
Gubling!
Gubing Detroit. Nee, das ist ganz cool. Da haben sich mal ein paar Leute zusammengesetzt und haben mal irgendwie so Street View Bilder aus Detroit von bestimmten Nachbarschaften auf Google Street View und auf Bing angeguckt, so über die Jahre. Und da sieht man dann halt auch schön, wie komplette Nachbarschaften einfach so zerfallen und irgendwie Häuser plötzlich nicht mehr da sind und Häuser von Bäumen verschluckt werden und sonstige Dinge. Also ist sehr beeindruckend. Kann man sich mal angucken.
Das wäre in Deutschland nicht passiert.
Genau.
Du würdest einfach nur geblurrte Sachen sehen und dann würdest du mal ein geblurrtes, verbranntes Haus sehen statt einem normalen Haus.
Ja, nee, in Deutschland würdest du vor allem, glaube ich, nur Streetview-Bilder von irgendwie, ich weiß nicht, 2006 bis 2018 und danach gibt es ja keine mehr.
Ja, danach gibt es keine Straßen
mehr. Also die meisten Häuser sehen hier aus, als hätten die einfach gebrannt und dann sind die halt weg, weil die ja nur aus Pappe bestehen.
Unter anderem, ja. Eigentlich. Also es gibt auch welche, die haben dann irgendwie mal so ein Loch im Dach und das wird dann immer größer und so. Ja. Oder manche werden auch einfach vom Gebüschen verschluckt.
Von Gebüschen verschluckt. Oh Gott, ein Monstergebüsch. Ein Monstergebüsch mit einem Monstergebiss. Ah ja, da.
Krass.
Hausmietgebüsch.
Oh, schön. So schön ist es.
So schön.
Detroit.
Ja, das ist so Decay-Porn.
Also wir kommen jetzt im Prinzip von Tote zu Halbtot. Kommen wir jetzt dann bald mal zu lebendigen Dingen?
Ja. Nee. Windows 9.
Windows 9. Das ist jetzt wiederum so aus der Kategorie Totgeburt.
Aber das soll doch das nächste Windows 7 sein, wo die ganzen Leute darauf abspringen.
Oh yeah.
Ich glaube, das sind immer die ungeraden Releases.
Ja, aber das ist Quatsch. Ja. Das funktioniert nicht bei dem schon. Nee. Das ist noch viel zu früh. Mist.
Windows 8.1 ist doch schon
wieso
das Ungerade.
Gab es Windows 5 eigentlich?
Nein. Nee.
Windows 5?
Es gab
auch Windows kein Windows Vista, 4. Mann.
Der Windows 5 Vista. War Windows XP. Das war ungerade. Bam. Nee,
das war aber Zack. Also, die hießen aber Intel.
Ja, aber 6. Der NT-Kernel hat sich mit 6 ausgegeben. Aber das war Windows 5, sagt der Fladi.
Mm. Und wenn der Fladi sagt. Behaupte
ich jetzt einfach mal.
Es gab ja auch kein Windows 4.
Es gab auch Windows ME.
Ja, das gab, es gab hier Windows NT, das war Windows 4.
Ja, stimmt. NT 4.0, genau.
Ja. Aber. Ach, egal.
Nee, dann war Windows 5 war Windows 2000. Windows 2000 war auch gut, deutlich besser als XP.
Stimmt.
Deutlich besser als 98.
Ja. Also siehst du, war ja dann.
Windows 2000, nee,
2000 letzte, ist auch nur ein XP.
Das letzte, was ich verwendet habe.
Okay.
Krass.
Ja.
Ungerade Releases, vielleicht wird's ja was. Also nee, im Wesentlichen kann ich bitte meine zwei Ruder haben. Ich möchte gerade zurückrudern.
Okay,
ganz,
machen wir das.
Ganz weit.
Ja, Windows 9.
Also Windows 9 wird eine Rückbesinnung sozusagen auf die guten alten Werte von Windows 7. Das heißt
DOS-Kern.
Kein, Zitat, Modern UI mehr. Also das, was früher mal Metro hieß, bis Microsoft gemerkt hat, dass es eine andere Firma auf dieser Welt gibt, die auch Metro heißt, die zwar völlig andere Dinge macht, aber Microsoft hat gemeint,
nicht, dass die Leute es verwechseln. Dass sie auf einmal bei uns versuchen, was einzukaufen.
In die man
genau,
auch einsteigen kann und fahren kann.
Dass sie sich wundern mit der Metro-Karte irgendwie, da können sie ihren Rechner nicht entsperren oder so. Anyhow, das heißt Modern UI und das wird es in Windows 9 für normale Desktops wieder nicht mehr geben.
Richtig so, endlich.
Und für Tablets, also Surface und so weiter, da wird es dann kein, wie hieß das, Windows 8 RT mehr RT, geben. Also es wird keinen speziellen Build mehr geben, sondern das soll ARM und x86 in einem können. Oder ich glaube, sie wollen alles nur noch wieder x86 machen. Und da ist dann wiederum nur Modern UI und kein Desktop. Und wenn du dann so ein Lenovo Yoga hast, dann soll das beides, also das ist ja so ein klappbares, das ja, beides das irgendwie kann, das ist hier highly convertible, ja. So wie der Pleite hier gerade sich highly converted. Sich dreht, ja. Und da soll dann beides gehen, also das OS soll dann irgendwie beide Modi unterstützen und dann soll es halt mehr oder weniger so wie so bei so einem iPhone, so Orientation-mäßig, soll es irgendwelche Trigger geben, mit denen das Gerät dem OS und das OS wiederum den Anwendungen mitteilen kann, ich laufe gerade in dem Modus oder in dem Modus, ich bin gerade aufgeklappt, zugeklappt,
okay.
Ge-Yoga klappt.
Ja,
so.
Also, es, ja.
Also hört sich alles erstmal gut an, aber irgendwie auch nach ziemlich komplexem Shit.
Solange man von der Komplexität nichts mitbekommt als Endbenutzer?
Für den Endbenutzer, wenn es klappt, bestimmt toll. Aber ich habe so meine Zweifel.
Naja, das Problem ist halt tatsächlich, wie ihr schon gesagt habt, Komplexität, die steckt dann halt irgendwie bei den Leuten, die es entwickeln müssen. Und die müssen halt alle Fälle abdecken. Und ich glaube, das geht irgendwie, so wie ich Microsoft kenne, geht es die ersten Jahre in die Hose.
Die ersten Jahre, ja.
Bis zum nächsten Ungeraden.
Ja. Also ich meine, ist halt die Frage, wenn Windows 9 rauskommt, Windows immer noch hauptsächlich die Desktop-Maschine, also das OS für den Desktop im Office-Einsatz und so weiter ist, dann könnte es ja klappen, weil für die meisten das dann so ist, hey, hooray, wir haben unseren Desktop wieder zurück. Und dann sagen alle, woo.
Dann können wir es wieder nehmen.
Ja. Wenn es aber gleichzeitig sich jetzt in den Jahren, also wer weiß, wann Windows 9 rauskommt, ist ja alles nur Rumor-Phase gerade, wenn es sich in der Zeit noch so weiterentwickelt, dass immer mehr diese Tablets überhand nehmen und Surface auf einmal gut läuft, Gott bewahre, dann könnte es ja auch sein.
So schlimm sehen die Surf-Dinger.
Nein, ich finde die auch gar nicht verkehrt. Ich finde ja auch ein bisschen Wettbewerb da ganz toll. Aber dazu kommen wir später. Es könnte nur sein, dass dann sich vielleicht nicht so viele Leute dafür rüber freuen, weil sie ja nichts davon haben, weil sie keinen Desktop zurückbekommen.
Ja, also ich glaube, Microsoft rudert gerade so ein bisschen in der Gegend rum und versucht halt irgendwie aus dieser Situation, in der sie sich jetzt hier reinbuxiert haben, wieder rauszukommen. Und sie haben es jetzt mal probiert, irgendwie hip und cool zu sein und irgendwie die modernen Devices anzubieten und irgendwie Smartphones und Tablets zu machen und so. Und das läuft halt irgendwie gar nicht so gut. Und dann hat sich wahrscheinlich irgendein Manager gedacht, ich höre mich gerade die ganze Zeit doppelt, das ist total irritierend.
Das kommt doch nicht von uns.
Komischer Manager.
Also
der hat im Prinzip realisiert, hey, wir verkaufen nur graue Kisten, dann ist es einfach so.
Ja genau, also vielleicht ist es tatsächlich so. Und in der Zwischenzeit, während Microsoft halt sich jetzt auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat, zieht ihn die Konkurrenz halt vorbei. Also ich weiß nicht. Ich bezweifle, dass es eine kluge Entscheidung ist, das zu tun, jetzt wieder irgendwie alles zu trennen. Aber ich glaube, Microsoft hat nicht das Personal, um da irgendwie jetzt mal größere Schritte zu gehen, irgendwie mal die Richtung vorzugeben. Microsoft kann irgendwie, glaube ich, schon seit jeher immer nur hinterherhecheln und vielleicht das Problem dann mit Ressourcen erschlagen, aber die haben halt keine guten Ideen, so wie ich das bis jetzt interpretiert habe.
Ich finde halt, du hast gerade die Trennung angesprochen, ich sehe da halt, also für uns, die wir das Ganze verstehen, sage ich mal, sehe ich die Trennung, ja, aber für den Endkunden, der nachher im Mediamarkt steht oder so, der sieht halt keine Trennung, der sagt halt, das ist Windows und das ist auch Windows, aber sieht vollkommen anders aus. Hm. Bei Apple und auch bei Google irgendwo ist es halt so, es gibt halt zwei komplett unterschiedliche Namen schon mal. Ja? Es gibt macOS und iOS und es gibt ChromeOS und Android. Und dann raffst du auf einmal schon, okay, das ist irgendwie
das
für das eine und das für das andere und es ist sauber getrennt. Und bei Microsoft sagen sie halt so, ja, es ist Windows und Windows. Aber sieht komplett anders aus und also so die meisten Leute, die ich so kenne, die Windows benutzen in der großen Schiepelmasse, die werden dadurch nur verwirrt. Also vielleicht täten sie mal gut dran, das eine irgendwie Surface OS oder so zu nennen. Surf.
Surf OS.
Surf.
Surf
OS. Surf OS.
Surf OS.
Ja, oder sie nennen es halt
Reactors.
Wie
wär's mit Reactors?
Sie nennen es Reactors, das ist doch frei.
Ja, also ist es halt auch so, dass sehr viele Leute, die ich jetzt
Surface
so
kenne. Surface OS. Aber das klingt auch scheiße.
Surface, du meinst wie das Untergesicht. Das Nachgesicht.
Hm.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe auch immer so das Gefühl, dass die Leute, die so die Microsoft-Produkte benutzen, dann auch größtenteils entweder sie sind dazu gezwungen oder sie sind sehr konservativ, was so ihren Umgang mit IT angeht.
Beides ist nichts, was man ist jetzt irgendwie da nichts, haben möchte.
Ja. Ja, beides ist halt nichts, was irgendwie ein florierender Zukunftsmarkt ist, wenn man das jetzt mal mit Marketing-Sprech bezeichnen wollte.
Florierend.
Ja. Also das ist halt schwierig. Also ich meine, Microsoft verdient immer noch sehr gut, weil sie halt einfach unglaubliche Mengen von also Büros mit Software ausstatten und Office und irgendwie Exchange und sonstige Dinge haben. Aber ich glaube so, sie versuchen krampfhaft in diese hippe, coole Schiene reinzukommen, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin.
Ja, aber es ist doch auch okay. Also ich meine, es muss Leute geben, die sich irgendwie auf diese Enterprise-Dinger spezialisieren und denen für teuer Geld Zeug verkaufen. Und es muss welche geben, die irgendwie Sachen für End-User machen.
Und das müssen das ja nicht
die gleichen sein.
Geld verkaufen.
Also, ja. Ist okay.
Ja, sie probieren es halt. Das ist halt das Ding.
Es funktioniert. Also
für Microsoft?
Ja, für den Business-Markt.
Ja, ja, davon reden wir ja gerade auch gar nicht. Aber ich glaube halt, für Microsoft ist es irgendwie der Zug für den Consumer-Markt tatsächlich irgendwie so langsam abgefahren.
Ich glaube nicht, dass der abfahren kann, weil du kannst einfach coole Sachen machen und dann benutzen es auf einmal alle Leute.
Ja, und ich meine, diese Surface-Dinger verkaufen sich, glaube ich, auch nicht so schlecht.
Hast du schon mal einen damit gesehen?
Ja, einen.
Ich habe auch schon mal einen gesehen in der Bahn.
Also tatsächlich weiß ich, dass mein Chef so ein Surface hat und das benutzt er nur, wenn er irgendwie der hat so ein Surface-Tablet und das benutzt er tatsächlich nur, wenn er irgendwie die Software von seinem Steuerberater aufmachen muss.
Ja, das ist ja auch so sowieso der Hauptanwendungsfall für Windows noch irgendwie, dieser ganze Datev-Kram.
Ja, aber da kannst du eine virtuelle Maschine starten.
Ja, aber du musst es halt machen und es sagt, keiner will's. Was? Ja. Leute sind faul.
Ja. Leute sind faul.
Und virtuelle Maschinen sind auf jeden Fall anstrengend.
Ja, ein extra Gerät dafür rauszuholen genauso.
Nee, Quatsch, das liegt einfach immer im Schrank und dann holst du es raus nur dafür.
Verstehst du nicht, das ist mein Steuergerät.
Genau. Das Steuergerät. Damit kann ich meine Steuern.
Ja. Ja. Damit steuere ich. So. Und mit dem anderen, damit mecke ich.
Ja. Nee, mit dem anderen arbeitet man und mit dem Steuergerät, da steuert man. Ja. So.
Ja, da haben wir das auch geklärt, das Problem.
Ja.
So einfach.
So einfach. Da sind die ganzen Amateure mit ihrem Tag- und Nacht-iPhone, das ist ja nichts dagegen.
Super Quatsch. Aber.
Ja, jeder braucht ein Steuergerät. Ich meine, wo kommen wir denn da hin?
Ja. Der Trend geht zum zweiten.
Ich habe es mal mit Wine als Not-Emulator probiert, aber es ist auch kacke einfach.
Ich habe tatsächlich eine Virtual Machine, wo ich mein Steuerzeug
drin. Ja, ich habe das auch. Mhm. Alles andere geht aber nicht.
Für meinen Steuerkram habe ich tatsächlich eine native App.
Ja, gibt's. Jo. Ist gar nicht schlecht.
Jo. Ja, die muss man halt extra bezahlen. Die für Windows gibt's gratis.
Na und?
Die Elster App.
Man kann sie ja auch schön.
Die Elster App.
Elster-Formulare.
Elster-Formular, Mann.
Ja, ja, aber man kann das Geld, das man für die Steuersoftware ja ausgibt, wiederum von der Steuer absetzen.
Aber du kriegst bloß die Hälfte der Cash-Miles
wieder. Jo.
Und nur
die ist auch extrem teuer.
Da musst du mehrfach machen.
Ja, überleg mal, jedes Jahr. Das ist quasi wie Antivirus für deine Steuer.
Voll gut. Dann kann ich schon mal keine Viren mit meiner Steuer verschicken.
Doch, kannst du schon machen. Aber das ist halt was anderes.
Doof.
Ja. Egal. Also für Steuer braucht man meistens Windows. Mhm. Zumindest, wenn man größere Steuer hat.
Ja. Größere Steuer. So, ja.
Auch für kleinere Steuern muss man das machen.
Nein, für kleinere Steuern hier, Fladi und Matt machen das ja auf ihrem Maxi. Aber für große Steuern brauchst du mindestens Surface.
Ja, brauchst ein richtiges Steuergerät.
Mindestens Surface für die Steuer.
Ja. Genau.
Wenn nicht sogar ein super.
Und dieses kannst du dann von der Steuer absetzen, weil du brauchst
das, ja was für das die Steuer. Das ist die sogenannte Oberflächensteuer.
Und dann benutzt es auch zu 100% nur für Steuersachen quasi.
Ja, gut. Mhm. Okay. Kommen wir von der Oberflächensteuer zur
Open SSL,
genau.
Nachdem wir letztes Mal schon frei SSL gemacht haben.
War ja schon lange kein Heartbleed oder so mehr.
Nee, deswegen ja. Aber jetzt haben wir es geforkt, jetzt haben wir quasi für immer die Fehler von der aktuellen Version, wo wir es geforkt haben.
Woo!
Frei SSL, benutzt es, ist frei.
Genau, also das OpenSSL-Projekt hat jetzt mal gesagt, ja, okay, es lief viel Scheiße.
Es läuft immer noch
ganz viel Scheiße. Alles besser in Zukunft, weil wir haben jetzt einen Plan.
Habt ihr euch mal den Plan angeschaut? Nee. Das ist ganz schön weak sauce.
Echt?
Ja.
Hast du den Plan
eingeguckt? Ja, und zwar, du kannst hier oben auf...
Ja, ich habe die Roadmap jetzt vor mir.
Hast du die?
SSL Project Roadmap.
Ja, und dann sagen sie, im Jahr machen wir jetzt auch die Sachen.
Naja, aber es ist doch gut, dass sie mal endlich ihre offenen Tickets abarbeiten wollen.
Ja. Aber die sagen auch nicht,
wann sie... die legen nicht nur Tickets damit an.
Ach so, und das ist der eine Punkt, wo sie gesagt haben, das ist ongoing, weil die werden es eh niemals schaffen.
Ja, aber sie schließen automatisch erstmal alle, die schon zu alten
Versionen sind. Das ist auch so praktisch.
Die müssen ja automatisch schon fertig sein.
Ja, aber das Problem ist halt, es sind so viele einfach irgendwie, es müssen ein paar tausend
werden. Wenn sie Geld kriegen und können dann auch
ein paar Leute... Ist das so wie Schuldenerlass, ja? Man häuft einfach irgendwann so viel Schulden an, bis man dann sagt...
Und dann
sagen die anderen, ja, okay, ich erlasse dir die Schulden. Dann macht man es gerade wieder so.
Ja.
Oh, wir haben so viele Tickets, können wir nicht einfach alle mal schließen.
Du musst dann bloß sechs Jahre warten, ne? Wenn du Privatinsolvenz und so.
Wenn du Ticketinsolvenz hast.
Ab wann hat man eine Ticketinsolvenz?
Das ist ja dann nicht Insolvenz, das ist ja Ticketinsuffizienz.
Ja. Inkontinenz.
Inkontinenz.
Ab wie vielen Tickets bist du dann so quasi
Ticket? Das wird jetzt definiert in ein OpenSSL ist die Einheit.
Oh, das ist quasi das Maximum. Das heißt, so wie Bitcoin, so, du schaffst es niemals, einen ganzen OpenSSL zu haben.
So, also so Kondensatoren mit einem Verrat,
so.
die gibt es ja auch nur ganz, ganz, ganz selten.
Ja.
Oder?
Ja, die haben das ganz schön viel.
One in a million.
Wobei okay, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich gibt es auch welche, die deutlich mehr haben, so irgendwie für diese komischen Bumskutschen, um den Verstärker am Leben zu halten. Bumskutschen.
Aber ich habe mir jetzt gedacht, was für krasse Vibratoren steuerst du denn damit? Oh mein Gott.
Jenny, ihr kennt ja nicht die Leute, die durch die Stadt fahren und dann ist die ganze Nachbarschaft wach. Solche Leute, die brauchen irgendwie Mörderkondensatoren, damit ihre Verstärker
in den Bumskutschen.
Mörderkondensatoren. In den Bumskutschen drin.
Die brauchen halt ihren Fahrrad. Ganzes Fahrrad.
Ja. Ganzen Fahrrad.
Gott, schon so lange nicht mehr gelötet.
Wenn nicht sogar zwei Fahrrad.
Ihr merkt, wir sind total gut drauf.
Wie kamen wir?
SSL hat jetzt einen Projektplan, finde ich total gut. Wir kriegen jetzt Geld und machen einen Plan.
Gibt uns Geld, wir machen einen Plan davon.
Ja.
Erster Punkt, wir brauchen das ganze Geld.
Ja, genau. Leute anpöbeln, müsst ihr die was in den
Zweiter Hut Punkt, das ganze Geld ist vorbei. Weg, aus.
Wir brauchen mehr Dritter Geld. Punkt, wir müssen es forken.
Aber guck, sie wollen zumindest
forken. Vierter Punkt, go to 1.
Ja. Oder dritter Punkt, Fragezeichen. Vierter Punkt, Profit. Oder so.
Ja, aber ein Go-To ist ja ganz böse. Das würden sie nicht mehr machen.
Weil es ein Go-To-Fail dann immer.
Ja. Das ist ein Go-To-Cash.
Go-To-Cash.
Gehen sie auf jeden Fall über los. Zählen sie auf jeden Fall 4000 Dollar ein.
Genau, da ist ein Go-To völlig legitim, wenn du über los kommst.
Go-To-Length minus 1 oder so. Man ist schon an der richtigen Stelle.
Ja.
Gut, also ich sehe auf jeden Fall keinen Grund, jetzt mehr forken, weil...
Wir haben es ja schon geforkt, das ist quasi fertig jetzt.
SSL for the win. Ja, aber du kriegst kein genug Geld,
um das jetzt zu fixen. Wir haben 3 Likes, damit kannst du bestimmt was kaufen.
Echt? 3 Likes haben wir schon?
Ja, 3 Likes. Ein Like davon bist du.
Der sieht dich nicht.
Ja.
Ja, weil er nur mich sieht. Nur mich.
Ja.
Und
das. Oh yeah. Okay, machen wir mal weiter.
Ja. Mhm. Gut. Ich muss erstmal zurück zum Pad. Pad, wo bist du hier?
Ja.
Nächstes. No IP. Deswegen Microsoft ja kaputt.
Haben wir darüber schon geredet?
Das nee.
Das war noch nicht das. Das war noch nicht die Zeit, oder?
Also Microsoft war irgendwie der Meinung, ach, wir haben da irgendwie so 3 Subdomains, die uns stören bei diesem dünnen DNS.
Ja, genau. Weil
wir übernehmen mal komplett alle Domains, die haben.
Ja, das war so.
Alle Domains.
Ja, da sind Malware.
3 böse Spammer, die uns irgendwie...
Malware, Command and Control Server sind da und deswegen brauchen wir alle Subdomains. Oder also mi. Und dann war das irgendwie die Woche bis heute so, dass sie alle gesagt haben mi. Und dann jetzt hat Microsoft gesagt, na gut, dann...
Ja, okay. Aber weil sie irgendwie mit den Anfragen nicht fertig geworden sind, irgendwie die Server, die sie da geschaltet haben, sind halt gleich mal abgeraucht irgendwie.
Ja, die waren halt nicht hardcore genug.
Die haben, glaube ich, mir aber nicht gewusst, was sie machen.
Ja,
NoIP ist so ein DynDNS-Provider.
Genau.
Das heißt, du kannst dich anmelden und kannst dann da deine IP hinschicken und bist dann halt unter der... Meine tolle Domain, subdomain.noip.org oder so.
War nicht noIP eine Domain von dyndns.org?
Nein.
Nee.
Nicht? NoIP war was anderes.
Genau,
war was ganz anderes. Deswegen war es ja nicht kacke. Weil du konntest quasi immer No-IP benutzen, weil das nicht kacke war. Im Gegensatz
und weil es kein Geld kostet, während DNS ja mittlerweile Geld kostet.
Genau.
.com Geld kostet.
Ich kann hier nochmal einen verlinken, nsupdate.info, ist nämlich ziemlich cool. Das kommt hier nämlich aus dem Check entwickelt. Und das ist auch so ein No-IP-Service, beziehungsweise so ein DynDNS-Service, der aber, den du auch selbst hosten kannst.
Das genau, den habe ich auch verlinkt, zumindest einen Teil des Projekts habe ich verlinkt.
Genau, also ich habe da auch Subdomains mal zum Testen quasi ausprobiert und es war ziemlich cool.
Genau, also man kann auch seinen eigenen, wenn ihr jetzt von diesem No-IP-Gedöns betroffen wart und ich meine, gut, heute geht's jetzt wieder, aber es ist trotzdem eine scheiß krasse Aktion, dass Microsoft da mal einfach die Domains übernehmen konnte und irgendwie dann mit nicht fertig wurde.
Das ist,
und
das
irgendwie alles kaputt gemacht hat.
Das ist einfach super absurd, dass es quasi reicht, dass du groß genug bist und dann sagst, ja, da sind aber böse Sachen.
Die Kleinen da drüben sind
und
böse.
Und dann sagt einer gleich, Judge sagt, okay, ist kein Problem. Ja. So ist halt. Ja. Genau.
Das war schon ein bisschen komisch. Also, wenn ihr das nicht wollt, es gibt auch Möglichkeiten, das sich selber zu bauen.
Ja. NSUpdate.info ist der coolere, muss ich ja mal dazu sagen einfach.
Kannst ja noch dazu schreiben. Also ich habe hier im Check-Wiki eine Sache.
Ja, das ist aber Quatsch, das brauchst du nicht verlinken. Das ist
dann mach was anderes. Was
Besseres mach mal NSUpdate.info rein, das habe ich dann eben dazu geschrieben.
Oder auch einen anderen Blogartikel, der halt beschreibt, wie du wie man sich mit Bind bind seinen eigenen DynDNS zusammenfrickelt.
Das ist alles ein Krippe-Scheiß.
Indem er sich ins Knie schießt.
Ja.
Ja.
Und dann funktioniert es auch gleich.
Bind ins Knie.
Mhm. Direkt abgebundenes Knie und dann geht's schon.
Genau.
So schön.
Also ich meine, wenn du dir schon irgendwie mit was anderem den Fuß abgeschossen hast, dann kannst du dir dann auch noch mit Bind das Knie abbinden, dann läuft das Blut nicht mehr so raus.
Ja, Bind ist total toll. Es funktioniert einfach.
It just works.
Ja. Wenn du es mal verstanden hast und es mal laufen gekriegt hast.
Ja, und es die ganze Zeit patcht, weil es die ganze Zeit kaputt geht und irgendwelche
Gute Exploits zu vergehen. DNS-Server gehen halt kaputt.
Ja,
gehen. Aber wenigstens nimmt Microsoft dir nicht deine Domains weg.
Mhm. Ja.
Vielleicht.
Mit ein bisschen Glück. Außer die sagen, du hast da irgendwie evil shit.
Dann machst
du
halt Google oder
gehst halt auf eine andere Domain. Das juckt dich dann auch nicht.
So praktisch.
Dann fusionieren O2 und E-Plus endlich.
Endlich?
Endlich. Alle haben sich drüber gefreut.
Oder so. Ich weiß nicht, ist das ein Grund, sich drüber zu freuen? Ich habe jetzt irgendwie...
Es ist der neue größte Provider Deutschlands.
Ja.
Ja, aber noch. Das sind zwei Provider, die beide für sich genommen scheiß Netzabdeckung haben.
Ja, jetzt haben sie zusammen eine awesome Netzabdeckung.
Die Frage ist die jetzt doppelt so gut oder ist sie einfach doppelt scheiße?
Scheiße hoch zwei.
Ja. Warum soll es beschissener werden, jetzt mal ganz ehrlich?
Also ich meine, weil die vielleicht in den Ballungszentren beide ganz gute Netzabdeckungen haben und aber auf dem Land irgendwie beide irgendwie nicht so.
Also O2 hat ja wenigstens noch investiert in seine Infrastruktur. E-Plus hat das ja irgendwie vor langer Zeit eingestellt gefühlt.
Ja, die haben das einfach nicht gemacht.
Die haben das einfach aufgehört. O2 ist da, glaube ich, immer noch dabei fleißig und hat ja auch mit LTE und so Shit weitergemacht, während E-Plus... Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben ein paar LTE-Türme, aber irgendwann hatten sie mal gesagt, sie bauen LTE gar nicht. Sie hatten sich da so ein bisschen verweigert. So G3 ist für alle genug. Wer braucht schon LTE?
Ja, und auch,
oder wir sitzen das aus. Wir machen gleich 5G oder so. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben.
Die haben einfach gesagt, wir werden irgendwann gekauft von irgendjemand Großes.
Hat ja funktioniert.
Hat funktioniert, ja.
Ja. Und der alte E-Plus-Chef wird auch der neue Chef vom fusionierten Unternehmen. Also der hat einfach alles richtig gemacht.
Die Telcos. Dazu muss ich nichts sagen, oder?
Aber was halt passieren wird, dass die Netze abgeben müssen teilweise, beziehungsweise auch
Dings. Also sie müssen Netzkapazität abgeben.
Genau.
Frequenzen müssen sie komischerweise nicht abgeben.
Ich glaub schon. Oder?
Nee, also das habe ich nicht. Nicht gelesen.
Also ich hab gedacht,
an wen müssen sie Kapazitäten abgeben?
An virtuelle Provider. Also
an MVNOs.
Drillisch, genau. An, okay.
Nee, an die Telekom. Bam!
An Kongstar, genau. Also an virtuelle Provider, also Leute, die kein eigenes Netz haben, aber eigene Tarife.
Das verkrepeln sie vorher noch ganz schön, bevor sie denen das in irgendeiner Weise überlassen.
Natürlich muss man ja.
Nee, also sie müssen ganze Spektren abgeben. Also das ist 30% der Netzkapazität. Also das ist wohl die Auflage. Aber komisch finde ich halt wirklich, dass sie keine Frequenzen zurückgeben müssen, weil die haben ja jetzt extrem viel gefühlt dann im Gegensatz zu Telekom und
Vodafone. Voll viele Frequenzen.
Und die Gefahr ist natürlich, dass E-Plus war ja immer vorher so ein also nach unten treiber. Die hatten ja immer, waren ja auch die Ersten, die irgendwie so ein Discounter-Angebot hatten und alle anderen sind danach gezogen. Und die waren schon so ein bisschen der Antreiber, dass das alles nach unten geht. Das könnte jetzt dann natürlich dazu führen, dass das nicht mehr passiert.
Und, aber O2 hat ja selber relativ viele selber verkauft, oder? Beziehungsweise verkauft die als unterbillig Dingsy.
Ja gut, und O2 hat ja auch Chibo, Mobile und ja, genau. Einige andere.
Ja, so ja, E-Plus war da immer ganz groß und O2 ja. Ist da auch nicht unbeschrieben. Ja.
Genau, da gibt es zum Beispiel Netzclub, wo du dann kostenloses Internet mit Werbung bekommst.
Wenn du die SMS empfangen würdest.
Ja, ich lese sie. Mein Computer bestimmt, wenn er die bekommt.
Dafür hast du dann natürlich immer Netz. Ja.
Das ist klar. Das ist halt das schwächste Netz ever.
Also,
wenn es dann 200 Netz Megabyte ist, vorbei sind.
Das blödeste Netz zurzeit ist E+.
Aber das ist jetzt bald nicht mehr.
Aber wenn die jetzt fusionieren, könnte das ja schon ein bisschen, insgesamt ein bisschen besser werden. Und man hofft ja, dass sie immer noch dann Geld in Netzausbau stecken. Wie gesagt, also die Telekom hat sich auch schon ein bisschen drüber beschwert, dass, also die haben zwar kein Problem damit, dass sie zusammengehen irgendwie, aber finden es halt
die gut, haben natürlich dass trotzdem sie nicht geweint.
Auflagen ja haben, irgendwie mehr ins Netz zu stecken oder keine Ahnung. Naja, jedenfalls hat sich das jetzt ein Jahr hingezogen und nun hat es
jetzt ist es tatsächlich genehmigt worden. Ne?
Ja, also haben wir demnächst nur noch 3, es sei denn, jemand Neues kommt und macht mit, aber der deutsche Markt, ich glaube, ist so teuer, schon die Frequenzen alleine zu kaufen, dass das wohl in näherer Zukunft keiner anfängt. Hm. Ja, schauen wir mal. Vielleicht mit 5 oder 6 oder 7G dann irgendwann mal wieder. Aber wir sind gespannt.
Total. Das
hat ja bei den UMTS-Frequenz-Sachen jemand probiert. Ich glaube, irgendein schwedischer Mobilfunkprovider wollte mal, aber hat seine dann irgendwann wieder zurückgegeben, die Lizenzen, weil er es einfach nicht geschafft hat, die Netzabdeckung zu erreichen. Und hier so viel investiert hätte müssen. Naja. Gut, also demnächst gibt es kein E-Plus mehr. E-Plus geht.
Wird die Marke komplett eingestellt?
Ja, die haben ja jetzt schon, die benutzen ja jetzt schon E-Plus als Marke nicht mehr. Hm. Die benutzen ja nur noch Base. Hm. Also E-Plus als Marke geht garantiert flöten. Ich denke mal, die werden nur noch unter O2 Telefonica O2
auftreten. Keiner will die Marke haben.
Ist, glaube ich, auch so die stärkere Marke, die man vielleicht so eher kennt oder vielleicht eher mit weniger Scheißnetz in Verbindung bringt. Ich weiß es nicht.
Also O2 hat auch keinen guten Ruf, aber
ja,
immer noch vielleicht besser als E+. Ruf
als jetzt hier irgendwie E+, würde ich mal sagen.
Ja.
Wie gesagt, E+ hat einfach zu wenig Geld investiert auch einfach.
Die haben es ein bisschen verkackt, ja.
Okay, ist halt jetzt so. Gucken wir mal, wie es wird. Es könnte sein, dass es dadurch teurer wird. Wir hoffen es nicht. Aber wir sind halt hier nicht im Schlaraffenland, ne?
Nicht?
So ist das.
Nee. Oh Mann. Leider nicht. Aber kommen wir wenigstens zu einer guten News.
Haben wir eine gute News?
Eine gute News.
Das BGH hat mal wenigstens irgendwas, meistens ist das BGH jetzt nicht so irgendwie der Vertreter von Datenschutz und Internetrechten und so. Aber jetzt eine Sache haben sie entschieden, die gar nicht so schlecht klingt.
Genau.
Denn
und zwar gab es den Fall, dass ein Arzt das Arztbewertungsportal Sanego, glaube ich, hieß das. Ja, Sanego, verklagt hat. Und zwar hat da anscheinend in diesem Portal jemand wiederholt unwahre Aussagen über ihn geschrieben. Also irgendwie halt gesagt, hey, bei dem Arzt geht's voll scheiße zu. Ja. So mit irgendwie Patientenakten werden in Wäschekörben gelagert worden, irgendwie solche Sachen. Und das konnte halt nachgewiesen werden, dass das nicht der Wahrheit entspricht, diese Behauptungen. Und dann hat der wiederum das dem Portal nachweisen können. Und dann wurden diese Einträge gelöscht. Die tauchten natürlich dann aber danach wieder auf. Und die Person, die diese Einträge da reingestellt hat, hat es halt anonym getan. Also sie hat sich halt anonym da gemeldet. Also und Sanego, also unter einem Pseudonym das gemacht. Aber Sanego hat zumindest rein theoretisch die entsprechenden Klardaten dazu. Also die wissen theoretisch den Namen. Und jetzt hat der Arzt Sanego verklagt gehabt, ihnen die Daten rauszugeben, damit er den verklagen kann oder was auch immer mit ihm machen kann. Und das, was war es, irgendeine Kammer des, ich glaube, Oberlandesgericht Stuttgart hatte das dem freigegeben. Und Sanego hat sich dagegen gewehrt und hat vom BGH Recht bekommen. Und zwar muss das Portal die Daten nicht rausgeben, weil es sich hierbei um ein zivilrechtliches Verfahren handelt. Erst wenn die Staatsanwaltschaft wegen einem strafrechtlichen Verfahren ermitteln würde, dann müsste sie das rausgeben. Also sowas wie Beleidigung, wenn man es dahin kriegt, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann müssten sie das rausgeben. So, das ist eigentlich sehr gut, auch wenn es im ersten Moment irgendwie komisch klingt, Und das ist auch genau das Problem von dem, wie der ganze Artikel in der Regel geschrieben ist oder die ganze Grundlage dazu geschrieben ist. Weil die ganzen Kommentare zum Beispiel hier bei Zeit.de darunter, das sind gleich so CDU-Menschen, die jetzt wieder rumheulen. Jetzt kann ja jeder im Internet mich hier anonym fertig machen und ich kann mich nicht dagegen wehren. Und dass das CDU-Menschen sein müssen, das merkt man daran, dass sie Worte wie Pyrrhussieg benutzen. Das schreibt kein normaler Mensch.
Was ist ein Pyrrhussieg?
Ein Pyrrhussieg ist, glaube ich, ich musste das auch bei Wikipedia nachschauen, so wenig mit der CDU kenne ich mich aus, ist die Bezeichnung für einen sehr schwer erkauften Sieg, also unter sehr hohen Verlusten, also einen deshalb fragwürdigen Sieg.
So ein Quatsch.
Und deren Argumentation ist, das ist voll doof vom BGH, weil jetzt jeder jeden im Internet irgendwie ungestraft anflaumen könnte. Und das ist ja genau nicht so. Es geht ja nur darum, dass, also der eine hat eine vertragliche Verpflichtung mit dem Portal und das Portal hat eine gewisse vertragliche Verpflichtung, dass da drin die Wahrheit steht, mit der Gesellschaft, in diesem Falle dem Arzt. Und wenn der Arzt jetzt feststellt oder die Person feststellt, da steht was Unwahres drin, dann kann er das Portal verklagen dem anzeigen erstmal, also dem klar machen und dann müssen sie das löschen.
Unterlassung, oder? Einfach.
Unterlassung, genau. Und sie müssen, und er kann sie darauf verklagen, beziehungsweise erfolgreich dahingehend zwingen, dass sie auch, wie bei RapidShare war es lange Zeit zum Beispiel so, entsprechende Filter einbauen, dass sowas nicht mehr passiert. Genau. So, es ist also mitnichten so, dass einfach jeder jeden hier im Internet irgendwie ungestraft anpflaumen kann. Natürlich kann man es erstmal machen, aber ich kann auch raus hier irgendwo in den Schlossgarten gehen oder so und rumschreien, dass alle Leute doof sind, ja? Dann muss mich auch nur jemand dran hindern, dann tue ich es nicht mehr. So. Ja. Nicht, dass ich außer das hier tun würde. Tor. Genau, mit Tor.
Dann
schreie ich einfach nur grinsen.
Ja, was du machen könntest, du könntest ja so eine Wi-Fi-Box da hinwerfen.
Und nur dann die NSA versteht's, ja. So. So, also in letzter Konsequenz ist das ziemlich gut und mich hat es auch sehr gefreut, das so vom BGH zu hören. Wie gesagt, dann muss ich das Ganze nochmal ganz genau vergegenwärtigen, wie das sozusagen, wie die Situation da ist, dass man nicht denkt, jetzt hier der BGH ist für die Trolle da.
Der BGH ist für die Trolle da.
Der das BGH, ist für die Trolle oberster Trollgerichtshof.
Ja. Das heißt, es ist was Gutes.
Definitiv.
Sehr gut.
Definitiv.
Sehr gut.
Also allein aus Datenschutzgründen, weil, wie gesagt, du hast einen Anspruch drauf, dass gewisse Dinge dir gegenüber, die dir schaden, unterlassen werden. Du hast aber deswegen jetzt nicht einen Anspruch drauf, herauszufinden, wer das ist, damit du hinfahren und ihn smacken
punchen kannst. Punchen
kannst,
ja.
Das finde ich gut. Ja.
Auf der anderen Seite greift dann das Punching-Lemmer nicht mehr, aber ey.
Ja. Im Internet war es das. Im Internet greift das Punching-Lemmer nicht. Gott, was mache ich mit den ganzen Leuten auf 4chan? Oh Gott, die beleidigen mich die ganze Zeit.
Voll blöd.
Shit. Ich rufe jetzt bei 4chan an und sage, dass sie mir rausgeben sollen, wenn es war.
Nein, du beleidigst sie einfach zurück.
Nee, 4chan soll einfach Punching über HTTP implementieren.
Punching über Ethernet.
Weil ganz viele Leute würden gerne auch gerade Facebook punchen.
Was?
Ja. Ach was.
Wer will das?
Weil Facebook irgendwie mit Leuten experimentiert.
Das finde ich gut, die haben ja genug Leute.
Das HTPP, das Hypertext Punching Protocol.
Ja, genau das.
Das muss mal einer implementieren. Sehr das schön.
RFC 31337.
Aber es war alles für Science.
Muss man
dazu sagen, deswegen ist okay, sie haben nämlich ein Paper.
Also Facebook nervt Leute für Science.
Ja, und die haben Paper, deswegen ist es quasi super science-y geworden.
Naja, also was ist passiert? Facebook, die haben irgendwie so klammheimlich, 2012 war das, und zwar in irgendwie einer Woche im Januar, also vom 11. bis zum 18. Januar 2012. Was ist da bei euch im Hintergrund los?
Rasierer.
Okay. Genau, da haben die halt ein Experiment mit ihren Benutzern gemacht, um irgendwie herauszufinden, ob denn Benutzer, denen man hauptsächlich selektiv negative Posts von ihren Peers anzeigt, ob die denn auch anfangen, eher negativ zu posten.
Und es ist
umgekehrt.
Und es ist völlig compliant, weil Facebook hat sich das Recht, mit deinen Sachen zu machen, was sie wollen, in den AGBs zugestanden.
Genau. Und du bist
das Ding ist halt, das ist halt so.
Hat ja jeder unterschrieben.
Nee, das ist halt der Faktor, du bist das Produkt. Man muss es nicht gut finden, aber man muss auch keinen Facebook-Account haben. Also ich kann total nachvollziehen, dass sich Leute darüber aufregen, weil ethisch gesehen ist das total unter aller Sau, aber das ist halt, es ist halt Facebook. Also was erwartet ihr? Das ist irgendwie so ein gesichtsloses Monstrum, das hat keine Ethik. Wenn da in den AGBs drin steht, die dürfen das, dann dürfen die das. Das ist halt
Mark Zuckerberg hat keine Ethik.
Ja.
Ist ja auch, ist ja nicht gesichtslos, ist ja, ja der Sucker,
oder? Ja, nee, ich meine, der Sucker-Mark, der hat ja vielleicht, der Sucker-Mark, der hat ja vielleicht persönlich eine Ethik, aber...
die heißt Moneys!
Ja, erstens das und zweitens die Firma Facebook an sich halt nicht. Also ich meine, das ist ja nicht nur Mark Zuckerberg selbst, sondern das ist halt ein Konzern, das ist halt keine Person. Ja. Und wenn man so jemanden halt nicht mit Gesetzen oder sonst wie dazu zwingt, irgendwie brav zu sein, dann wird er versuchen, irgendwie das Maximum für sich rauszuholen. Das machen andere Firmen ja auch so.
Ja, man kriegt das an ein paar Stellen auch immer wieder so mit, einfach so wie fast schon verblendet manche Leute halt auch sind, wenn sie bei so einem Unternehmen arbeiten. Also ich bin immer wieder schockiert bei der I.O., wenn ich dann so Aussagen von Google höre. Andere Leute mögen bei der WWDC von ähnlichen Aussagen von Apple-Mitarbeitern schockiert sein, wie sehr die in ihrer Welt leben. Also bei Google ist das immer so ein, hey, wir wissen das und das und das. Und dann fragt man sich, warum wisst ihr das? Das ist nicht gut, dass ihr das wisst. Und ähnlich ist es bei Facebook. Ich habe irgendwie dem letzten Mal zum Spaß mir irgendwie auch mal wieder hier die wie heißt das, Career-Seiten von Facebook angeschaut. Und da gibt es dann ja auch immer diese ganzen tollen Videos und Testimonials von Leuten, die jetzt bei Facebook arbeiten und voll likey happy sind. Okay. Und da spricht aus vielem auch immer so ein Tenor raus mit, ja, also im Prinzip ist Facebook ein Riesenexperiment. Und wenn du irgendwie akademisch, wissenschaftlich irgendwie arbeiten willst, komm einfach mal, wir haben hier ganz viele Daten, kannst einfach mal reinschauen.
Kannst einfach mal ausrasten.
Wenn du irgendwas damit machen willst, so voll geil.
Die Leute haben alle unterschrieben, dass es cool ist.
Ja, so. Und ja, also ja. Das muss man sich einfach bewusst sein. Das ist halt das, was den meisten Leuten bei Facebook nicht bewusst ist. Und dann, sobald man das in Betracht zieht, benutzt man es ganz anders. Nämlich irgendwie nicht mehr oder nicht so, wie die wollen, dass man es benutzt.
Ja, ich meine, da ist man sich halt selber auch dann bewusst, okay, ich bin jetzt gerade in diesem Moment das Produkt und alles, was ich damit mache, kommt irgendwie diesem
Problem ist halt,
durchsichtigen
dass
Dings... Das zugute.
Dass das irgendwie 11- bis 14-Jährige einfach nicht oder 11- bis 18-Jährige einfach nicht blicken.
Ja.
Die verstehen nicht, dass man das Produkt ist.
Aber Ingo, ich kann dich beruhigen, bei den 11- bis 18-Jährigen ist Facebook schon wieder so uncool.
Stimmt. Was ist denn da gerade wieder in?
Yo. Das Problem erledigt sich.
Ja, die benutzen gerade Snapchat und Instagram und sonst was. Okay, ja. Instagram gehört auch Facebook, aber Snapchat ist irgendwie...
Ja, klar. Das Problem erledigt sich nämlich mal Alter, da hast du schon recht, ja.
Es gab dazu ja irgendwie auch so einen lustigen Tweet die Tage, dass Facebook Yo gekauft habe, nur um zu schauen, ob du dich dann schlecht fühlst.
Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen, Facebook. Mir ist es aber gerade echt entfallen. Vielleicht fällt mir es nochmal ein.
Gut, wenn nicht, kommen wir soweit zu was? Startups wollen weiterhin Praktikanten ausbeuten. Ja, dafür sind sie da.
Dafür sind es doch Startups, sie haben noch kein Geld.
Ja, und dafür sind Praktikanten halt da.
Genau, um
ausbeuten.
Mit viel Liebe ausgebeutet.
Ja, nee, da geht es halt tatsächlich darum, also ich habe das reingeschrieben.
Worum geht's?
Das ist ein Blogpost auf Silicon Alley. Das ist so allein schon diese Webseite ist schon eher sehr fragwürdig.
Deutsch!
Ja, das ist irgendwie so ein irgendwie Berliner Startup-Szene und da hat sich jetzt einer von irgendeinem Berliner Startup, das ich schon wieder verdrängt habe, hat sich da einer irgendwie die Mühe gemacht, sich einen Blogpost zu schreiben und irgendwie auszuformulieren, warum er denn weiterhin Assi sein will und seinen Praktikanten nichts bezahlen möchte.
Weil die lernen doch bestimmt voll viel bei ihm dann.
Ja, nee, tatsächlich ist es jetzt ein Blogpost, der gegen den Mindestlohn argumentiert, weil die ja sagen, ja gut, wenn wir den Praktikanten Mindestlohn zahlen müssen, dann können wir ja nicht mehr existieren, weil wir haben ja sonst keine Praktikanten mehr.
Dann können wir uns gar keinen überteuerten Kaffee mehr leisten.
Ja, genau. Aber den aber kriegen Praktikanten die Praktikanten für
sind doch ausgenommen vom Mindestlohn.
Ja, deswegen ja.
Ja, ach so, dafür. Was?
Echt?
Ich hätte aber nie gedacht, dass mal die Berliner Startup-Lobby das erreicht. Das hat doch bestimmt wieder auch irgendein...
Die haben doch so CDU. Viele Ausnahmen.
Rüstungskonzern
der CDU. Ja. Rheinmetall hat das hart gepusht über die Lobby. Ja. Startup-Lobby.
Also ich weiß nicht, ich finde es sehr schwierig. Und ich zu Recht sind da auch irgendwie Scharen von Menschen mit Geife vom Mund auf Twitter über denjenigen hergefallen. Oder sagen wir mal über den Blogpost.
Ist er schon gelünscht worden jetzt? Wie sieht es aus?
Kann man ich schon. Weiß nicht. Also ich bin ja gegen körperliche Gewalt, aber ich...
Da wäre es okay. Nee,
also,
Internetstrick. Da wäre es tatsächlich auch nicht okay, aber ich meine, dass man den Blogpost auseinander nimmt und sich darüber aufregt, das finde ich völlig gerechtfertigt, weil ich weiß nicht, also sich so hinzustellen und zu sagen, ja, unsere Wirtschaft geht den Bach runter, wenn wir irgendwie nicht weiterhin... Leute ausbeuten können, die von ihrer Hochschule dazu gezwungen werden, ein Praktikum zu machen und die sich eigentlich auch nicht wehren können, das ist irgendwie sehr schwierig.
Übrigens, ich kann den beruhigen, das ist ausgenommen. Ausnahmen vom Mindestlohn gibt es für Jugendliche unter 18, Pflichtpraktika sowie freiwillige Praktika von 1 bis 3 Monaten. Also die Leute können sie alle ausbeuten.
Geil.
Kannst du schreiben,
alle können da ausbeuten.
Hier 3 Monate Praktikum,
bis danach zu 3 Monate dürfen so die Leute ausgebeutet.
Genau, dann kommen sie nochmal wieder, zufälligerweise. Ja. Das ist die gleichen nach 2 Tagen.
Sehr gut. Definitiv.
Also außer sie haben das Studium fertig abgeschlossen, dann darfst du sie nicht mehr ausbeuten. Aber wenn es ein Pflichtpraktikum ist, während des Studiums,
hey,
ausbeuten.
Okay.
Go ahead.
Ja.
Everything is A-okay.
Also, ich weiß ja nicht, mal kurz dazu. Wir hatten jetzt bei uns in der Firma auch schon mal einen Werkstudenten und mal einen Praktikanten. Und wir sind ja ein sehr kleines Unternehmen und wir wären eigentlich dafür prädestiniert, Leute auszubeuten. Das machen wir aber nur mit uns selbst. Und,
was habt ihr denn gelernt?
Ja, nichts anscheinend. Das ist ja genau das Problem. Ja, also was ich meine ist, ich habe aus der Berliner Startup-Szene sehr viel da in letzter Zeit auch mitbekommen von Bekannten, die bei entsprechenden Unternehmen dort arbeiten und die auch das alles immer gesagt haben, ja, ist halt voll doof in Berlin eigentlich und auch so, auch wenn du nicht Praktikant bist, sollst du gerade wegen Geld lieber nicht noch so nach Berlin gehen.
Ja.
Ich habe jetzt auch den letzten anderen Bekannten getroffen, der auch bei einem sehr kleinen Unternehmen arbeitet, wo dann auch halt die Frage ist, kriegt er überhaupt eine feste Stelle und so weiter. Also bei einer gewissen Unternehmensgröße ist es schon klar, dass man halt wenig Geld bekommt oder dass man da vorsichtiger ist. Aber das ist auch meistens so die Unternehmensgröße, wo sich die Leute halt wirklich sehr viel Gedanken machen. Wenn ich aber so ein Startup bin, irgendwie hier Hunderttausende oder gar Millionen in irgendeine Series A eingenommen habe oder so, dann darf es doch nicht daran scheitern. Also das ist doch völlige Verblendung. Es ist im Prinzip, wie Felix vorher gesagt hat, ja, Hauptsache wir können uns irgendwie geilen Kaffee kaufen. Hm. Das ist denen anscheinend mehr wert als die Leute, die bei ihnen für den Erfolg verantwortlich sind.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Ich meine, da gab es vor ein paar Monaten auch mal die Geschichte bei Penny Arcade, also bei diesem, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Also Penny Arcade ist ja so ein Webcomic unter anderem, wo halt auch so eine kleine Firma dranhängt und die haben halt so als Softwareentwickler, Systemadministrator und Mädchen für alles eine Jobausschreibung gehabt und da stand halt im Endeffekt drin, ja, wir kompensieren anders, du hast dafür einen schönen Arbeitsplatz, aber du kriegst halt irgendwie kein Geld und du darfst irgendwie keinen Urlaub nehmen und ja, so, du musst es halt machen, weil du irgendwie das liebst, aber... So,
du musst es machen, weil du es liebst.
Ja, genau. Du musst es lieben, weil du es machst. Du musst es machen, weil du es liebst.
So gut. Genau. Nee, also das war halt so ein bisschen die Argumentation. Da haben sich auch viele sehr drüber aufgeregt und haben dann halt irgendwie gemeint, ja, okay, ihr schreibt jetzt hier offensichtlich, ihr möchtet die Leute eigentlich nicht besonders gut bezahlen und die dürfen dann irgendwie nur zu ganz besonderen Zeiten Urlaub nehmen und sind selbst im Urlaub immer auf Abruf bereit, weil sonst keiner die Server managt und die müssen halt alles machen, Systemadministration, Softwareentwicklung, die interne IT managen und ja.
Ja, aber alles im Praktikum.
Ja, natürlich.
Ja, das war jetzt nicht im Praktikum, das war eine Vollzeitstelle, aber...
Vollzeitpraktikant. Also ich weiß nicht, sowas, das mit dem Mindestlohn, das ist doch eh wieder so ein System wird doch beschissen, wie es halt beschissen werden will. Also kann mir doch keiner erklären, dass der Mindestlohn echt eine ernsthafte Absicht von den beiden Parteien waren, die da gerade an der Regierung sind.
Oh, wir sind Gott sei Dank nicht politisch oder so.
Nee.
Wir machen direkt weiter.
Und ignorieren einfach deine Aussage. Politische Meinung.
Okay, kannst du machen. Und dann.
Ja. Nee, also was mich halt auch sehr stört, ist, ich habe tatsächlich auch schon mit vielen Leuten zu tun gehabt, irgendwie auch im Bekanntenkreis, die dann so gemeint haben, hey, du studierst doch Informatik, da gibt's doch bestimmt ein paar Leute, die was können und nicht wissen, was sie wert sind. Kannst du uns die nicht mal vermitteln, damit wir sie ausnehmen können? Also wirklich, so war der Wortlaut. Und das war
wunderschön.
Und es waren halt irgendwie auch so Leute, die haben selber mal studiert und riechen jetzt das große Geld und denken halt dran, andere Leute auszunehmen. Das finde ich halt moralisch sehr, sehr fragwürdig.
Ja. Flady, hast du noch ein paar von denen? Kannst du mir nachher sagen?
Guck mal, der Matt braucht welche, der hat das noch nicht so verstanden.
Hast du noch ein paar Leute?
Die müssen gleich sagen, dass sie kein Geld haben wollen. Da muss der Matt das nicht machen.
In deinem Talentpool.
Genau.
Ja, und dann ist es halt auch so.
Kann man die denn zum Kaffeekochen einsetzen und so? Oder
ja, aber nur für teure Kaffee. Nee. Kaffee lasse ich nur kochen. Von ausgebildeten Kaffeeröstern und Kochern.
Ja. Aber auch für nur ein Geld 80 Euro.
Nee, das könnte meine Berufsbezeichnung sein: überbezahlter Kaffee, überbezahlter Barista. Ich weiß es nicht.
Okay.
Nee, aber also ich finde es halt sehr schwierig und ich sehe das halt auch so bei irgendwie anderen Startups, die man so irgendwie kennt, dass da halt, da gehen viele Leute ein und aus, die mal ein paar Monate da sind und dann wieder nicht und die werden halt dementsprechend halt auch nicht richtig bezahlt und ich weiß nicht, das ist ja halt auch nicht irgendwie nicht zukunftsorientiert, also ich... Also man will ja irgendwie auch Expertise sammeln, damit sie dann irgendwie neue Ideen bringen kann oder so. Und
nee, du willst die Leute aussaugen.
Ist ja, doch wohl klar. Ja, das ist halt immer so der Unterschied. Also willst du ein stabiles Business irgendwo aufbauen, das sich weiterentwickelt? Oder willst du so eine Sphäre haben von, ja gut, die positive Seite von der ist, ja, da gehe ich einfach mal hin, sammle 2-3 Jahre Erfahrung oder 2-3 Monate, wenn es sein muss auch nur, lerne möglichst viele Leute kennen, hab eine Idee und gründ mein eigenes Startup und mach's genauso oder so. Also was für eine Umgebung man so haben will. Und man hat halt in unseren oder eigentlich so überall in den ganzen Startup-Bereichen in der Regel so diese Umgebung, wo man sagt, ja, ich gehe da einfach mal hin, weil es eine nette Erfahrung, weil ich da viele Leute kennenlerne. Das Geld ist da sekundär.
Ja, aber wo ich da halt auch dazu sagen muss, ich habe auch schon bei echt großen Unternehmen gearbeitet für echten Hungerlohn. Also gerade so öffentlicher Dienst, also irgendwie so Hiwi irgendwo an der Uni oder beim Fraunhofer oder sonst wo, das ist auch echt, glaube ich, auch noch unter dem Mindestlohn. Oder zumindest das, was ich damals bekommen habe.
Das ist genau Mindestlohn.
Das ist genau Mindestlohn, okay. Also damals war es auf jeden Fall noch unter 8,50.
Ich finde auch 8,50 die Stunde jetzt echt nicht so viel, aber das ist halt auch, das sollte halt auch die Unterkante sein. Das ist ich muss mich da selber an die Nase fassen, wenn irgendwo ein Tempolimit von 50 steht, dann sagt man auch, fahr doch mindestens 50. Und da ist halt leider genau andersrum. Der Mindestlohn von 8,50 heißt für viele so, na okay, jetzt machen wir halt maximal 8,50, weil wir müssen. Also das ist eine Unterkante, das ist keine, das ist das absolute Minimum, also überschreiten wir das bloß nicht. Aber so sehen es halt manche.
Mei. Ja, also irgendwie, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es irgendwie nichts bringt und nicht cool ist, da irgendwie seine Praktikanten auszubeuten, oder Felix?
Das bringt auf jeden Fall was, nämlich mehr Cash-Money.
Hallo, niemanden ausbeuten.
Wir sind ja alle Podcast-Praktikanten, wollte ich übrigens mal dazu sagen.
Wir kriegen nix.
Ja, wir kriegen halt nix. Ja, doch, irgendwie vielleicht
Essen,
mal,
aber
vielleicht
du nicht.
Schnitzel oder so.
Du nicht, Fleidi.
Oh, Schnitzel, 8 Euro.
Genau. Fleidi müssen wir dir jetzt
8 Schnitzel 50.
Rumschicken. Aber nicht pro Stunde, sondern pro Monat.
Pro Monat?
Ja. Das wahrscheinlich noch nicht mal reicht.
Deshalb sind wir alle so schön schlank.
Ja, weil wir kriegen ja nichts. Aber das ist für uns eine Experience quasi. Wir lernen da voll viele Leute kennen. Der Leadname zum Beispiel den Leadname oder so, den kennt man dann
ja. Ja, aber das Ding ist, der Leadname hat gerade gesagt, er flattert uns nicht mehr, weil ich nichts zu essen bekomme. So, das habt ihr davon.
Was? Doch, bekommst ja deinen Schnitzel.
Wir schicken eine digitale Pizza rüber.
Dürft mir mal einen Schnitzel mailen.
Ja, ich mache das suche ich jetzt raus.
Es ist dann halt nicht mehr sonderlich knusprig.
Schnitzel, Google-Bildersuche.
Okay, also. DuckDuckGo-Bildersuche. Hast du da nichts gelernt?
Nee.
Hast du
da dann Entenschnitzel?
Oh, nice.
Ist egal, das ist der Fleidi auch.
So. Von Duden kriegst du das Bild. Schnitzel
muss lohnen.
Babelsberg.
Okay, genau. Also niemand ausbeuten, weder Praktikanten noch sonst irgendjemand. Kommen wir nach Babelsberg, zu Babelsberg. In Babelsberg ist nämlich die Programmiersprache Babelsberg erfunden worden. Also das HPI ist ja in Babelsberg.
So, Meta.
Das HPI ist ein Teil oder ein An-Institut der Universität Potsdam. Und die haben eine neue Programmiersprache oder so eine Teilprogrammiersprache, eine Erweiterung, eine Ruby-Erweiterung erfunden, die sie Babelsberg nennen. Die ist irgendwie geil. Ruby mit Constraints.
Ich sehe schon, Fladys Augen werden glasig.
Also ich habe mich da ja vorher schon drüber aufgeregt. Zum einen mal irgendwie ist das, ich habe glaube ich noch nie oder sehr selten so hässlich formatiertes Code-Listing gesehen wie in diesem Heise-Artikel.
Ja,
das kann aber auch das Problem von Heise sein.
Das ist ja wahrscheinlich einfach nur, die haben da irgend so ein Markdown-Dingsi oder so. Die und da gibt es halt einfach noch keinen.
Unbezahlten, unterbezahlten.
Ja, was jetzt? Un oder unter?
Ja, unbezahlten oder
unter. Der muss noch Geld bezahlen, dass er da arbeiten kann.
Der muss Geld bezahlen, dass er bei Heise schreiben darf, genommen. Und der hat es da halt hingefurzt. Und deswegen.
Ja, aber das ist doch echt
schlechter Newsartikel.
Die haben halt einfach noch kein Syntax-Highlighting dafür.
Also ist halt Heise, das geht
nicht. Highlighter-Modul.
Ist Syntax gehighlightet, es ist nicht ausgerückt, eingerückt. Und
verrückt.
Ja, es ist einfach ganz schrecklich formatiert. Und
vielleicht schreibt er ja so.
Der Artikel hat auch furchtbar viele Rechtschreibfehler, aber wir können ja eigentlich mal zum eigentlichen Thema kommen.
Also eine neue Programmiersprache.
Also das ist... Es ist jetzt erstmal in der Geschmacksrichtung, die auf Ruby aufsetzt, und da gibt es dann so ein Konstrukt, das nennt sich Constraints. Also so wie ich das verstanden habe, kannst du da quasi für Variablen bestimmte Bedingungen angeben, die eingehalten werden müssen.
Das sind quasi Asserts.
Vermute ich.
Also... Ich verstehe es noch nicht dann.
Ja, das Problem ist, ich habe mir diesen Code angeguckt und die kommen hier mit, oh, wir haben hier das ohmsche Gesetz und wir machen hier irgendwie Batterien und irgendwie Widerstände und ich habe nicht richtig verstanden, was es tun soll, weil da ist Code, aber da ist jetzt nicht beschrieben, was da passieren soll.
Da steht auch Ohms Law Constraint.
Ja.
Note that the resistance is read-only. Ist doch wohl klar, was dann passiert.
Die Resistance ist read-only.
Vive la Resistance!
Ja. Resistance ist ja nur gelesen. Ich habe tatsächlich jetzt. Es könnten sowas wie Contracts sein, es könnten sowas wie irgendwie Assertions sein, aber ich habe es jetzt weder auf der Webseite noch irgendwie aus diesem Artikel richtig rausfinden können, was es denn jetzt eigentlich tut.
Warum heißt das Babelsberg.js? Ich habe gedacht, das ist Ruby.
Wo ist Babelsberg.js?
Da gibt es auch eine Ruby-Geschmack.
Oh, habe ich auf das falsche...
Es gibt Babelsberg R und es gibt Babelsberg.
Ach so, eine andere Quellen.
Ja, andere Kellen.
Quellen.
Andere Kellen.
Genau, auch ein Rechtschreibfehler.
Aber das, also der untere Link ist auf jeden Fall zu JS.
Ja.
Das
ist auch gut.
Ja, das macht Sinn. Vielleicht ist Babelsberg.js, wo sie abgeguckt haben und haben sie einfach.
Ist einfach nur in Ruby portiert.
Ja.
Oder an Ruby anportiert.
Sich an Ruby
rangemacht.
Das ist super noch mehr weird, einfach der Sample-Code von dem Babelsberg.js. Na gut,
also ich habe das jetzt so verstanden, das sind dieses Constraints, das ist quasi sowas, was man vielleicht unter Contract-Based Programming kennt, wo man dann sagt, okay, hier ist es jetzt nicht so, man hat Calling Conventions, also wenn eine Methode ruft eine andere Methode auf, dann müssen die Parameter, die übergeben werden, immer bestimmte Bedingungen erfüllen. Hier ist es jetzt so, dass quasi Instanzvariablen immer bestimmte Bedingungen erfüllen müssen und wenn man die irgendwie setzt, dann wird es validiert. Aber ich bin mir noch nicht richtig sicher, ob ich da jetzt super die Use Cases für hätte.
Okay, also eine Aufgabe für nächste Woche, programmiert mal was in Babelsberg.
Also fahrt mal nach Babelsberg.
Babelsberg ist schön.
Programmiert mal irgendwas.
Öfter mal in Babelsberg.
Die Samples in Babelsberg eher sind auch
fast. Ist das so irgendwie so, da sitzt man in der Stadt und begutachtet die Altbau-Fachwerkbauten und denkt sich neue Programmiersprachen aus, oder wie?
So sieht's wohl aus.
Oh yeah. Also bald sind wir nicht mehr Goethe und Schiller, sondern die Programmiersprachendichter und Denkernation.
Ja. Ruby ist schon echt hässlich, wenn man sich den Sample-Code hier anguckt. Das ist erstaunlich.
Wenn dir nichts mehr einfällt, gehst du in den Filmpark Babelsberg.
Ja. Schön, ja, doch.
Nice.
Also sowohl ihr Hörer dürft mal was in Babelsberg programmieren, als auch Krea Pleidi. Aufgabe für nächste Woche. Dir was zu überlegen, was du in Babelsberg machst.
Unter was für eine Lizenz steht das? Unter der
Krepel-License? Nee, ist MIT.
Gab es mal so eine License für, speziell für so Projekte, die einfach mal geschrieben wurden aus Science-Gründen und dann einfach so ins Internet gedrückt und so, ich will aber nichts mehr damit zu tun
ist haben. MIT, also da haben sie schon eine richtige Lizenz genommen.
Ja, aber für einen Scheiß.
Weißt du gar nicht, ob
es doch, ich kann es einfach so beleidigen. Siehst du ja.
Ja, aber. Nicht qualifiziert.
Ja, und?
Ja.
Keiner erwartet von mir, dass ich irgendwas qualifiziert beleidige.
Doch.
Wer?
Ich.
Dann habe ich deine Beleidigung nicht erfüllt.
Beleidigst du ihn? Hast du nicht erfüllt.
Beleidigst du ihn einfach dadurch, dass du ihn nicht nicht qualifiziert beleidigst.
Was?
So.
Kommen wir zu Android.
Android.
Da können wir vielleicht drüber reden. Weil Android darf nicht kaputt gekribbelt werden, wenn es auf einer Uhr läuft, im Fernsehen oder im Auto.
Auf dem Auto ist ein bisschen doof.
Nicht kaputt krepeln, bitte. Ja. Fährt gerade mit 180 über die Autobahn. Mhm. Ja. Also, kurz Recap. Es gab ja jetzt hier Google I.O. Ihr habt ja mehr oder
nicht drüber geredet.
Wir haben ja nicht drüber geredet, dass wir keine Ahnung haben davon.
Ja, aber genau. Ganz schön lange dafür.
Und mit diesem Android L Developer Preview gibt es jetzt dann halt Android fürs Phone, fürs Tablet und dann eben auch für die Uhr und für den Fernseher und fürs Auto. Und sie haben gerade so eine neue Designrichtung bei Google entdeckt. Also der Matthias Duarte, der Design-Guru da von denen, der immer in diesen absolut grottigen Anzügen und Hemden irgendwie auftritt, aber das ist halt mittlerweile auch seine Marke, der hat von was erzählt. Das haben sie, weil ihnen einfach nichts anderes dazu eingefallen ist, weil es einfach nichts Besonderes erstmal ist, Material Design genannt.
Ja,
also nichts ist so nichtssagend wie Material Design. Was
doch,
ist das?
Wir haben ein neues Design.
New Design. Das sagt er aus, ist zumindest neues.
Und zwar sind das die UI-Dokumente dazu. Das ist eigentlich nur Marketing-Geblubbel und wir wollen, dass es sich jetzt total gut anfühlt.
Also jeden halbwegs gestandenen Android-Developer hört man gerade eigentlich eher fluchen, weil er einfach mal die ganze Zeit nur sagt, ja super, sie haben es halt einfach die ganze Zeit nicht hingekriegt, jetzt haben sie mal wieder eine neue Schicht Lack irgendwie draufgehauen, die auch wieder nicht mehr funktionieren
wird. Geil.
So, plus das Material Design, wie sie es da vorgestellt haben, sieht ganz nett aus, aber man wird sich bestimmt drauf freuen können, was so Samsung und die anderen Hersteller.
Aber die haben gesagt, es sieht überall gleich aus.
Moment.
But wait, there's less. Ja, nice.
Also wie das dann auf dem Phone und auf dem Tablet aussehen wird, ist halt die Frage, weil da können die was machen, was sie wollen, außer sie sind in diesem, das habt ihr in der letzten Folge auch angesprochen, Android One Programm.
Ja.
Also wo du dich ganz strikt, wo du den Vanilla-Android-Code sozusagen nehmen
willst. Was ja ziemlich cool ist, weil dann könnte man sehen, was man noch für Telefone kaufen kann, die nicht kacke sind.
Ja, aber das ist eher so auf, also Android One ist eher so auf Emerging Markets abgezielt. Also,
das heißt, wir sind keine Zielgruppe wieder.
Aha, genau, nein. Das ist deswegen
wieder nach Russland,
um Entwicklungskosten zu sparen. Also, dass du halt mehr oder weniger sagen kannst, hier, Hersteller X macht ein Android One-zertifiziertes Gerät, wenn jetzt billig OEM Y kein oder möglichst wenig Geld ausgeben will, nimmt er das Phone, weil das ist auf jeden Fall kompatibel, weil es beides sozusagen Android One zertifiziert ist. Um Kosten zu sparen, ist also für die OEMs und für die Provider, dafür ist Android One erstmal da.
Hm.
In dem, ich nenne es mal Premium-Segment, also Telefone, die 400-500 Euro oder Dollar und mehr kosten, wie die Galaxy-Reihe von Samsung, wird sich das nicht durchsetzen.
Schade. Aber Samsung hatte auch mal so ein Telefon, wo sie gesagt haben, okay, das ist Vanilla und die Leute haben es gekauft.
Weiß man nicht, die haben es denen vielleicht abgekauft, dass es Vanilla wäre.
Das war wohl auch das schon.
Ja, ich meine, Samsung hat, wie ihr auch richtig festgestellt habt, gesagt, Titzen für alles.
Du hast uns gehört?
Titzen ist die, ja, ich habe extra vor der Folge nochmal kurz alles.
So.
Ich höre jetzt nebenher noch mit. Und ja, also Samsung hat ja auch mal gesagt, hier Titzen jetzt für alles und so, und jetzt als nächstes kommen sie mit Android Wear und
ja, das habe ich nicht verstanden.
Sie werden bestimmt auch irgendwelche Android-TV-tauglichen Fernseher bauen, die ja dann Android als Betriebssystem und Lulu. Also Lulu, Kontinenz, Konsistenz, alles haben die voll drauf. Was jetzt hier dann der Punkt ist, nochmal, also was mit dem Tablet und mit dem Phone passieren wird, ich glaube, das wollen wir uns alle nicht vorstellen. Das wird nicht groß besser werden, als es bisher war.
Oh, das ist so schade. Also das Problem ist ja eigentlich, dass die dass die ganzen Samsung und HTC und sowas ihr Shit drauf machen, um sich von dem anderen abzuheben. Aber eigentlich hebst die nur negativ von den anderen Sachen ab.
Das haben die noch nicht gerafft, dass das nicht als positives Merkmal gesehen wird von den meisten, sowohl Kunden als auch Entwicklern, also Entwickler sofort gleich, weil sie haben mehr Arbeit und mehr Hassle damit, aber auch von den meisten Kunden, weil sie halt einfach...
Gibt es da Studien dazu?
Also
du sagst es jetzt so einfach, aber es kann auch wirklich sein, dass Samsung TouchWiz irgendwie viel besser ist als die Standard...
Nein, das kann es nicht sein.
Wieso?
Nee, aber ich habe es benutzt jetzt... und das kann es nicht sein.
Okay,
es hat noch keine, soweit ich weiß, eine Studie dazu angestrengt. Ich kann dazu nur so viel sagen, ich habe in den letzten Jahren immer mehr Leuten Android-Phones eingerichtet und gezeigt und erklärt und so. Und da waren auch so ein paar von Samsung dabei und da waren ein paar von HTC dabei und da waren nach Möglichkeit immer auch so ein paar Nexus-Geräte dabei und die Nexus-Geräte kamen immer am besten an. Man hat den Leuten nämlich nur einmal erklären müssen, guck, das ist Android, das ist alles von Google. Da ist dein Gmail, da ist dein Play, das ist alles, einfach alles Google. Und bei Samsung ist es dann gleich so, yeah, und dann gibt es hier noch diesen Samsung App Store und den Browser von Samsung, aber es gibt auch den Chrome und es gibt. Und Flighty macht komische Dinge
auf.
Im Mumble.
Das ist nicht in Ordnung.
Also jetzt ist die Aufnahme gestartet.
Mir ist gerade eingefallen, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Ich hoffe, du bekommst es nachher noch irgendwie gestrichen.
Ich glaube, das ist verloren, oder?
Streichen Sie das zusammen.
Nee, ihr nehmt ja noch auf bei euch.
Ja.
Echt?
Ja. Der Leadname nimmt hoffentlich auf.
Der Leadname nimmt auf. Nice.
Ja.
Tut mir leid, Matt. Ja, ich dachte, das hört man nicht.
Kein Problem. Hat man ja. Aber war gut, weil das bringt mich auch dazu, das kurz zu fassen. Also nochmal, das wird einfach
genau,
passieren.
Genau, du solltest es öfter machen, so
ein Soundeinspiel. Bei Wear und bei TV und Auto verbittet sich Google das so nach dem Motto, Wenn ihr da drauf wollt, dann dürft haltet euch an
der Oberfläche machen.
Die und die Guidelines, wo der Pleite schon mehr oder weniger richtig gesagt hat, die sind aber im Wesentlichen das Papier, auf das man sie nicht ausdrucken wird, nicht wert. Also ich habe mich da auch mal versucht reinzulesen.
Du meinst, sie halten sich nicht dran, oder was?
Ja, erstmal sind diese Dokumente, die Google da zu dem Material Design veröffentlicht hat, die ja auch bei dem Wear und bei dem TV und bei dem Auto einen ähnlichen Stil verfolgen. Also, das ist so typisch an ganz vielen Stellen ultra schwammig und an ganz vielen Stellen überpräzise und überspezifisch, sodass man es entweder total frei auslegen kann oder viel zu reglementiert ist davon. Also eigentlich.
Also ich meine, jetzt so nur die News mal so angeguckt, okay, man darf nicht mehr kaputt machen, die UI bei Android Wear und TV und Auto. Finde ich gut. Also ich meine, sieht so aus, als hätten sie daraus gelernt und wenn sie es jetzt wirklich verbieten und durchdrücken, dass es nicht gemacht wird, ist doch super Sache.
Also wenn sie das hinkriegen, ist halt die Frage, wie viele Partner sie dann wirklich in einem Jahr noch haben, ne? Also ja, entweder gut. Werden sie das aufweichen oder es werden sich die Partner damit abfinden oder es werden die Partner dann doch davon abspringen. Die drei Möglichkeiten gibt's. Ich würde mich riesig freuen, wenn's so bleibt, weil, ja, ich würde mir wünschen, dass Android auf jeden Fall weiter ein guter Konkurrent zu iOS ist. Aber das ist ganz kurz noch als Nachtrag zur I.O. Das ist, was mich echt extrem geärgert hat, und das meine ich jetzt nicht nur Google gegenüber, sondern Apple und Google gegenüber, dieses, ich habe das irgendwie auch vertwittert, dieses Rumkopiere von gegeneinander. Also das, was Google jetzt auf der I.O. vorgestellt hat, das ist im Wesentlichen das, was Apple auf der WWDC vorgestellt hat, wovon viele Teile wiederum das waren, was Google auf einer I.O. davor vorgestellt hat. Ist das der Wettbewerb, den wir haben wollten? Also ist das der Wettbewerb, den wir kriegen, wenn wir zwei tolle konkurrierende Plattformen haben? Ja, dann gute Nacht.
Wir haben ja bald drei, weil Titzen kommt jetzt auch ins Auto.
Genau, und da darf man dran rumkrepeln, oder?
Nice. Da darfst du dran rumkrepeln.
Oh, yeah, auf jeden Fall. Aber dann nur, ich dahin. Aber nur dem Bang-Auto, oder wie ist das?
Was?
Wie hat der Flighty das Auto genannt? Die Bang-Car.
Das Homer Simpson-Car, oder was?
Nee, Flighty, wie hießen die Autos nochmal mit den großen...
Du meinst Bumskutschen.
Mit genau, den Bumskutschen. Da gibt's Titzen an. So cool.
Flighty ist aus dem Bild gefallen.
Flighty ist kaputt.
Flighty fällt aus dem Rahmen.
Kaputt.
Ja. Oh. Ja. Also genau, es gibt jetzt nicht nur Apple und Google im Auto, sondern für die Infotainment-Systeme, sondern auch Titzen, also die Linux, was ist das, Linux Foundation, oder? Linux, welche? Irgendjemand... Linux Foundation, glaube ich, hat jetzt Titzen In-Vehicle Infotainment IVI, Titzen IVI mit Automotive Grade Linux. Oh,
ist das gut?
Automative Moment, aber,
Grade. Automotive
Grade. Automotive Linux. Grade und nicht Grade wie toll, sondern Grade wie es muss von der Güte sein.
Grade, das ja. Grad, also ja, gerade.
Genau.
Weil Automotive ist nicht great.
Nee.
Automotive Grade Linux setzt auf Titzen IVI auf.
Ja.
Aha.
Und wenn du in dein Auto steigst in Zukunft, ja, dann steht in deinem Dashboard erstmal Booting Automotive Grade Linux on IVI.
Ja.
Booting failed.
Nee, du steigst quasi direkt in dein Auto ein und bist schon in deinem Infotainment-System.
In 10 Minuten.
Bist du direkt in dein Infotainment-System. Also noch bevor du losgefahren bist quasi, bist du schon eingestiegen in dein Infotainment-System.
Nehmen Sie andere. CarPlay, nehmen Sie Android Auto, nehmen Sie...
Ja, oder nehmen Sie Titzen IVI, dann sitzt sie gleich auf Automotive Grade Linux. Ja.
Was ich schon gesehen habe, war einer, wo ich mitgefahren bin, der hatte so ein Windows-Computer in seinem Auto. Und das Ding hat halt ungelogen erstmal 2 Minuten gebootet. Ja, und erst dann
Start drücken.
Ja. Ja, du musst es halt erst anmachen. Und das war halt so ein Windows 7 und dann musst du halt erstmal mit dem
Touchscreen. Ja, und was konnte das Ding?
Ja, nix. Was du gemacht hast, ist in so ein Windows 7 reingebootet und dann hast du da so eine, keine Ahnung, so eine irgendwie so ein Programm gehabt, was dann halt diese ganzen Sachen verwaltet hat. So irgendwie hat dein Navigationsgerät.
War das nur so ein Spaßsystem on top, also Komfortfunktion, oder war das so ein richtiges, wir greifen in das,
das
Steuergerät?
Das war nur quasi so, dass du dein Navigationsgerät hast und Musik und so. Aber das war's.
Ja, dafür braucht man auf jeden Fall Windows.
Ja, Windows.
Ohne Windows geht das nicht.
Ja.
Ich frage mich ja, was Tesla da irgendwie im Einsatz einsetzen ist. Haben sie da irgendwas zugesagt?
Titzen.
Stimmt.
Immer.
Also, bald kommt der Elon Musk, ja, mir war langweilig, ich hab da noch...
Zumindest gibt's jetzt mal noch ein drittes System, was scheinbar schon soweit gut fertig ist, was Leute verwenden können. Ich weiß nicht, Hyundai und Land Rover machen wobei Automotive Grade Linux, kurz AGL, mit.
Sorry, das
Toyota,
hört sich aber...
Und Toyota, oh, okay. Und ich meine, Toyota ist der größte... weltgrößte Autohersteller der Welt. Der weltgrößte Autohersteller der Welt. Also einfach der tollste. Und deswegen ist es schon mal ein totaler Win für AGL.
Mega.
Klingt wie Hartz IV, AGL.
Mhm. AGL. Arbeitslosenlelt.
Arbeitslosenlelt. Mit seinem Arbeitslosenlelt 2.
Ja. 2.0.
Ja. 2.0. Na, bestimmt gibt es AGL 2.0. Ja. Auf jeden Fall, irgendwann muss es ja mal weitergehen.
Aber ja. Da darfst du dann kein Auto mehr haben für AGL 2.0. Weil das ist ja dann zu viel.
Fährt dann von alleine alles. Kriegst, da fährt dann dein Infotainment.
Kriegst so ein Dump-Phone, da läuft dann nur das AGL drauf. Da wird er simuliert. So würde es aussehen, wenn sie ein Auto hätten.
Nice. Stellen Sie sich vor, sie hätten ein Auto. So aussehen. Ja.
Also auf jeden Fall sind schon mal ein paar Firmen, ein paar Autohersteller dabei. Also kann ja durchaus sein, dass du irgendwie dein eigenes Infotainment-System irgendwie auf AGL aufsetzt, aber auch irgendwie Apple-Dings und Apple-Auto und Car Google unterstützt. Dass du das irgendwie alles zusammenfrickelst. Und wahrscheinlich setzt du dich dann irgendwie rein. Die Basis ist vielleicht AGL und dann obendrauf der ganze Rest. Oder du machst nur eins und unterstützt die anderen oder wie auch immer.
Das wird bestimmt super funktionieren.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du dann an dein AGL-basiertes Dashboard über Lightning, irgendein Krepel-Lightning-Fake-Kabel irgendwie
oder du
dein
musst,
iPhone dranhängen.
Du musst demnächst, wenn du ein Auto Danke, bestellst, Apple. Erstmal auswählen. Ja. Möchten Sie Ihr Auto
Möchten
mit
Sie die Variante
AGL, mit CarPlay oder mit Apple haben?
Ja.
Das kostet dann auch unterschiedlich viel Geld. Ja, ja, so super. AGL kostet irgendwie nichts.
Ist auch halt kacke dann.
Google muss halt irgendwie so ein bisschen bezahlen.
Und du kriegst Apple, Werbung. Du kriegst und, dann direkt nee, Werbung rein.
Nee, und Apple, genau, und kriegst die ganze Zeit Werbung rein. Und Apple kostet irgendwie 9000 Euro mehr, ohne dass es was anderes kann.
Ja, aber dafür hast du keine Werbung. Was ja, auch
ja und 9000 Euro mehr bezahlt.
Ja, so ist es halt.
Ja, aber wenn jetzt Leute von Telefondienstleistern, also die Telcos, bei den Autoherstellern arbeiten würden. Die würden so Dinge machen wie, ja, du kannst das Modell jetzt hier kaufen, aber wenn du da CarPlay drin hast, nur wenn du CarPlay drin hast, dann kriegst du auch den Motor mit 20 PS mehr.
Und
oder,
du kriegst Bluetooth.
Oder du kriegst CarPlay nur
iBeacon.
Für 10.000 Kilometer im Jahr. Nee, 1.000 Kilometer im Jahr. Danach
geht's auch aus.
Danach musst du draufzahlen pro Kilometer.
Genau, bist gedrosselt.
Dann wird dein Auto gedrosselt.
Fährst du noch 10 PS da.
Dein Auto fährt noch ganz normal, aber die Karten werden auf dem Navi nicht nachgeladen.
Genau, und du fährst immer durch so einen grauen Blob durch.
Oder sie machen einfach das Symbol weg und du musst selber rausfinden, wo du bist.
Du hast nur noch einen Kompass.
Deine Scheiben.
Nee, du hast ja nur so einen Kompass auf deinem Auto. Auf dem Bildschirm, so, ja, weiter Norden fahren. Von jetzt sie Richtung Ost-Ost-West.
Sie dimmen die Hintergrundbeleuchtung der Instrumente, dass du nichts mehr siehst, wie schnell du fährst.
Genau, es wird immer dunkler.
Und dann sagt Service, Service, ja, Service.
Genau. Genau, du musst zur nächsten Tankstelle und
zur nächsten Tankstelle und ins nächste Abflussrohr rein.
Du kannst Zigzagging machen einfach. Ja. Nice. So praktisch.
Ja, aber das also heißt ja, alle Autos werden auch schön abhörbar.
Natürlich. Ja, das sind sie ja sowieso schon.
Sehr schön. Voll gut.
Das sind sie ja jetzt schon. Also dadurch ändern jetzt auch also diese
das,
Ivy Ives auch nicht mehr.
Das OTA-Update fürs Auto ist auf jeden Fall in 5 bis 10 Jahren massentauglich.
Das wird ja ab nächstes Jahr wird ja GSM UMTS schon eingebaut.
Muss ich ja, mein, hatten
genau,
wir ja mal gesprochen.
Genau. Zwar zurzeit nur für Notruf, aber ich meine, das lässt sich auch kurz um, wenn das eh schon drin ist.
Ja. Also wenn, also stellt man sich jetzt mal vor, also das wird natürlich nur bei CarPlay und bei AGL passieren, ja, dass eine neue Version rauskommt und dann muss man die updaten und das ist natürlich schon so eine Notruffunktion im Prinzip.
Ja.
Das muss einfach direkt
auf der Autobahn mittendrin bei 180, ja. Brakes applied, bing, dein Auto wird zum Stillstand gebracht, rechts rausgefahren, Software-Update installiert, bitte starten Sie das Auto gleich neu und dann kannst du weiterfahren.
Ja, oder nee, kommt zwischendurch ein Pop-up, dann kannst du sagen, hier in 10 Minuten,
bitte verzögern.
Nein, in 10 Minuten.
Und irgendwann geht es dann nicht mehr und du musst es machen einfach.
Oder du musst, weil das ja ein Notfallsystem ist, das Updaten, du musst erst deine Stoßstange irgendwie einbeulen. Damit der Notruf ausgelöst wird, damit dann das Over-the-Air-Update eingebaut wird.
Genau, damit der.
Cool, du bist irgendwo in der Wildnis und brauchst ganz dringend Internet, dann holst du einfach einen Hammer und schlüpfst damit deine Stoßstange an. Plötzlich hast du wieder Internet.
Genau. Ich bin nochmal 500 Megabyte Internet.
Da geht dann der Notrufassistent ran und du sagst: Ja, nee, ich muss eigentlich nur dir die Webseite kurz.
Genau, ist schon gut, ich muss noch meine Server fixen.
Genau, und kurz danach rufst du bei der Telco an und sagst: Ja, sagt mir, hier gibt's kein Internet. Ja, ja.
Ihr Lügenbeute, ich hab's ausprobiert.
Ungedrosselt kam ich durch.
Mit ATE, direkt im Wald, ihr Lügenbeute. Alles macht Sinn jetzt.
Oh ja. Yeah.
Zum Glück haben wir das auch herausgefunden.
Wir freuen uns auf die neuen Autos.
Die neuen Autos.
Das ist schön, ich muss mir bald ein neues Auto kaufen.
Kannst du so ein selbstfahrendes Auto kaufen?
Den musst du dir erstmal überlegen, ob du es mit Apple, mit Google oder mit AGR haben willst.
Ja.
Mhm. Ja. Bestimmt baut Microsoft auch noch was.
Ja, Microsoft Cars.
Das heißt dann auch Windows.
7 Phone, Auto.
Ja. Kannst dann.
Das dann, wenn du ein normales Auto hast, dann kriegst du es mit dem Desktop. Und wenn du einen kleinen Sportwagen hast, dann kriegst du das andere. Und wenn du ein Convertible hast,
kannst du es drehen.
So ein Hardtop.
Ob du aufgeklappt hast oder zugeklappt hast.
Also so, jetzt muss ich erstmal mein Office machen.
Wenn du aufgeklappt hast, hast du die Metro-Oberfläche und wenn es zu ist, dann hast du den normalen Desktop.
Geil.
Aber dann kannst du nur mit dem Auto kannst du auch die Kfz-Steuer machen.
Quasi dein Steuerauto.
Das ist mein Auto für die Steuer.
Da muss ich leider absetzen komplett. Ich brauche das nur für die Steuer.
Okay. So gut, kommen wir zu Firefox OS. Weil die von Firefox OS Apps laufen jetzt auf Firefox für Android.
Ja,
jein, auch.
Vielleicht so sollen laufen.
Also das Ding ist, es gibt ja, also Mozilla hat ja da diesen Open Web Apps Standard entwickelt. Und der gibt quasi so eine Ordnerstruktur und so weiter vor, wie man irgendwie seine Applikation strukturiert. Und ich muss mal irgendwas mit meinem Mumble machen, weil jedes Mal, wenn ich anfange zu reden, höre ich mich doppelt, leicht verzögert und ich höre irgendwie ganz dolle Hintergrundgeräusche.
Das liegt aber an dir.
Wir haben auch nicht so dolle Hintergrundgeräusche.
Ja, ich weiß. Ich
bist du es vielleicht, dein Computer?
Ich sagte gerade, ich muss irgendwas mit meinem Mumble machen, weil irgendwie ist das gerade sehr irritierend. Jedes Mal, wenn ich anfange zu reden, macht es Dinge. Das ist mein Mimimi.
Das macht so Dinge.
Mumble.
Mimimi.
Ja genau, also jedenfalls hat Mozilla diese Open Web Apps und die laufen halt auf Firefox OS und die kann man dann halt so irgendwie ausführen und jetzt haben die da auch noch so ein Build-Service und Geschichten rumgebaut, dass man die quasi in eine Android-App, also in ein APK-File reinpacken kann, um sie auf Android zu deployen.
Also so wie man früher, wie hieß das eine für Webseiten? Man konnte so Webseiten in native App-Container packen für ein App und so.
Apache Kadaver.
Apache Kadaver.
Ja, Apache Kadaver. Nee,
das hieß früher PhoneGap und jetzt heißt Apache Cordova oder was meinst du?
Nee, ja, das auch, Aber, ja, nee, ich meinte das.
Cordova, genau.
Es gab auch mal von Mozilla, ich glaube Prism oder so.
Ach so, ja, das? Genau. Mozilla Prism gab es mal, ja.
Und da gab es auch noch eine Alternative dazu, die das auf WebKit gemacht hat. Das, der
gibt es, glaube ich, immer. Das heißt irgendwie Bla-App.
Bla-App. Die Bla-App. Weg jetzt nicht.
Also, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das?
Das war am Anfang nur so, man konnte sich halt eine Webseite so auf den Desktop als Programm speichern und dann konnte man irgendwann auch ganz viele auch User-Scripts reinhacken und so. Und dann hatte man sozusagen seine Facebook-App, das war halt dann die Facebook-Webseite in einem Fenster nativ und man hat noch alle möglichen User-Scripts und Style-Sheets dazu gepimpt. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß.
Also ich kenne da, für den Mac gab es da noch so ein kommerzielles Produkt, für das man tatsächlich auch Geld bezahlen muss. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, wie es hieß. Jedenfalls ist es egal. Also man kann halt diese Apps auch jetzt auf Android ausführen.
Geil.
Gut. Sie fühlen sich dann halt wahrscheinlich wieder nicht nativ an, was halt so Web-Apps so an sich haben. Und du, also ich finde das cool eigentlich, weil ich finde ja Webentwicklung cool und es läuft überall und man kann damit Dinge tun, aber letzten Endes ist es halt schon so, meistens merkt man es halt, dass es Web-Apps sind.
Gut, aber bei manchen Sachen ist es auch egal.
Also, zum Beispiel bei einem Twitter-Client wäre es mir auch fucking egal.
Ja, oder bei einem News-Client, da ist mir das doch egal.
Ja, aber da will ich dann oft die Integration in alles Mögliche außenrum haben und ich möchte, dass es so schnell wie möglich ist und ein Twitter-Client, der irgendwie halt nicht nativ ist, also ich habe, glaube ich, schon seit Jahren die Twitter-Webseite nicht mehr gesehen, genau deswegen, weil das alles irgendwie doof ist. Ich will da irgendwie dann Bilder reintracken können und sonst was. Klar, das geht theoretisch alles mit Web-Apps, aber das ist alles so ein bisschen hakelig.
Okay.
Gut. Also könnt ihr mal ausprobieren.
Ist cool, scheint zu funktionieren. Und wenn man irgendwie dann Mobile Apps bauen will und so ein bisschen auf zumindest manche native APIs zugreifen will, dann ist das scheinbar schon der Weg, den man da gehen kann. Ist jetzt allerdings auch jetzt nicht so wirklich viel Neues, weil es gab ja tatsächlich schon PhoneGap und so gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und die machen ja im Endeffekt genau das. Die bridgen halt auf ihre JavaScript-APIs, bridgen die native APIs und dann kann man die halt aus Web-Apps raus benutzen.
Okay, kommen wir zu einem anderen Lieblingsthema von dir. Messaging.
Oh ja.
Und du hast
irgendwie
zwei Sachen mindestens angeguckt.
Hast du mal wieder Sachen ausprobiert?
Ja.
Und ist wieder alles kacke?
Ich hab ja den Matt heute, der jetzt irgendwie gerade abwesend ist, schon mal.
Der Matt ist da.
Ja, eine tolle Message geschrieben.
Geschrien.
Eine Message geschrien. Genau, weil Threema kann jetzt auch irgendwie Audio.
Das ist ein so unnötiges Feature. Das hat damals mit diesem blöden Nokia-Telefon angefangen, wo du auch irgendwie so eine Taste am Telefon hattest, wenn du dir keine SMS schicken wolltest, dann konnten die irgendwie so in einem gewissen Radius irgendwie sich so auch so Audio, Walkie-Talkie.
Geil. Das hört sich total geil an. Ich glaube, ich brauche das auch.
Bullshit. Nee, tatsächlich ist das, was ihr wolltet wissen, was die Kids von heute machen. Ich habe letztens einen Kumpel sagen hören, seine Schwester, die benutzt irgendwie immer noch WhatsApp, aber die chattet dann nicht mit Leuten, sondern die reden dann in ihr Telefon und verschicken dann so Push-to-Talk-Nachrichten. Das machen die Kids von heute.
Geil. Also das, was die Kids früher auch schon gemacht haben, bloß
nochmal
mit Walkie-Talkies, machen die heute mit WhatsApp.
Ja, damals Walkie-Talkies heißt es CB-Funk. Halt,
also eigentlich hat sich nichts geändert.
Bloß Kids mit CB-Funk. Ich habe noch so zwei CB-Funk-Handys.
Ja, Walkie-Talkies dahinter. Die WhatsApp-Kids mit CB-Funk.
Ja. Nur das geht halt bis überall hin. Das ist cool
früher,
an dem.
Genau, früher ging es nicht ganz so weit. Es sei denn, du hast irgendwie über.
Die fetteste Antenne auf
der. Über Langwelle irgendwie.
Ach so, mit
Sachen gemacht.
Also CB-Funk war ja 11 Meter, da kommt man schon mit einer gescheiten Antenne recht weit, aber man brauchte halt schon eher 10 Meter Kurzwelle oder
es geht halt
noch
nicht,
länger.
Es geht halt nicht bis Berlin. Also von hier aus in Stuttgart.
Nee. Kannst keine Atmosphäre damit anpingen.
Aber das ist schade.
Aber wenn du Langwellen machst, dann müsste es gehen.
Ja.
Darfst du aber bestimmt nicht. Dann wirst du irgendwie gepuncht oder so, wenn du sowas machst.
Ah ja.
Nö. Wir haben das im AFU die ganze Zeit gemacht.
Oh.
Das ist das, Das ist ja die Möglichkeit, um die Welt zu kommen, überhaupt über die entsprechenden, was ist das, DE und F-Schichten der Atmosphäre irgendwie zu reflektieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber das ist ein
cooles
Thema.
Aber da können wir auch mal drüber reden.
Das ist ein sehr cooles Thema.
Ja,
müssen wir, glaube ich, mal machen. Ich habe da vor einer Weile mal irgendwie einen ausführlicheren, ich glaube, es war sogar ein CRI-Podcast oder so dazu gehört. Und danach habe ich beschlossen, dass ich Amateurfunker suspekt finde.
Mensch, also, du bist suspekt.
Ich bin
sowas
nicht mehr.
Du warst suspekt.
Also ich fand es tatsächlich interessant, aber ja, und man kann ja nicht ohne Lizenz. Und wenn da einer ist, der wird sofort denunziert. Und irgendwie fand ich diese ganze...
Also okay, was war das denn für ein Podcast?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war tatsächlich der CRE.
Ja.
Nee, ich glaube, das war irgendwas mit Holgi.
Das kann auch sein, ja.
Ja, also ich habe was, ich sag mal so, ich habe was über Amateurfunk gehört. Ich habe interessiert zugehört und dann entschlossen, das ist nichts für mich.
Okay, dann müssen wir uns dazu mal in Ruhe unterhalten.
Ja.
Gut, also kommen wir zurück. Threema kann jetzt Audio-Nachrichten hin und her schicken. Total gut. Hat aber vielleicht nicht...
Probiert.
Ja, hast du auch probiert?
Ich habe euch irgendwas geschickt und dann ist mein Threema dabei erstmal fast abgekackt. Und das hat dann irgendwie Ewigkeiten gebraucht, bis dann irgendwie dieser Audio-Recorder aufgegangen ist.
Okay, also ja, das hat bei mir das erste Mal auch gedauert. Weil da kommt die
App irgendwie neu starten.
Da kommt dann ja auch unter iOS so eine, darfst du das Mikrofon benutzen, Abfrage.
Genau,
und
genau das.
Das haben sie nicht so 100% sauber implementiert.
Also bei mir auf Android ging das sofort.
Ja, da hast du ja auch am Anfang schon freigegeben, dass du das Mikrofon benutzt.
Ja, du musst aber extra ein Plugin installieren, also musst unter Android...
Du hast ein Plugin?
Was? Du musst ein Plugin für Threema installieren.
Ja. Ach so, aus dem Android-Market einfach.
Ja, ja.
Ach so, ja, okay.
Genau.
Okay.
Aha. Und während das bei der iOS-App irgendwie gleich drin ist.
Dinge.
Und dann habe ich einfach mal angeklickt und der Matt war halt dummerweise die erste Person, wo ich einfach mal draufgeklickt habe und dann habe ich Hallo, Hallo, Test, Test gesagt und er war irgendwie verwirrt.
Vielleicht damit sie
unter anderem hast du das gesagt.
Ja.
Ich habe noch andere Dinge da gehört.
Ja, da flog eine Biene vorbei.
Das kann sein, dass es bei Android so ist, damit du das Auto-Update nicht brichst für die ganzen Leute, weil da muss man ja dann wieder irgendwo hinklicken und dann updatet es ja erst. Wenn du eine neue Requirement hast.
Warum auch immer sie es gemacht haben, also musst du das Plugin laden und dann geht's. Also Threema kann jetzt eine Sache mehr, aber
sei dir,
du hast ganz andere Sachen angeguckt.
Ja, also die Sache ist ja bei mir so, 1:1-Chat ist für mich jetzt nicht so momentan der Use Case, mit dem ich groß Schmerzen habe. Das Problem ist mehr, ich habe halt irgendwie so diverse Chaträume, wo ich irgendwie mit unterschiedlichen Leuten in der Gruppe rede. Ja, das war halt bis jetzt, das waren so zwei unterschiedliche Gruppen. Mit der einen, da hatte ich einen Skype-Chatraum, was unglaublicher Schmerz war.
Das geht ja auch gar nicht mehr richtig.
Ja, und mit der anderen, das war so ein iMessage-Chatraum, der irgendwie zum Schluss einfach nicht mehr funktioniert hat. Also wir hatten da tatsächlich einen dabei, der war zwischendurch mal in Schweden und hatte da eine schwedische Handynummer und irgendwie hat das iMessage nicht verpackt, dass er jetzt wieder in Deutschland ist. Obwohl er die ganze Zeit eigentlich mit seiner E-Mail-Adresse als Apple-ID eingeloggt war. Und also das ist irgendwie, da kamen Nachrichten nicht an, da kamen Nachrichten zu spät an und das hat echt nicht gut funktioniert. Deswegen sind wir jetzt auf den Trichter gekommen, dass es dieses Telegram ja gibt und die haben mittlerweile ja tatsächlich benutzbare Desktop-Apps. Also zumindest für den Mac.
Es gibt sogar CLI, habe ich gesehen.
Genau.
Ja. Mega.
So kaputt. Ja, und ich habe das mal probiert und tatsächlich, sagen wir mal, von der Funktion her ist die Apps, die kann man angucken, die sind ganz nett, die funktionieren soweit auch ganz gut. So ein paar Sachen fehlen, also Dinge, ohne die ich ja eigentlich irgendwie nicht leben möchte, ist so, ich möchte in der Lage sein, animierte GIFs aus Twitter raus in ein Chatfenster zu posten und damit meine Kumpels zuzuspammen. Das kann ich hier nicht.
Also, jetzt muss man überlegen, ob das was Schlimmes ist oder was Gutes.
Ja, ich glaube, für meine Kumpels ist das was Gutes.
Dass du das nicht mehr kannst.
Ja. Ja.
Ja, aber animierte GIFs sind auf jeden Fall wichtig.
Ja. Also tatsächlich ist es auch so, man kann da animierte GIFs empfangen. Man kann die auch mit dem Desktop-Client super, also mit Desktop-Client, da gibt es so einen inoffiziellen, da heißt er irgendwie
Messenger.
Messenger
for Telegram. Ja.
Genau, Messenger for Telegram. Da kann man irgendwie alle möglichen Dateien reinziehen und die kommen auch an. Aber ich finde das alles so ein bisschen schwierig, was deren Marketing und sonstiges was angeht, weil sie behaupten halt, oh, wir sind so super sicher und wir können alles und wir können Gruppenchat und sowieso. Ja, sie können Gruppenchat. Ja, sie können verschlüsselt kommunizieren.
Vielleicht.
Vielleicht. Also es gab auch diverse Leute.
Hat da noch keiner reingeguckt?
So also doch,
das Sie können es ja halt nicht mehr entschlüsseln.
Nee, es haben Leute angeguckt und für nicht gut genug befunden. Es gibt da tatsächlich Angriffsvektoren.
Waren halt Russen, ne? Telegram war doch
Russen. Ja, also das Protokoll ist tatsächlich auch anfällig für Man-the-Middle-Attacken und sonst was. Aber das Schöne ist, in meinen Use Cases benutze ich die Krypto überhaupt nicht, weil es nicht geht.
Es geht nicht.
Nee, also tatsächlich ist es so, man kann irgendwie hier Secret Chats, nennen die das, mit anderen Leuten aufmachen, aber die sind dann nur von zwischen den Geräten, die Konversation initiiert haben.
Du kannst keinen mehr hinzufügen oder wie.
Naja, und du kannst halt nicht die Geräte wechseln, du kannst nicht eine Nachricht von deinem Desktop schreiben, eine von deinem Tablet, das willst du halt.
Die Nachrichten werden tatsächlich auch nur an die Geräte gepusht, von denen sie initiiert wurden. Mhm. Die werden nicht gesynkt. Und es ist nicht möglich, verschlüsselte Gruppennachrichten zu machen, sodass man das mit einer Gruppe von Leuten machen kann, sondern das ist quasi nur 1:1.
So ein Käse.
Aber wie gesagt, trotz allem, ich sag mal so, Telegram ist für mich genauso eine Blackbox wie iMessage. Und es funktioniert besser. Also es funktioniert überhaupt mal. Oder wie Skype zum Beispiel. Für Skype behauptet, sie verschlüsseln, aber mit Sicherheit haben die da auch ihre Schnittstellen, wo sie irgendwie mal die NSA ranstüffeln lassen können.
Ja, vor allem seitdem das Microsoft gehört.
Macht ja auf jeden Fall Lawful Intercept.
Ja, die machen das. Die haben auch gesagt, dass sie es machen.
Ja.
Also ist jetzt genau, und iMessage wird es genauso machen. Deswegen ist es jetzt, sagen wir mal so, ich will momentan einfach einen Gruppenchat haben, den ich auf dem Desktop und auf Mobilgeräten benutzbar nutzen kann. Und da ist Telegram momentan so relativ weit vorne. Ich höre gerade ein echt interessantes Pfeifen.
Ja, ich habe es auch gehört, aber ich weiß nicht, woher es kommt.
Interessant. Naja, also Telegram ist ganz nett. Zumindest die Clients, die man so findet. Also ich habe jetzt die Android-Clients oder Windows-Clients selber nicht ausprobiert, aber auf iOS und auf macOS ist es ziemlich gut. Und es funktioniert mal, also ist im krassen Gegensatz zu iMessage oder irgendwie.
Inwiefern funktioniert? Also weil ich bin mittlerweile, zumindest in der One-on-One-Kommunikation, bin ich mit iMessage mittlerweile sehr zufrieden.
Ja, One-on-One ist ein iMessage. Gruppen will er.
Ja.
Gruppen geht halt nicht.
Ja.
Das soll also dann halt mit iOS 8 gehen. Gruppen gehen mit iMessage
schon, aber das ist halt so, wir reden da teilweise mit 4 Leuten und haben dabei 5 Threads auf unterschiedlichen Telefonen und dann es gibt teilweise dann Leute,
die haben... Du kannst nicht mehr raus und du kannst nicht mehr neu rein und so.
Ja, also und teilweise ist halt das Einzige, was irgendwie hilft, so verbrannte Erde, du musst auf allen Geräten alle Threads in dieser Gruppe löschen und irgendeiner muss dann mal zu einem definierten Zeitpunkt mal die komplette Konversation rebooten und alle neu einladen.
Wunderbar, ja.
Also und wie gesagt, wir hatten jetzt halt wirklich den Fall, dass es so Situationen gab, dass ich so von 5 Leuten in der Gruppe 3 unterhalten haben und davon haben immer 2 abwechselnd manche Nachrichten, die manche Leute geschrieben haben, nicht gesehen, aber die Antworten der anderen Leute darauf und so. Also das war wirklich so komplett nicht benutzbar in diesem Zustand, deswegen probieren wir das jetzt mal mit Telegram und sagen wir mal, es ist halt ja, es ist gut genug. Also man hat halt irgendwie, es pusht an alle Geräte, die Konversationen werden synchronisiert, die Nachrichten kommen zuverlässig an, man kann irgendwie Dateien verschicken und sonstige Dinge. Mhm. Und es ist immer noch Karma-neutraler als Facebook Messenger, sagen wir es mal so. Mhm.
Also eine Sache, die mich an Threema nervt, aber die ist halt leider, sage ich mal, prinzipinhärent, ist, dass halt in den Push-Notifications immer nur steht, neue Nachricht von Fladi, neue Nachricht von Ingo und nicht irgendwie mal der Text, so wie ich das halt von WhatsApp und Facebook gewohnt bin. Ja. Weil ich halt dann immer, also auf dem iOS-Gerät ist es halt echt immer ein bisschen nervig, da dann die App das Gerät zu entsperren, dann geht es in die App. Das dauert immer so 2-3 Sekunden, man hätte das doch lieber gerne gelesen. Vor allem, weil man halt häufig, also so Yo-Konversationen führt. Ja. Also gerade für solche Fälle, manchmal schreibt man einem nur noch so, hey, 18:30 da und dann kommt zurück, Nachricht von und dann musst du in die App reingehen, um zu schauen, was er geschrieben hat, anstatt dass da einfach nur ein Daumen hoch oder ein Daumen runter steht.
Ja, oder ein Kackhaufen.
Genau, weil er bis 18:30
geht übrigens auch gut Habe ich auch schon probiert. Was nicht geht, ist, man kann kein Animated GIF als Avatar benutzen.
Oh, fuck.
Aber ja.
Ich fände es ja mal ziemlich cool, wenn man Animated GIF da reinposten könnte. Der könnte es zwar nicht anzeigen, aber der wird die einzelnen Frames untereinander machen. Das wird deine Freunde richtig ärgern.
Ja.
Ja.
Okay, dann hast du noch Slack ausprobiert?
Ja, also Slack habe ich mal so im beruflichen Umfeld ausprobiert. Das ist so ein Ersatz für, was kennt man denn sonst noch?
Campfire, Hipchat,
sowas. Also das ist so Konversation für Gruppen. Man kann da Chaträume reinmachen und man kann da irgendwie alle möglichen auch Dateien rein drag and droppen. Man hat eine Suchfunktion, das Ganze wird irgendwie archiviert und das ist halt eher so für Kommunikation im Firmenumfeld gedacht. Ja. Und dafür, also ich habe früher Campfire zusammen mit dieser Flint-App auf dem Mac benutzt, die es ja jetzt irgendwie nicht mehr für iOS gibt, weil sie da seit 37 Signals mittlerweile Campfire,
Basecamp. Basecamp heißen, ja.
Genau, haben sie ja auch angekündigt, dass sie so ihre anderen Produkte außer Basecamp so einstellen oder verkaufen wollen. Deswegen entwickeln die Leute da ihre Apps auch nicht für weiter. Ja, und das war halt so ein bisschen suboptimal. Die Clients konnten zwar so das meiste, aber es gab halt keinen guten Mobile-Client mehr, der auch gepusht hat und so. Und
ja, also ich fand Campfire schon länger ziemlich, also sowohl, also die Webseite sowieso, als auch die Clients, Webseite die waren echt alle extrem angestaubt, um es mal nett zu formulieren, ja.
Ja. Und was mir halt immer gefehlt hat, war ein guter Mobile-Client, mit dem ich mal sagen kann, okay, wenn mich jemand im Chat highlightet oder mit mir jemand mit Direct-Message schreibt, also Direct-Messages gingen zum Beispiel bei Campfire gar nicht, das war nur so reiner Chatroom, aber du konntest jetzt nicht 1:1 mit irgendwelchen Leuten direkt reden. Und da hätte ich halt auch gerne die Möglichkeit, dass man irgendwie mir schreibt und ich bekomme dann eine Push-Notification.
Ja.
Ja. Ja, und das funktioniert alles mit Slack. Da ist auch ganz nett, die haben so ein Geschäftsmodell, dass quasi irgendjemand für den Account bezahlt. So, also für die Dienstleistung und dann sind die Apps dafür kostenlos. Und man bekommt halt in Anführungszeichen native Apps für einen Mac und für iOS. Also in Anführungszeichen native Apps, sage ich mal, weil das ist halt so ähnlich wie dieser Atom-Editor zum Beispiel von GitHub oder wie es gibt noch so ein paar andere Projekte. Das ist halt, ich glaube, auf Basis von WebKit gebaut und ist halt eigentlich eine WebView mit Zusatzfunktionen, also so ein bisschen was wie das Firefox OS Zeug, von dem wir vorhin geredet haben, funktioniert dafür eigentlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich hatte bis jetzt noch gar nicht so große Probleme.
Ja, wir haben es heute auch bei uns angefangen zu nutzen. Bei uns in der Firma. Wir haben bisher HipChat benutzt, was ich sehr mag, weil die nativen Apps, finde ich, ziemlich gut sind, dass so ein paar ganz nützliche Features hat. So Kleinigkeiten sind es halt wie, dass ich mit Command-Alt und dann Pfeiltaste hoch und runter die Chaträume durchwechseln kann und nicht immer klicken muss, wie es in anderen Sachen der Fall ist. Und das geht mit Slack übrigens auch. Und ja, Slack funktioniert eigentlich ganz gut. Ich finde ein bisschen nervig daran, dass es so, also dass es so dieser teambasierte Ansatz ist. Also wir haben es jetzt gerade, wir haben jetzt ein Team für unsere Firma und wir haben ein Team für eine andere Firma, wo wir arbeiten. Und ich kann jetzt nicht irgendwie ein Fenster für das Team und ein Fenster für das Team aufmachen. Die dürfen ja auch offiziell nichts voneinander wissen, sondern ich muss dann immer irgendwo in Menü klicken, Switch to Postreet und dann geht das wieder und dann ist mein ganzer State von drüben verloren und ich kann immer nur eins gleichzeitig sehen. Das stört mich ziemlich.
Das ist tatsächlich auch ein Problem. Also wir hatten, es gibt da ja auch einen Free-Plan, so du kriegst irgendwie so, glaube maximal 5 Leute dürfen da mitmachen und da hast du irgendwie nicht unendlich irgendwie nur die letzten, was weiß ich,
100.000 Nachrichten,
Also es wird nicht alles archiviert und es ist halt sonst wo, aber gerade für so einen Chatroom, den wir so für einen anderen Podcast benutzen, also für RetinaCast, da wäre es halt cool, sowas zu haben, um mal irgendwie Sendungen zu planen oder so. Und verwenden wir jetzt momentan nicht, weil zwei der Leute halt auch firmentechnisch bei Slack sind und die dann wir nicht alle Lust haben, jetzt ständig zwei Clients gleichzeitig laufen zu lassen, weil man immer nur in einem Team pro Session eingeloggt werden kann.
Ja. Ja. Genau. Ansonsten
Sagen wir es mal so, wenn man nur ein... Also wenn man das nur für eine Benutzerumgebung verwende, dann ist es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, also Fladi hat schon richtig gesagt, es sind nach außen hin native Apps, aber in Wirklichkeit ist halt da so ein WebKit-Ding innen drin, was mich am Anfang echt ein bisschen genervt hat, weil so schwer ist es jetzt da eigentlich nicht, das native Mac zu bauen, vor allem, naja, vor allem so einfach war es. Also man klickt halt einfach in dem Interface von Slack irgendwo rechts hin und dann ist da Inspect-Element und dann geht automatisch unten die WebKit-Konsole auf und zeigt dir erstmal an, dass die Seite irgendwie 215 Warnings hat, was alles nicht so für Slack spricht.
Muss ich tatsächlich korrigieren. Ich habe mir das auch angeguckt, allerdings sind es Log-Einträge. Also die, und sag
ja,
mal,
ein Fehler
ist auch, wenn du gerade kein Internet hast und irgendeine API nicht erreicht oder wenn irgendwie die Authentifizierung mit irgendwas gerade nicht funktioniert oder sonst was. Sagen wir mal, ich finde es auch bedenklich, dass da so viele JavaScript-Fehler drin sind oder Fehler auftauchen, wobei das halt viel auch wirklich nur Logs sind. Aber in der Funktion habe ich jetzt selber noch nichts großartig bemerkt, dass es jetzt nicht tun würde.
Ja klar, also die Funktion, also so nachdem, wie ich heute Slack und so benutzt habe, bin ich eigentlich ziemlich begeistert davon. Was mir sehr gut gefallen hat, sind so zwei kleine Details. Das erste ist, es ist der erste Messenger seit langem, wo ich nicht innerhalb von 50 Sekunden mich gezwungen fühlte, die Chat-Sounds abzustellen, weil sie so nervig sind. Also der von Slack, aber der Standard ist nicht so aufdringlich. Das ist ganz angenehm. Irgendwann wurden mir dann doch so, wenn dann irgendwie in 3 Sekunden es fünfmal irgendwie dieses leise Geräusch macht, dann geht es mir doch ziemlich auf den Zeiger und dann mache ich es halt, also seither habe ich es komplett aus. Und das andere, was ich aber sehr toll finde, ist der Emoji-Support. Und zwar, also ich liebe Emojis und das ist auch in HipChat und überall so toll. Also ich fand es ja schon immer toll, dass man auf macOS jetzt seit Mavericks hier die Emoji-Tastatur hinkriegt und wenn man da kann man dann schön durchtappen und alles. Also man kann das komplett mit der Tastatur bedienen. In Slack ist das noch ein bisschen cooler, weil wenn man GitHub kennt, da weiß man, man fängt einfach einen Doppelpunkt an und dann kann man Emojis schreiben und genauso funktioniert es auch in Slack. Plus die haben dann so eine Liste, also die machen einem gleich auch die Liste auf, wo man durchtappen kann. Und das ist ziemlich cool. Das hat mir bisher noch kein anderer Messenger so geboten.
Was ich auch ziemlich cool fand, ist der Support für Snippets. Also du kannst halt Code-Snippets oder Log-Snippets oder sonst irgendwelchen größere Mengen Text so Markdown-mäßig, wenn du 3 Backticks machst, einfach einfügen. Und dann werden die als separates Teil gehighlightet.
Ja. Also insofern kann man sich Slack echt mal anschauen, wenn man das noch nicht hat. Wie gesagt, eigentlich insofern ist es gar nicht doof, dass man ja theoretisch für jede Aktion immer dann so ein kostenloses Team aufmachen könnte. Also ihr könntet ja eins für RetinaCast haben, aber momentan ist es nicht supported, dass man dann irgendwie 2 Fenster für unterschiedliche Teams gleichzeitig offen hat. Man muss sich also ein iPad kaufen oder so und das nebendran stellen.
Oder ganz viele iPads.
Ganz viele iPads, für jeden Raum halt. Steuergeräte.
Genau, also Steuergeräte. Eine iPad-App habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber auf dem iPhone ist es ziemlich benutzbar, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt noch nicht an, also genau, man kann auch wieder in das Textfeld keine Bilder reinpasten, weder Animated GIFs noch sonst irgendwas. Also das ist gleich der Test, den ich gemacht habe. Ich poste irgendwelche Tweets, animierte GIFs, Emojis und sonst irgendwas. Das hat alles funktioniert auf dem Desktop, aber auf dem iPhone ging das halt nicht mit Copy-Paste. Weil ich weiß nicht, also Matt, du entwickelst ja für iOS. Ist es so schwierig, eine Funktion zu implementieren, dass du in dein Textfeld Bilder reinpasten kannst? Oder warum machen das manche einfach nicht? Weil das ist ja so ein grundlegendes Ding, was ich jetzt erwarten würde. Also das macht iMessage, das macht irgendwie WhatsApp, das macht irgendwie Threema, kann es auch, aber keine animierten GIFs verschicken. Das auch schon wieder, habe ich auch schon. Das ist so der Härtegrad, wo dann die meisten dran scheitern. Aber ist es so komplex?
Ich habe mich mit dem speziellen Bereich noch nicht im Detail beschäftigt. Ich glaube, das Clipboard-Thema, dass man das irgendwo halt also reinkopieren und dann wieder rauskopieren kann, das ist mittlerweile ziemlich gut gelöst. Also man kann ja einfach irgendwas, NSData gewissermaßen in die Zwischenablage unter iOS auch kopieren. Was ich stark vermute, ist, dass es heftige Probleme gibt weil man will dann das Bild irgendwie in das Textfeld und dann vielleicht noch einen Text dazu schreiben können. anstatt wenn ich da jetzt was einfüge, dass gleich irgendwie das Bild einfach gepostet wird. Und das ist unter iOS, soweit ich mich, also so wie ich mich gerade auskenne, das gibt bestimmt Leute, die können das 100-mal besser als ich, ist das noch ein ziemlicher Kampf. Also dieses in ein Textfeld mal was anderes einzufügen als Text, wie zum Beispiel ein Bild, das ist ziemlich ekelhaft momentan noch.
Okay. Also dann ist es mehr so, ja, die Geschichte. Okay.
Also es ist eher, ja, eine UI-Geschichte und ich glaube einfach viele kriegen es nicht so gut hin, wie sie es gerne haben wollen und gleichzeitig sehen es dann halt auch viele wahrscheinlich wieder als, so wie ich, Aperture nicht wichtig genug an. Also es, anscheinend gibt es nicht so viele Leute, die animierte GIFs wirklich copy and pasten wollen. Mhm. Also du kannst ja bei HipChat kannst du ja zum Beispiel immer einfach eine URL pasten, ja, und dann guckt er, und so ist es ja bei Slack, glaube ich, auch, und dann guckt er, ist das ein Bild oder nicht, und dann zeigt er dir das an. Aber du kannst jetzt nicht halt das Bild als Binary Data sozusagen da einfach mitschicken.
Ja. Ja gut, ich meine, tatsächlich ist es ja jetzt bei Slack nicht das Problem, aber wenn ich halt so einen Instant Messenger habe, die meisten, oder sagen wir mal, nicht ein Instant Messenger, sondern sowas wie Telegram, die meisten zeigen da halt auch nicht Bilder gleich inline an, soweit ich mich erinnere. Da muss man dann halt schon aktiv draufklicken.
Ja, mal so, mal so.
Okay, ja, Text gut. Secure müssten wir uns irgendwann nochmal angucken.
Ja, Text Secure ist halt so ein bisschen schwierig.
Das braucht noch ein bisschen, glaube ich.
Ja, also zum einen sehe ich da bis jetzt nur Android-Apps für. Also ich habe bis jetzt noch keine iOS-Apps dafür gesehen. Das andere Problem ist, ich glaube, das hat irgendwie mit meinem Kabel zu tun, dieses Pfeifen. Moment, ich lege das mal hier zur Seite. Ist besser?
Also gerade pfeift es nicht, aber...
Okay. Es könnte natürlich an meiner Bewegung liegen oder sonst irgendwas. Muss man schauen.
Flydie pfeift.
Ja.
Aber Flydie hat die ganze Zeit rum vor allem.
Ja.
Ja, gut.
Also Text Secure gibt zum einen, glaube ich, nur für Android und zum anderen, selbst wenn es das jetzt auch für iOS geben würde, würde mir da noch ein Desktop-Client fehlen.
Ja.
Also das ist so das Mindeste. Also ich weiß, ich habe da hohe Ansprüche, weil ich erwarte zum einen, dass es irgendwie sicher sein soll, das soll sich verschlüsseln, das soll irgendwie Cross-Plattform sein und es soll richtig synchronisieren und genau, allein
das schon verschlüsselt
convenient, aber push
das,
und
das
bla.
Soll ja. Also, wohl das bei Text Secure gehen, aber es fehlen halt noch die Clients.
Ja. Also weißt, also das ist schon so der heilige Gral, zu sagen, okay, du kannst jetzt verschlüsselt mit mehreren Devices, mit mehreren Leuten gleichzeitig.
Genau, aber das soll bei WhisperNet, das soll bei WhisperNet tatsächlich funktionieren, also bei Text Secure tatsächlich funktionieren.
Das können sie auch nur so lange sagen, wie es keiner richtig benutzt.
Ja, das müssen wir mal gucken, aber ich habe einen Artikel gelesen und da klang es tatsächlich so, als hätten die das hingekriegt.
Ich habe diesen Artikel über ihre Forward Secrecy Geschichte auch gelesen. Das klang alles ganz klug. Ich würde es mal gerne ausprobieren. Kann ich aber momentan de facto nicht. Also
der Vorteil ist auch WhisperNet, also Text Secure könnte man tatsächlich selber hosten dann irgendwie, was jetzt bei den anderen auch nicht geht. Ja.
Dann irgendwie. Definiere irgendwie. Also die Server-Software ist Open Source.
Genau, oder? Genau. Die ist Open Source, aber ich glaube, zurzeit ist da kein Federation oder sowas drin. Also wenn, dann würdest du dein eigenes Text Secure Sachen hosten, aber ich meine, wenn du eine Firma bist, könntest du das ganze Zeug nehmen und deinen eigenen Client schreiben und deine eigene Bubble bauen.
Aber wenn du eine Firma bist, dann möchtest du diesen Aufwand nicht betreiben. Glaube ich. Also würde ich jetzt...
Je nachdem, was du für eine Firma bist.
Ja, ich meine, also...
Wenn du dein eigenes Google bist, dann kannst du das auch selber bauen.
Ja, dann wahrscheinlich schon, aber wenn du dein eigenes Google bist, dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Da brauchst du auch keine Angst haben, dass Google bei dir mithört, weil dann bist du Google.
Du bist Google, genau.
So schön. Du bist Google und
ich
auch
sag,
du
aber
bist Google.
Es ist, also... Text Secure klingt so von den Sachen am besten, aber es hat halt noch am wenigsten und deswegen können wir dazu nicht viel sagen und da würde ich jetzt einfach sonst weitergehen. Wir werden da bestimmt nochmal drüber reden. Wir haben ja schon so oft drüber geredet. Flydie ist da immer unser Vorreiter, der testet das alles aus und jammert dann
Kommunikation immer rum. Ist halt wichtig. Es tut mir leid, aber...
Kommunikation ist wichtig, aber was du halt willst, ist halt das nächste Level einfach.
Ja, next Level Communication. Next Level.
Weil für mich ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich mit Leuten kommunizieren kann, aber ich muss ihnen nicht zwangsläufig lustige GIFs, die auch animiert sind, schicken können, quasi.
Was denkst du, was ich irgendwie morgens mache, wenn ich beim Kaffee sitze, dann schicke ich meiner Freundin irgendwie lustige Tierbaby-GIFs.
Ja, ist es dann Kommunikation oder ist es dann einfach nur quasi Belustigung?
Ja, das ist ja kommunizierende Belustigung.
Kommunikation ist, was ich draus mache. Vielleicht habe ich zu hohe Anforderungen an Kommunikation und deswegen ist für mich so wenig. Ein
spaßbefreiter Mensch.
Ja, genau. Vielleicht hasse ich alle lustigen Sachen.
Gefühllos.
Du hasst alle Menschen und willst nicht mit ihnen kommunizieren.
Ich will schon mit anderen Leuten kommunizieren, aber ich will ihnen vielleicht keine lustigen GIFs schicken.
Du würdest ihnen wahrscheinlich nur GIFs von Blood and Splatter schicken, ja, weil du ja, so ein Menschenhasser bist.
Gore-GIFs.
Weil du ihnen den Tag vermiesen willst.
Nur um sie zu ärgern, ja. Das stimmt.
Also ich würde jetzt dieses Messaging-Thema mal abschließen. Wir kommen da nochmal ein andermal drauf. Egal, Lesefu.
Lesefu. Genau, ich habe hier einen Artikel, der ist länglich, aber sehr, sehr gut geschrieben, sehr gut lesbar. Oh. Da geht es um das Fermi-Paradox. Und das Fermi-Paradox ist, so wie ich das verstanden habe, diese Geschichte, dass es unvorstellbare viele Sonnen und darum Planeten und sonst irgendwas gibt. Das heißt, das Universum müsste eigentlich voll sein mit Leben, aber wir bekommen davon nichts mit. Und darum geht es in dem Artikel und auch so ein bisschen die aktuell vorherrschenden Theorien der Wissenschaft, warum das denn so ist, auch mal irgendwie einfach erklärt.
Das ist auf meiner Lieblingsseite Wait But Why, auf der ich schon viel zu lange nicht mehr war anscheinend.
Ist unglaublich großartig geschrieben. Ich habe das nur gesehen, weil es irgendwie der Gruber mal verlinkt hatte. Und das auch lustige bunte Graphen und zu zeigen, wie man irgendwie wie eine hochentwickelte Zivilisation die komplette Galaxie bevölkern könnte. Mhm. Und sehr schön. Sehr gut.
Mir fällt der Name dazu nicht mehr ein. Es gibt eine Analogie dazu, ein analoges Konzept. Ich meine, es hätte irgendwas mit hier mit diesem einen hier Brecht oder so zu tun gehabt. Aber ich kann es nicht mehr sicher sagen und Google hilft mir nicht. Falls irgendjemand das kennt, was ich jetzt gleich beschreibe, bitte schreit es mir irgendwo in irgendeinem Chat oder sonst wo hin. Und zwar gibt es ein Konzept oder ein Gedankenmuster, dass du irgendwann realisierst, dass jeder von den tausend oder abertausend oder Millionen oder auch nur drei Menschen, an denen du tagtäglich vorbeikommst, auf der Autobahn dran vorbeifährst oder sonst irgendwas, ein Leben hat, das genauso komplex ist wie deins.
Oh ja, das habe ich auch erst letztens gelesen.
Also erstaunlich. Und das ist auch so ein Moment, wenn du das realisierst, irgendwie so die ganzen gesichtslosen Leute, die an dir vorbeifahren oder so, auf die du sozusagen gerade auch, vielleicht bist du zu dicht aufgefahren oder vielleicht bist du ganz nett gefahren, je nachdem, gar keinen.
Vielleicht bist du auch einfach normal gefahren.
Einen positiven Einfluss, egal was hattest, aber du hast Teil daran in gewisser Weise und die haben ein Leben, das sozusagen, also man nimmt in der Regel halt nur seins und das seine umgebenden Nachbarn irgendwie als komplex wahr und alles andere ist so eine flache, graue Masse.
Weil sonst würdest du nämlich durchdrehen.
Sonst würdest du mich explodieren.
Genau, deshalb könnte es zu Brecht passen.
Ja, also das auf ein einfaches Maß runtergebrochen. Ich habe das mal irgendwo auf Twitter gesehen, so irgendwie jeder kämpft seinen eigenen Kampf und jeder hat seine eigenen Probleme, also sei einfach nett.
Ja.
So,
sei einfach nett.
Ja, ja.
Genau. Oder hol dir einen Jack.
Einfach mal nett sein. Hol dir einen Jack und shave es.
Ja, das Problem ist, wenn du anfängst, einen Jack zu rasieren.
Musst du erstmal einen Jack rasieren.
Dann musst du erstmal einen Jack rasieren und dann stehen schon drei andere wieder da.
Ja. Das ist also gut.
Ich habe ja tatsächlich letztens auch gelesen, dass sich Jacks, wie nennt man das, die verlieren ihr Fell oder sie haaren, wenn sie geschlechtsreif werden.
Geil. Da kommen in die Mauser.
Nackte Jacks sind das Beste.
Die mausern sich. Dementsprechend ist quasi, wenn du einen Jack rasierst, wird das, hat es gerne Geschlechtsverkehr.
Ach, das lässt sich auch umkehren, oder wie?
Du kannst es auch forcen, oder was?
Ich weiß es nicht. Aber man könnte es theoretisch so argumentieren. Aber ich glaube, das ist Schwachsinn. Hier ein kleiner Artikel, da geht es darum, was denn eigentlich der Ausdruck Yak-Shaving bedeutet und wo der herkommt und was man denn damit so meint. Und dann ist ein lustiges animiertes GIF mit Malcolm in the Middle.
Genau. Jedem, dem das zu viel ist, das zu verstehen, der muss sich das einfach nur angucken.
Guckt euch das GIF an, das erklärt eigentlich schon alles.
Das beschreibt den Tag eines Softwareentwicklers eigentlich ganz
genau,
gut.
Genau. Also, ich muss jetzt hier noch diese Kleinigkeit ändern, aber um diese Kleinigkeit zu ändern, muss ich 10 andere Sachen machen, die wieder andere Sachen brauchen und Dinge.
Ja. Das Leben ist echt furchtbar.
Krass.
Extrem witzig ist ja immer, wenn man dann selber noch, also in dem GIF ist das ja die Frau von ihm, die da reinkommt und ihn fragt. Extrem lustig ist, wenn man dann selber noch feststellt, dass man sich gerade in so ein Yak-Shaving reingemanövriert hat. Sehr toll. Mhm.
Genau, dann habe ich noch einen Artikel Inside the Mirrortocracy. Ja, das ist so ein bisschen eine Kritik an der aktuell vorherrschenden Kultur in der Silicon Valley Startup-Gemeinde und wie die so miteinander umgehen und nur noch irgendwie die eigenen Kumpels anstellen und eigentlich hauptsächlich Leute haben in der Firma haben wollen, die so sind wie sie und aber irgendwie, ja. Und warum das ein Problem ist und so weiter. Lest euch das mal durch. Ich finde, das ist auch gut geschrieben.
Gut, dann kommen wir zu der echten Männerkategorie, nämlich Mimimi der Woche. Wir dürfen alle einmal eine Runde heulen. Ich fange an, weil ich brauch's unbedingt. Mail-Server und zwar Google. Die Google-Hilfe hilft irgendwie gar nicht, ist mein Mimimi, weil dann stand in den Mail-Logs ja irgendwie, sie sind irgendwie geblockt, weil bla, lesen sie doch mal hier, dann klickst du da drauf. Dann steht da nur irgendwie, ja, sie müssen sich an unsere Richtlinien halten.
Mach das doch einfach.
Halt dich doch mal an die Richtlinien, Ingo. Einmal.
Einmal an die Richtlinien halten,
Mann. Also ist eigentlich alles in Ordnung, ja, hier diese, dann kannst du irgendwie sagen, boah, bist du irgendwie Google-Mail-Besitzer, Benutzer oder auch nicht oder vielleicht, dann kannst du dich da irgendwo durchklicken und dann denkst du, nee, du hast alles gemacht, es stimmt alles und trotzdem geht's nicht und die Antwort ist dann, ja, bitte halten Sie sich an unsere Richtlinien.
Mach ja, das doch.
Mach ich doch.
Ja, hättest du es doch machen sollen.
Ja, das hilft halt überhaupt gar nicht. Und du kannst auch nicht irgendwie sagen, nee, hilft mir alles nichts, wo ist denn bitte der, ich will das reporten, dass ihr irgendwie scheiße seid, Button, weil den gibt's nicht. Sie führen dich irgendwie nur im Kreis rum und ich war dann genervt und hab gedacht, dann leck mich doch alle am Arsch. Wer will schon Mails zu Google schicken? Niemand. Bums aus, Ende. So. Google ist scheiße. Google-Hilfe ist noch viel scheißer als scheiße.
Scheißer.
Ja, scheiße zum Quadrat.
Was auch scheiße ist, ist das Piratenbett, das ist bei mir gerade
wieder kaputt. Geil, glaube ich.
Jo. Ja, okay, das heißt, wir haben keine Shownotes.
Doch.
Ja.
Ich kann die einfach kopieren.
Ah, jetzt ist es wieder da.
Ich kann die auch noch rauskopieren.
Ich kopiere die einfach.
Dann, so. Jetzt ist es wieder da. Genau, Ubuntu 10.4 LTS-Upgrade. Ich wollte einen ältere virtuelle Maschine, die mir irgendjemand zugespielt hat, upgraden und ist irgendwie total schief gegangen und deswegen scheiß Ubuntu Upgrade. Also ich hab's gemacht oder ich wollte es machen und dann hat's eine Fehlermeldung geschmissen und hab's gedacht, ja okay, dieses eine unsupported Paket kann ich ja irgendwie verstehen, deinstallierst es und dann hat's zigtausend andere Fehlermeldungen geschmissen und ich hab mir nur gedacht, what the fuck? Ja, weil haben sie das nie getestet oder bin ich einfach nur zu blöd? Noch irgendeinen Forenartikel gelesen, der mir auch irgendwie nicht weiterhilft, so mit dem Motto, ja, wenn da kaputte Pakete sind, dann fix sie halt. Dann habe ich gedacht, ja, nee, es sind so viele, dass das nicht geht. Und dann habe ich einfach aufgegeben und werde jetzt eine neue Maschine installieren und die drei Services einfach umziehen, weil das nervt einfach.
Krass.
Ubuntu Upgrade,
Daumen runter. Ich habe ab und zu mal so super Dist Upgrade bis zum nächsten Level gemacht und
ging immer.
Bisschen Glück hatte ich gehabt und dann war bloß meine T-Mux-Session halt verkrepelt. Aber ja, das ist ja bis heute noch.
Genau. irgendwann musst du es machen.
Ja, nee, ich warte mal, bis ich meinen Computer aus Versehen neu starte.
Ja, genau, dann musst du es irgendwann machen. Sag ich ja. Wir können aber hier demnächst den Senderechner von dem Studio hier auch mal updaten, weil das ist auch noch nur Ubuntu 10.4 und dann kannst du deine Magic Fingers anlegen.
Muss meine Hand auflegen.
Wenn du dann richtig warm gelaufen bist dafür.
Ja.
Du meinst die magischen Fäuste.
Radele.
Ich kam die Woche heim und hatte nette Post.
Schön.
Nette
Post ist immer gut.
Der Anwaltskanzlei Waldorf Fromme. Das ist so typisch, das erkennt man immer gleich von außen schon, ohne, das ist einfach so adressiert und
Waldorf
man
klingt doch total nett. Das sind ja, die rumtanzen.
Das sind auch ganz nette Menschen, ja.
Das sind also die Leute, die jemanden nach seiner Ohrform beurteilen. Ich wäre da vorsichtig, Ingo.
Ja, definitiv. Also
auf die spitze Ohren hast du
oder
nicht?
Ja. Nee, lange Finger oder nicht. Mhm. Man merkt schon, wenn man durch das Fenster des Briefes irgendwas mit Aktenzeichen sieht, dann ist immer ganz schlecht.
Ja.
Was ist passiert? Ich habe eine Abmahnung bekommen. weil angeblich über meinen Internetanschluss BitTorrent betrieben worden wäre über einen Film, den habe ich tatsächlich gesehen, allerdings im Kino. Und der war so schlecht, den würde ich nie runterladen. Sehr gut. Und der wäre da von meinem Anschluss aus geteilt worden. Also ist ja immer noch, Abmahnung kriegt man ja nur fürs Teilen, weil das lässt sich einfach fürs Hochladen.
Das ist hochgefährlich.
Weil das lässt sich halt einfach nachvollziehen. Ich betreibe kein BitTorrent. Ich habe einen Mitbewohner, den habe ich befragt. Der betreibt kein BitTorrent. Abgesehen davon waren wir beide zu mindestens einem der vier da genannten Zeitpunkte gar nicht mal in der Wohnung. Ich habe da immer meinen Rechner dabei, wenn ich nicht in der Wohnung bin. Kann also nicht gewesen sein. So dumm gelaufen. Aber das sind ganz nette Menschen, die wollen ja nur 815 Euro oder so haben.
Na, dann ist ja okay.
Da hast du gesagt, ich überweise ihnen keinen Cent, geh sie nach Hause.
Und ja, und
das, nach Hause.
Das Tolle an der Sache, also was mein Mimimi daran ist, ist halt einfach, es gibt halt eine Abmahnindustrie, das ist eigentlich schon schlimm genug, aber natürlich gibt es dann auch eine Anti-Abmahnindustrie, weil ich kann jetzt entweder der Abmahnindustrie in den Rachen springen und da ein Schuldeingeständnis abgeben, was ich nicht bereit bin und so weiter. Oder ich kann einem anderen Anwalt Geld geben, dass er die anderen Anwälte zurückpfeift. Auf jeden Fall haben die Anwälte aneinander Geld verdient. Und, ja, was machst du jetzt? Mein Vorgehen war das. Ich habe mich mit einem Bekannten beraten, der in letzter Zeit einen ähnlichen Fall hatte. Also das Thema WGs und andere Leute mal ins Internet bei sich lassen und so ist halt echt böse. Und
aber gibst du dann nicht einfach eine Unterlassungserklärung ab, dass du es nicht warst und du es nie wieder machst und dann
soll schwierig. Es ist schwierig, eine Unterlassungserklärung abzugeben, wenn man nichts getan hat, weil das schon ein implizites Schuldeingeständnis ist. Und da, also das war für mich im Wesentlichen, dass der Sachverhalt mir persönlich ist sehr klar, aber die rein rechtlich schriftliche Formulierung, wie ich mit diesen, Entschuldigung, Pennern kommunizieren muss, das kriege ich schriftlich nicht sauber rechtsdeutsch hin, da brauche ich einen Anwalt dafür. Also musste ich einem Anwalt Geld dafür geben.
Echt?
Der mir ein entsprechendes Handling davon angeboten hat für einen entsprechenden Preis. Und und dann sind da noch so Kleinigkeiten dabei, wie zum Beispiel theoretisch besteht dieser Anspruch von dem Urheber mir gegenüber 3 Jahre lang. Das heißt, in 3 Jahren kann immer wieder die Anwaltskanzlei, die den vertritt, also Waldorf Rommer, bei mir wiederkommen und sagen, hey, wissen Sie noch, damals, ne, wir sagen jetzt mal wieder, Sie waren's und so und wollen wieder Geld und dann muss ich das wieder und auch das ist über
den... Kannst du dann einfach den Brief copy-pasten?
Nee.
Ach, Mist. so einfach das wäre ja cool, weil
und dann ein bisschen hast
du einfach den Brief, den kannst du jederzeit wiederverwenden.
Ja,
also dann einfach kein Datum draufschreiben.
Genau. meine Situation ist jetzt die, ich werde da anwaltlich vertreten, das heißt auch für die 3 Jahre und die kümmern sich darum und die wollten dafür einen entsprechenden Festsatz und ich weiß noch nicht, ob ich die weiterempfehlen kann für solche Fälle. Ich weiß auch noch nicht, was endgültig dabei rauskommt. Weil ich habe bis zum 7.7. Zeit auf die Abmahnung zu reagieren, also eine Unterlassungserklärung abzugeben oder anderes zu machen. Ich habe mich für anderes entschieden. Und jetzt schauen wir mal. Aber es ist halt einfach so traurig. Also ich meine, klar, wir haben es in Deutschland sehr gut, dass man nicht riskiert, irgendwie einfach nur aufs Maul zu bekommen, wenn man auf die Straße rausläuft oder weil man irgendwie der oder der Religion angehört, getötet zu werden. Aber schon das, ich habe nichts getan, aber jetzt musste ich mindestens irgendeinem Anwalt einen 3-stelligen Eurobetrag hinschmeißen dafür, dass er das regelt. Und das finde ich halt einfach eine Zumutung.
Er hätte sich ja dagegen versichern können.
Genau, ich hätte ja eine Rechtsschutzversicherung abschließen können, damit hätte ich ja auch gecaved. Und ein Ding da noch natürlich, mir persönlich ist kein sinnvolles technisches Verfahren bekannt, wie ich verhindern kann, dass das jemals wieder passiert. Ja. Weil BitTorrent, also ich habe dann natürlich gleich in der Vermutung erstmal, es war irgendwie Mitbewohner oder sonst was, habe ich erstmal in der Fritzbox entsprechende Filter aktiviert, aber jeder weiß, dass die nichts taugen. Oder zumindest halbwegs was taugen. Die taugen für mich eigentlich nur als rechtliche Rechtfertigung, dass ich sage, nö, das war immer an und ich habe WLAN-Passwort und das und das und das und das. Ich kann es eigentlich nicht gewesen sein oder anders gesagt, ich habe alles, was mir zumutbar an Aufwand ist, getan und es ist halt angeblich trotzdem passiert. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass die Anwaltskanzlei einfach nur bösartig ist und mich einfach nur abgemahnt hat, weil sie gehofft haben, ich werde schon zahlen. Und sie haben nicht mal eine, also es kann ja einen Zahlendreo oder sonst was. 60
Cent Brief. Also ich weiß gar nicht, was man...
Nee, die sind nicht so dreist. Nein.
Doch,
das natürlich. Das sind 600 Euro Schadenersatz für Warner Brothers und 215 Euro für die Anwaltskanzlei. Die sind ja, ganz günstig.
Da haben die ja noch einen Deal gemacht mit Warner Brothers, dass sie die Hälfte wiederkriegen.
Ja, sicher. Aber das ist doch egal.
Ja,
es gibt auch bestimmt Deals Euro zwischen der Abmahnindustrie und der Anti-Abmahnindustrie, dass sie sich gegenseitig Arbeit machen. Also, sorry.
Also, mehrere tausend Euro für die einen und für die anderen für 120, also 1,20 Euro Brief.
Ja. Ja.
Total gut, da kriegt die Post verdient, was alle verdienen.
Ja, es ist eigentlich ein Konjunkturpaket.
Super gut.
Super gut.
Ich sollte Abmahnanwalt werden. Das ist, glaube ich,
total lukrativ.
Ja.
Definitiv.
Muss man dafür Jura studiert haben oder kann man es einfach so
machen? Nö. Du musst eigentlich, also ich hab gemerkt, die Formel, die Grußformel, wie alle Anwälte, egal wie sehr sie sich hassen und auf welcher Seite sozusagen des Verfahrens sie stehen, die Grußformel, mit der sich alle Anwälte begrüßen, ist: sehr geehrte Damen und Herren Kollegen. Ja, dann ist schon mal klar, das musst du im Prinzip machen, dann bist du wahrscheinlich schon legit als Anwalt. Genau.
Wir sind doch alle Kollegen.
Wir sind doch alle Kollegen, ja, jetzt machen wir zusammen Cash Money.
Der geheime Handschlag der Anwälte.
Mit Sicherheit. Ja. Irgendwie so. Ja.
Du musst dann bloß das Komma noch an die richtige Stelle setzen, damit auch alle wissen, du bist wirklich der, den du vorgibst zu sein.
Ja.
Dann ist alles klar.
So. Das ist das.
Okay. Dann Felix, du darfst heulen.
Ich darf auch weinen. Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren.
Oh,
ja. Das war schon schlimm genug.
Das war okay, eigentlich. Bis auf, dass es halt scheiße warm war und das war ein riesiger Berg und so. Aber ich habe gedacht, okay, fahre ich, höre ich Podcast. Und fahre ich damit, weil ich da noch nie war, mit Google Navigation durch den Wald quasi. Und das hat erstaunlich wenig funktioniert, muss ich sagen. Also es war...
Durch den Wald?
Ja, also ich bin halt normal durch die Straße durch den Wald gefahren und unter Brücke einmal durch. Und dann, es war irgendwie in dieser Zeit viermal so, dass er gemeint hat, er hat kein GPS, aber das war in meiner Hosentasche. Und ich weiß, dass meine Hosentasche kein faradaischer Käfig ist. Das zweite Problem war halt einfach, dass er die dann so gesagt hat, okay, jetzt bitte links fahren. Aber dieses Linksfahren war nicht für Fahrradfahrer, sondern es war für Autos. Und
nee,
jetzt
das war Linksfahren, Google, von Google. Linksfahren. Klick, klick, klick,
links. Ja. Und das war dann so, dass das Linksfahren war dann irgendwie 50 Meter oder so. Aber 50 Meter ist mit einem Fahrrad relativ weit. Mit einem Auto ist halt nicht so weit. Und das ist halt schon echt komisch. Und dann so, okay, jetzt bitte wenden. Ich sag, fick dich. Computer, echt. Ich gucke einfach, wie ich...
Die ganze Zeit gewendet.
Ich gucke einfach, wo ich hinfahren muss. Und irgendwie war es dann auch so, dass er auf der Hälfte der Zeit vergessen hat, dass, also da ist die App halt ausgegangen und dann hat er auch kein GPS mehr gemacht, weil er Strom sparen will und so. Und dann hat er einfach nicht mehr gesagt, was lang geht. Und ich bin einfach geradeaus gefahren und bin dann angekommen. Das war schon echt super
useless. Wenn man immer geradeaus fährt, kommt man irgendwo auf jeden Fall.
Ja, das Beste, glaube ich, für Fahrradfahren ist, du schaust ungefähr, in welche Himmelsrichtung du musst und dann fährst du dahin.
Ja.
Und kommst da einfach viel besser an, als was dir jedes Navigationsgerät sagen kann.
Mich hat das am Anfang in Karlsruhe, als ich damals noch gelebt habe, ziemlich aufgeregt, weil die in Karlsruhe im Süden so ein Einbahnstraßensystem haben.
Ja, und der sagt ja auch, dass du mit dem Fahrrad auch die Einbahnstraßen fahren sollst.
Nee, das nicht, aber, also ich habe da nie ein Navi benutzt, aber wenn du halt mit dem Auto da fährst, bist du halt immer so der Gelackmalte, weil du genau weißt, also ich zumindest immer wusste, ich muss in die Himmelsrichtung, aber die Straße sagt, nee, du musst jetzt dreimal rechts und da ist deine Baustelle, deshalb musst du da nochmal links und da.
So ein Kacke.
Und das ist mit dem Fahrrad oder laufenderweise natürlich extrem komfortabel.
Natürlich darf man das nicht mit dem Fahrrad, ist ja klar.
Würde man nie machen.
Würde niemals.
Wobei, also in Karlsruhe... kannst immer entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße fahren.
Ist
korrekt und es ist auch laut der Straßenverkehrsordnung so,
wenn fahrradfrei steht dabei.
Ja, wenn es dran steht, aber das steht fast immer.
Okay.
Und es ist auch so, wenn du jetzt irgendwie also entgegen der Fahrtrichtung an Einbahnstraße erlaubterweise von rechts kommst, hast du auch rechts vor links.
Ja, cool. Ja.
Was die wenigsten da leider wussten, musste ich feststellen.
Tja. Ja. Aber wenn du das durchsetzt, bist du trotzdem ein bisschen schuld am Fahrrad, am Unfall.
Ja, das Problem ist halt, du hast ein Fahrrad und du wirst dann einfach getötet.
Also, du hast...
Ja. Das ist halt blöd.
Ja. Schuld ist das eine, wenn du tot bist.
Ja, ja, richtig. Nee,
aber, also, du hast Teilschuld. Du kriegst eine Teilschuld. Ja. Also, auch wenn du recht hast und auch wenn er dir die Vorfahrt geben muss, wenn es zu einem Unfall kommt, hast du trotzdem einen Teilschuld, weil du falsch rumgefahren bist.
Also, das Ding ist halt einfach, seid einfach nicht doof
beim Fahrradfahren. Aber wenn ich rückwärts durchgefahren bin...
Dann ist okay.
Ja, ich meine, wärst du jetzt so ein Hipster mit einem Fixie, könntest du das bringen?
Könnte ich rückwärts durchfahren, ne?
Geil.
War eh mein Plan, demnächst mir so ein Fixie zuzulegen.
So auf jeden Fall. Praktisch. Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Darf man in Deutschland ja nicht.
Darf man nicht, Fixie?
Fixie allein reicht nicht. Also du musst halt immer zwei unabhängige Bremsen am Fahrrad haben, heißt es. Du kannst dir ein Fixie kaufen, aber du darfst nicht damit nicht, fahren. Also, ja, du darfst es nicht nur so ohne Bremsen kaufen. Mhm. Und da an den meisten Fixies dann auch keine der, glaube ich, 13 vorgeschriebenen Reflektoren und Lampen und ich weiß nicht, was dran ist, ist es eh unzulässig. Mhm.
Mhm. Zumindest für die Straße.
Ja, ich fahre ja auch nur auf Gehwegen damit.
Was du auch nicht darfst, sei denn du bist unter 14.
Ja. Mhm. Außer das sind halt extra Fahrradwege, was gar nicht so selten ist. Also.
Aber dann nimmst du wieder im Straßenverkehr teil.
Deswegen einfach nur schieben, wenn du ein Fahrrad hast. Einfach nur schieben.
Naja, oder auf so Gehwegen weil's fahren, so schön wo Fahrrad ist. Frei steht.
Ja, genau. Ja.
Aber da muss er wahrscheinlich auch Fixies frei stehen. Weil sonst
Fixies frei. Fixies auch frei. Und diese E-Fahrräderteile auch, alles.
Alles.
Und noch so Roboter auch.
Da habe ich das.
Aber der Chat sagt, Fixies sind weniger als 11 Kilo, da braucht man kein festes Licht.
Kein festes Licht, ja, aber du musst eins
Licht
dabei haben.
Also je nachdem, wenn
er ein Fixie nicht über einen, auf den es muss nicht, also das ist auch wieder so toll, das ist halt einfach wegen der Rennradlobby. Hm. Also Rennräder oder Räder bis 11 Kilo müssen kein festes Licht haben, aber du musst ein Licht dabei haben und du musst es halt dran machen, während du fährst, theoretisch.
Ja, in der Nacht, wenn es dunkel ist.
Wann, ja, ab wann
ist es?
Wann dunkel ist, entscheidet der Wachtmeister, wenn er die Augen zumacht.
21 Uhr?
Jetzt ja, immer 21
Uhr. 21 Uhr. 21 Uhr ist die Nachtzeit. Das ist alles Nacht.
Punkt, aus, Ende. Nachtruhe.
So einfach.
Okay, kommen wir zu Outbank. Freddy?
Outbank. Oh Gott. Ja, wo soll ich anfangen?
Am besten in der Mitte, weil dann haben wir jetzt nicht so weit bis
zum Ende. Beim Preis. Also
ich versuche jetzt mal die TLDR-Version dazu machen. Outbank ist scheiße.
Okay. Oh, okay. Don't use it. Okay, next.
Das war so ja, gut einfach.
Die bisschen längere Variante ist
God.
Es gibt einfach Menschen, die schreiben Apps und versuchen damit krampfhaft mit alle paar Jahre mit einem neuen Geschäftsmodell Geld zu machen, was vielleicht auch gerechtfertigt ist, ich weiß es nicht, aber dann sollten die Apps zumindest funktionieren. Und Outbank war halt so, so eine App, die habe ich aufgemacht. Und die ist reproduzierbar quasi beim jedes Mal, wenn ich sie zum ersten Mal geöffnet habe, wenn die App zum ersten Mal versucht hat zu synken, abgestürzt. Immer.
Kann man die da nicht zurückgeben?
Oder nee. So?
Ich weiß nicht, also bei Android gibt es das, dass du das 10 Minuten nach dem Kauf noch zurückgeben kannst.
Ja, theoretisch gibt es das bei iOS auch, aber da muss ich da den Support anschreiben. Ach so, nee. Und sonst irgendwas.
Nee, bei Android gibt es für den Store gibt's einen Button. Da sagst du dann einfach, okay, ich will es doch nicht mehr.
Aber nur den ersten 15 Minuten.
Ja, genau.
Das ist ja schon lange. Überlegen, Outbank, das ist, sagen wir mal, Outbank, das ist eine Software, die habe ich schon vor zweieinhalb Jahren oder so irgendwann mal gekauft. Aber so lange, also weißt du, deswegen sitzt der Hass auch so tief, weil so lange funktioniert sie nicht.
Das hat noch nie zuverlässig funktioniert. Also auch die Mac-App, das ist eine Zumutung, die App schon immer gewesen.
Dann benutzt es halt nicht.
Ja, man hat es halt gekauft und es gibt halt.
Ja, dann schmeißt es weg, kauft was Neues.
Ja, das Problem ist, es gibt halt wenige Alternativen, die tatsächlich irgendwie funktionieren und die irgendwie auch ein vernünftiges Geschäftsmodell haben und sonst irgendwas.
Also benutzt halt einfach diese Sparkassen-App, die tut halt auf dem iPhone.
Ich habe aber keine Sparkasse.
Das geht doch das hat doch damit nichts zu tun. Die kann HBCI und das reicht.
Da ist halt.
Aber ich kann kein HBCI. Ich brauche eine Software, die HBCI kann.
Ja. Nicht? Sprichst du nicht HBCI?
Moment.
PIN-TAN, Chip-TAN, Fototan.
Tatsächlich ist es halt auch so, dass
Tan, M-TAN, X-TAN, Y-TAN.
QR-Code, alles.
Tatsächlich ist es halt auch so, dass ich so ein paar Sonderfunktionen, wie ich kann jetzt automatisch mal irgendwie Dinge kategorisieren, je nachdem, von wem sie wie überwiesen wurden.
Okay, das kann die Sparkassen-App auch.
Ja, müsste ich mir mal angucken.
Die kostet irgendwie 89 Cent oder so.
Ja, nee, wegen der Kohle ist es mir gar nicht, aber ich habe halt, sagen wir mal, das Killer-Kriterium für Outbank war bisher der Sync, weil ich habe irgendwo ein neues Konto eingetragen, das hat sich über meine Geräte durchpropagiert und ich habe halt irgendwie mehrere Devices gehabt, die da halt mit synchronisiert wurden.
Okay, aber wenn es nicht funktioniert, dann nützt ja dieses Killer-Feature auch nichts.
Genau.
Weil es funktioniert nicht.
Nee, jetzt ist das Killer-Feature halt für den Arsch. Also sagen wir mal, ich habe Outbank jetzt stabil zum Laufen gekriegt, indem ich das Killer-Feature einfach abgeschalten habe und ich gucke mich jetzt halt währenddessen einfach mal ständig um, um dann auch festzustellen, es gibt jetzt mal wieder eine neue Outbank-App, die bietet dann irgendwie, also die ich weiß auch nicht, wie das durch das Review gekommen ist. Die kannst du dann 10 Tage kostenlos nutzen und danach musst du dir irgendwie ein
Abo machen.
Ein Abo kaufen.
Was?
Also ich verstehe es auch nicht ganz, weil eigentlich sollte es sowas wie eine Demo-Version oder sowas im App Store gar nicht geben.
Tja, aber wieso soll es keine Demo-Version geben? Das ist doch das, was man sonst immer will. Ich hätte von den meisten Apps gerne eine Demo-Version, wo ich ohne Zahlen irgendwie testen kann und feststellen kann, oh, ist Outbank schon wieder, ist scheiße, tschüss.
Immer noch scheiße.
Ja, das ist so bei Android, dann hast du quasi dann erstmal die kostenlose Version, die voll ist mit Werbung und Sachen, die du nicht benutzen kannst, und dann kannst du diese kaufen und dann hast du diese ganz coolen Sachen und keine Werbung.
Ja, sowas gibt es ja bei iOS auch, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, dass es da irgendwie, dass man die dann, ist auch egal. Jedenfalls fand ich das dann auch frech, dass es da irgendwie nur so eine Demo-Version gibt, und das hat mich dann irgendwie, dieses Erlebnis hat mich dann irgendwie dazu angestiftet, mir mal Gedanken über so Modelle für Software, also Finanzierungsmodelle für Software zu machen, über die wir dann irgendwann mal reden würden. Aber lassen wir das. Outbank nervt.
Outbank, ja. Keine
Okay, Sinn. Weiter.
Endomondo nervt genauso. Endomondo ist so eine Jogging-App. Die habe ich mir irgendwann mal für teuer Geld in der Pro-Super-Bonus-Gold-Version gekauft.
Das ist schon immer schön, ist scheiße. Schon immer scheiße, wenn man was in der Pro-Super-Bonus-Version kauft.
Wenn es überhaupt eine Super-Pro-Bonus-Version gibt.
Ja.
Pro-Bonus.
Pro-Bonus. Jedenfalls ist das halt so einfach eine App, die trackt halt. Wo du joggen gehst, sagt dir unterwegs so in definierten Zeitabständen oder Wegabständen durch, wie lang du gelaufen bist und wie schnell du gelaufen bist und solche Geschichten.
Also so wie Runkeeper,
genau, und Runtastic. Sowas in grün. Habe ich tatsächlich ein paar Jahre benutzt, habe ich auch irgendwann mal hier gepickt, und dann haben die irgendwann angefangen, obwohl ich schon die Pronus Super Duper Gold Version gekauft hatte. Jedes Mal, wenn ich die App aufgemacht habe, ist extra ein Screen hochgekommen, hey, möchtest du nicht für 30 Euro im Jahr hier ein Abo mit uns? Und ich denke mir, nee, ich will diese Features nicht. Ich will einfach nur die App benutzen und laufen gehen. Und ich musste halt jedes Mal diesen Screen wegklicken. Dann haben sie irgendwann mal, sind sie auf den Trichter gekommen, okay, sie wollen jetzt keine Super-Duper-Bonus-Gold-Version mehr. Und haben dann mal ein Update ausgeliefert, was einen dann quasi dazu gezwungen hat, auf ihre normale, in Anführungszeichen, App zurückzugehen. Wo man sich dann wieder irgendwelche Features restoren konnte, wenn man da vorher die Bonus-Variante gekauft hat.
Okay.
Aber, kommen wir zum zweiten Mimimi. Dinge, die App-Entwickler machen, die quasi schlimmer sind als...
Als Pest.
Als die Pest, genau.
Noch schlimmer.
Noch schlimmer als die Pest, nämlich es den Benutzern nicht zu erlauben, Passwörter in ein Passwortfeld rein zu copy-pasten.
Das ist echt evil einfach.
Also das Ding ist halt, ich habe dann halt gedacht, ja okay, ich war schon Monate genervt, weil sie mir ständig dieses Pop-up zeigen, du kannst deine App bald nicht mehr benutzen, installier doch mal die andere. Und ich war schon davor Monate genervt, dass sie mir ständig irgendwie diesen Screen gezeigt haben mit, mach doch mal jetzt Abo. Und dann ist mir einfach der Kragen geplatzt, weil ich dann nicht mal mehr mein Passwort da aus 1Password rauskopieren konnte.
Das Schönste an der Sache ist ja dann bei iOS noch, wenn das so nicht geht und du gerade nur dein iPhone hast, dann kannst du immer zwischen 1Password und der App multiswitchen, also multitasken. Ja, genau, dann musst du erstmal immer dein 1Password wieder entsperren, wenn du wieder zurückkommst. Und, also ich glaube, das kann man in den Settings auch irgendwie abschalten, aber das wäre ja blöd. Und dann musst du wieder zählen, so okay, ich habe schon die ersten 5 Zeichen eingegeben, wie geht's denn weiter?
Ein 30 Zeichen langes generiertes Passwort.
Dreistes Passwort.
Ein dreistes
Passwort. Dreist?
Das geht einfach gar nicht.
Du brauchst so ein Tablet, damit du dann das Passwort da anzeigen kannst und es dann auf deinem Handy eingeben kannst.
Ja, oder ich hätte es mir dann irgendwie, wenn ich dann später wieder irgendwann auch an den Rechner gekommen wäre, hätte ich mir an den Rechner anzeigen lassen müssen und abtippen müssen, da das... Ja, war mir dann irgendwie zu viel. Ich habe jetzt mal eine Alternative benutzt, aber das ist so ein Meta-Mimimi. Es gibt keine Apps zum Laufen gehen, wo man den Entwicklern irgendwie Geld geben kann, die nicht ein Abo-Modell sind. Also die App, die ich mir jetzt geholt habe, die kostet dann irgendwie, ich weiß nicht, $5-6 im Jahr. Das ist mir okay, das zahle ich dann halt mal. Also was ich da an Schuhen und Laufkleidung ausgebe, das ist da irgendwie ein Scheiß dagegen.
Ja, aber die Frage ist halt, das ist doch eigentlich nur eine App, die trackt, wie weit du gelaufen bist, oder?
Ja, die machen ihr Geld über die Analytics im Wesentlichen. Danach. Okay. Ja.
Das also heißt, sie machen Graphen.
Statistiken an. Ich habe das bei Runkeeper auch mal gemacht. Mhm. Also Runkeeper habe ich damals auch kostenpflichtig gekauft, die App. Die wurde dann irgendwann kostenlos, weil sie halt gemerkt haben, sie haben lieber mehr kostenlose User, denen sie dann auch ihre Plans so unter die Nase reiben können. Ich bin jetzt, glaube ich, mal für ein Jahr Runkeeper Pro oder Premium oder ich weiß nicht was, Mitglied oder nee, Elite heißt das da, glaube ich.
Elite.
Yeah. Und da kriegt man dann irgendwie die Möglichkeit, sich mit 5x und y-Achsen irgendwelche Reports zusammenzuklicken, was zwar ganz nett ist, aber mich jetzt auch nicht schneller gemacht hat beim Laufen.
Was? Das hat dich nicht schneller gemacht?
Nee, ich werde schneller beim Laufen, indem ich die Füße voreinander setze.
Also ich fand bei Runkeeper halt immer gut, dass du dir danach noch die GPX-Datei irgendwie runterladen konntest.
Solche Dinge sind ganz nett und auch das kann bestimmt jeder andere auch. Du kannst es, wenn du eine Pulsuhr hast, damit verknüpfen oder sonst irgendwas. Oder kannst zum Beispiel auch ein anderes Höhenprofil, weil die ja das Höhenprofil über Google Maps normalerweise ermitteln. Das ist bei mir jetzt beim Mountainbiken zum Beispiel eher inkorrekt, was die da haben.
Hm.
Und nicht unwichtig.
Ja.
Solche Dinge. Ja. Also Runkeeper ist ja mittelgut.
Ja, also ich habe da tatsächlich mir jetzt auch eine App rausgesucht, die hat keinen Backend-Service, wo irgendwie die Daten gleich hingeloggt werden. Das findet alles auf dem Gerät statt. Ich muss halt da einmalig im Jahr irgendwie ein paar Euro hinwerfen. Nennt sich Runmeter, hat, glaube ich, der Mike irgendwann mal gepickt. Und wenn man da irgendwie mehr Features haben will, dann dann kann man halt dieses Elite-Abo für ein Jahr abschließen. Das ist noch so im grünen Bereich, aber es ist auch schon irgendwie schwierig. Ja. Aber ja, sowas finde ich generell schwierig. Ich würde gerne irgendwie Geld für Software ausgeben, aber nicht irgendwie, ja.
Kurzer Ausbruch aus der Mimimi-Fraktion. Passwort pasten. Dank iOS 8 mit den Safari-Extensions wird es ja jetzt endlich möglich, und ich glaube, es sind schon Leute dran, die Beta von 1Password dahingehend zu testen, die das kann, dass man also auf einer Webseite eine Safari-Extension hat und dann sagen kann, hier, tacker mal meine 1Password-Daten rein. Endlich. Bald.
In diesem Kino. Ach so, ich kann noch was auflösen, nämlich die Frage, die du hattest, dass quasi die Welt, dass alle Leute ihr eigenes Leben haben, dass ja alle Leute ihr eigenes Leben haben, heißt, das Feeling heißt Sonder oder Sonder. Und
Sonder.
Ich habe da was in die Piratenpad geschrieben, den Link, den muss da jemand da reinpasten, weil ich kann ja nichts editieren gerade. Und genau, das ist genau dieses Feeling, dieses Gefühl, was beschreibt, wenn du auf einmal merkst, dass alle Leute ihr eigenes Leben haben. So. Habe ich nochmal einen Ausbruch gemacht. Aus dem Mimi, weil das so schön war.
Okay, dann IKEA-Schreibtische. Kleidi?
Ja, ich habe mir einen neuen Schreibtisch gekauft. Der war auch gar nicht so super günstig. Also der hat irgendwie so fast 500 Euro gekostet.
Mehr als 500.
Ja, irgendwie war der beim IKEA direkt günstiger als auf der Webseite. Ich weiß auch nicht, der hat, ich glaube, 480 oder so gekostet.
Hm. So, also den IKEA nochmal schon mal pro
499 gibt es den in Weiß.
Den IKEA Webshop habe ich auch noch nie verstanden, weil das ist, macht keinen Sinn.
Ja,
also erstens ist es scheinbar teurer und zweitens, wenn du es da bestellst, muss es dir dann auch noch für 80
Euro Versandkosten.
Ja, oder so. wenn überhaupt, ja. Wenn es 50 Euro
ja, aber auch
60, 70 Euro Versandkosten. Hä? Was soll denn der Scheiß?
Die Preise variieren, aber auch dann von Filiale zu Filiale.
Ja.
Bei IKEA. Mhm. Also es gibt gewisse Dinge, die gibt es in der einen Filiale irgendwie für einen Zehner mehr oder.
Ja, so, aber es geht jetzt um den Webshop. Wenn du da bestellst, musst du nochmal 60, 70, 80, 90, 130 x Trillionen Euro zahlen, dass sie es dir auch liefern. Alle anderen machen das halt entweder günstiger oder umsonst.
Also, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube,
halt
das ist
kein
auch,
Webshop.
Ich glaube, also, das ist denen auch eher unwichtig.
Genau, die wollen, dass du da hingehst und deinen leckeren Snack
weißt
noch
du, bestellst. Weißt dann musst du es auch noch selber zusammenbauen und dann liefern sie es noch für teuer Geld. Was soll denn der Scheiß?
Ja.
Finde ich scheiße. Gut, aber der Tisch ist auch scheiße.
Ja, das ist halt so ein Ding. Also das ist so, ich bin jetzt gerade im Hipster-Mode. Ich stehe jetzt hier vor meinem Rechner rum. Ich habe das den ganzen Tag gemacht oder ich bin zwischendurch irgendwie mal kurz gesessen. Jedenfalls ist es halt so ein Tisch, den kann man halt elektrisch schön verstellen und zwar auf eine Höhe, dass man den auch als Stehtisch benutzen kann, was ich irgendwie ganz praktisch finde. Weil dann kann man das sich vom Rechner rumhampeln und sonst was und bewegt sich ein bisschen mehr und ist ganz nett, theoretisch.
Also der Nachfolger des Hipsters ist der Hampler.
Der Hampler.
Hampler.
Ja. Der Humping, Humbler.
Ja, der Humbler, der hat dann irgendwann auch sein Humble-Lock. Humpel-Lock. Mhm. Das Problem bei dem hier ist, der hat halt nur zwei Standfüße und die sind nicht so sonderlich verwindungssteif. Das heißt, wenn ich den jetzt hier auf Stehhöhe ausgefahren habe, ihr seht das jetzt quasi in der Kamera, wenn ich hier nur ganz leicht an dem Rechner wackle, an dem Schreibtisch wackele, dann wackelt halt mein Laptop, mein Monitor hin und her. Und wenn ich halt in der Gegend rumtippe,
wackelt alles und vibriert alles.
Das ist
ein Scheiß.
Ja, also wenn ich halt in der Gegend rumtippe, dann wackelt halt mein Laptop ein bisschen mehr, weil der halt.
Ja, und dann gibt es noch eine Resonanzkatastrophe und der ganze Tisch bricht in sich zusammen.
Sowas in der Richtung, genau. Also ich habe mir jetzt schon mal ein bisschen stabileren Laptop-Ständer besorgt, der nicht so nachschwingt. Das macht es auch ein bisschen besser, aber ich glaube, ich würde den gerne wieder zurückgeben. Also wenn irgendjemand von den Hörern mal Erfahrungen mit Rückgabe von IKEA-Sachen gemacht hat, kann er mal berichten. Ansonsten muss ich mich mal mit der Hotline auseinandersetzen, weil irgendwie muss ich dann mal auch ein Auto organisieren und den Tisch wieder irgendwie auseinanderbauen und sonstige Dinge. Das ist alles sehr nervig. Ja, sagen wir mal, wenn das Teil jetzt deutlich günstiger gewesen wäre, würde ich darüber hinwegsehen. Aber ja, momentan ist es mir zu viel Geld für einen Tisch, der mich dann nervt. Ja. Genug geheult, zumindest für mich.
Wir schreiben gerade alle in den Chat.
Ja.
Ja, tut mir leid.
Wir haben voll die coolen Sachen im Chat. Da geht's voll ab.
Ja, ich habe noch ein Mimimi, das mir heute aufgefallen ist, nämlich in der iOS 8 Beta ist relativ bekannt, da hat Apple dann noch für die Beta-Leute eine App mit installiert, den Bug Reporter. Und der ist genauso schlecht wie das Desktop-Pendant, weil das einfach nur eine Mobile-Webview-Anpassung an iOS von dem Radar von Apple und das ist einfach nur Cancer. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie es vergisst einfach immer meine Login-Daten. Ich habe halt auch so ein Krypto-Passwort bei meiner Apple-ID für mich als Entwickler und das jedes Mal reintackern oder jedes Mal One Password und das ist halt echt so, ich mache die App zu, also ich beende sie nicht, sondern ich drücke nur auf den Home-Button, wenn ich wieder reingehe, muss ich mich neu einloggen. Plus es ist auch das Login-Formular ist eine Webview, hat keinen Submit-Button und der Submit-Button oben rechts auf der Tastatur, der tut nicht nur, der unten rechts tut und oh, die ganze App ist einfach nur schrecklich. Aber eins haben sie hingekriegt. Es wäre nicht Apple, wenn sie nicht Folgendes hinkriegen würden. Sie nehmen eine schlechte Webview, kriegen es aber irgendwie hin mit Public, Private, was weiß ich, System Call, APIs. Dann, wenn du so einen Bug Report anlegst über die Bug Reporter App, dann ziehen sie im Hintergrund automatisch einen System Console Dump und einen Stackshot. Ich weiß nicht, über welche Private APIs sie das machen, aber sie haben die anscheinend. Und das kriegen sie hin. Ja? Also sie kriegen sonst nichts hin, aber ultra tief ins System rein und da einen Stackshot ziehen, das geht irgendwie. Ja.
Schön.
Ja.
Was auch immer das zu bedeuten hat. Aber ich glaube, es ist gut.
Ja, das Witzige an der Sache ist, als ich das erste Mal das Wort Stackshot gehört habe, ich weiß nicht, ob das so geläufig ist.
Ich habe gedacht, das heißt Stacktrace.
Ja, bei Apple heißt das Stackshot.
Man nennt es halt anders.
Ist auch tatsächlich so, weil du ja kein Trace in dem Sinne hast. Egal. Das wurde halt so geschrieben, mir, hey, mach mal einen Stackshot und dafür drückst du beim iPhone, ich weiß nicht mehr, sind es irgendwie Log, Home und Volume Plus oder so.
Total gut.
Und ich dachte nur, der Apple-Entwickler ist doof und meint, ich soll einen Screenshot machen und ich weiß doch wohl, wie ein Screenshot geht und da muss ich nicht Volume Plus drücken dafür. Und dann habe ich da auch mal damals gelernt, dass es einen sogenannten Stackshot gibt, der einem so mehr oder weniger den kompletten Stack eines jeden Threads zu dem Zeitpunkt irgendwie in einen File dumpt und dann kann man das auch wieder über irgendwelche iTunes-Schnittstellen auf seinem Rechner Crash Reporter synken und
genau,
und
dann kannst du es direkt anhören.
Insofern auch. Ist die Bug Reporter App auf dem iPhone gar nicht schlecht, weil die hat den dann gleich mit drin. Ja.
Und du kriegst dann quasi ein kostenloses Lied, je nachdem wie schlimm es war.
Ja.
Das kriegst du so super Deathmatch, wenn es einfach gestorben ist.
Ja, das erhöht die Chancen halt einfach um 100%, dass man als einzige Antwort auf seinen Bug-Report bei Apple nicht mehr nur die Antwort bekommt, ja, wir brauchen vom Engineering jetzt noch einen Stackshot von dir. Nee, weil den haben sie ja dann schon, also kriegt man immer gleich das Ja, has been closed as duplicate von irgendwas anderem. Und dann hört man nie mehr was dazu. Also
warum reichst du den Bug-Report überhaupt ein?
Weil ich ein guter Tester und Entwickler sein möchte und nicht nur monieren möchte, dass vom Flyer kriegst du den Daumen. Alles Shit ist bei denen.
Ja, aber doch, schreib einfach in die Bewertung rein, LOL sagt. Code doch lieber
für richtige Sachen.
Nee, sag einfach, LOL sagt, und dann kriegen sie einen Stern.
Ja, also ich hab in letzter Zeit mit meinem iPhone, also ich meine, ich will nicht drüber mimimien, weil es ist Testsoftware, also es hat echt härteste Firmware-Bugs mittlerweile, das iOS 8. Also bei mir ist immer so, dass gerade alle 10, 15 Minuten das Baseband irgendwie zusammenbricht.
Oh, nice, das hört sich fast an wie Android.
Und dann ist halt oben irgendwie das Carrier-Symbol weg und sagt No Service und dann ist solange das gesamte System unresponsive. Also es hängt dann einfach für 10, 15 Sekunden komplett.
Kommt dann auch so ein Beachball?
Gestern Abend.
Gebaut?
Nee, den gibt's nicht.
Schade.
Gestern Abend hatte ich einen sehr lustigen Fall, dass ich mein iPhone ans Ladekabel gehängt habe und es ist nichts passiert. Und ich dachte halt so, ja, okay, das pseudo-billige Amazon-Kabel jetzt irgendwie dann doch irgendwann kaputt, bis ich dann heute Morgen aufgestanden bin und gemerkt habe, nee, es waren einfach alle Hardware-Interfaces kaputt. Also ich habe Podcasts angemacht, firmware-mäßig abgeschaltet waren sie irgendwie, keine Ahnung, abgestürzt.
Ja, da hilft doch gut
schütteln. Also ich habe irgendwie Podcasts angemacht, wollte hier die letzte Folge nachhören, ja, hab Kopfhörer reingesteckt, aber es kam trotzdem der Podcast über einen Systemlautsprecher. Dann habe ich gedacht, okay, mal raus, mal rein, nee, hat nichts gebracht, okay, Reboot tut gut, also lange auf den Lock-Button gedrückt, nichts passiert. Wenn ich dann losgelassen habe, auch nach 30 Sekunden oder so, dann ist halt einfach das iPhone gelockt. Also irgendwie hat er überhaupt nicht mehr auf verschiedene Tastendrücke sonst was reagiert.
Dann hast du einfach den Akku dann rausgenommen.
Oh, warte.
Ja, wait,
Control-ID mit meiner Flex. nee, dann habe ich halt hier den Defi-Griff gemacht, um es zu rebooten. Also lange Lock- und Home-Button gedrückt halt. Dann ging es wieder und dann ging auf einmal der Lightning-Connector wieder. Und da ist mir dann aufgefallen,
du musst davor, einfach nur deinen Computer neu booten, dann funktioniert alles wieder.
Ja, davor hatte das Ding die ganze Zeit irgendwie 70% Akku angezeigt, was auch völlig inkorrekt war, weil halt auch da die Firmware abgestürzt war, die das misst. ja, 14, misst, aber
wie viel dein Akku hält. Das ist einfach
ja, die hat das halt einfach alles verschrabbelt. Also,
nice.
Ja. Aber okay, da will ich gar nicht drüber meckern, 8, weil das ist Beta. Don't use it.
Okay, Pigs.
Pigs. Emojly.
Emojly.
Emojly wird bestimmt ganz toll, so wie Keybase.
Ich habe gedacht, das ist nur News, weil das benutzt eh keiner. Aber es ist auch schön, dass
besser in die Messenger-Ecke gepasst.
Ja.
Ja, genau, aber dann hätten wir noch länger mit Messenger drüber geredet.
Also, und genau, Fladi
hat völlig recht. Es ist kein Messenger.
Aber reverse your username.
Reverse your username. Bei Emojis macht bestimmt
sehr viel Sinn. Das ist kein Messenger, ist ein Network.
Der Leadname ist irgendwie
Penis.
Penis. Aber bestimmt ist irgendjemand
Penis. Also Penis einfach.
Ja, also irgendwelche Leute sind ja
sicher hier schon irgendwie. Ich war einer der Glücklichen, die noch die zweistellige Emojis noch abbekommen haben. Ich weiß nicht,
ob mittlerweile alle weg sind. Aber es gibt doch so viele.
Ja, aber mittlerweile sehe ich nur noch Leute, die dreistellige Emojis.
Ja, weil die alle zu faul waren, um zu suchen.
Weil sie halt alle keinen Penis am Anfang haben wollen.
Kein Penis.
Ja.
Weißt du, was echt das Problem ist? Es gibt zu wenig Emojis.
Nee, das, für Flydie ist das Problem, er kann keine animierten GIFs damit verschenken, sondern nur Emojis.
nee, ich hab aus irgendwelchen Gründen, mein Emojly Username.
Emojly.
Das hört sich auch so kaputt an, einfach so derp. Mein Emojly. Mein Emojly User-Account ist ein furzender Elefant. Also ein Elefant mit so Wolken hinten dran.
Krass, aber der ist falsch rum.
Nee.
Okay, das ist richtig
genau.
Das Problem ist, aus irgendwelchen Gründen war ich der Meinung, dass es cool ist, da zwei Wolken hinten dran zu machen. Da habe ich jetzt im Nachhinein noch gedacht, es wäre doch schon cool, noch den mit einem abzustauben, aber da war er schon weg.
Oh, da war der furzende Elefant schon weggeflogen.
Schon Furzpower aktiviert und schon weggeflogen.
Ja.
Aber Hauptsache furzende Elefanten.
Also da wird wahrscheinlich eh nichts draus, aber man hat sich mal einen coolen Namen
aber reserviert. Aber genau, endlich mal auch was mit einer Liechtenstein-Domain kommt. Also
ja, wichtig. Ganz wichtig daran. Eigentlich hätten die ja eine Emoji-Domain haben müssen. Amateure.
Ja, Domain, genau. Die haben
einmal mit Emoji-Profis.
Ja. Ja. Ich gehe so. Geh dann gleich mal auf meine tolle Domain, die ich mit LI habe.
Emoji. Lee.
Evely.
Hast du Ebli?
Ja, klar.
Evely.
Ebli. Ja, machen wir mal weiter, oder? Kommt sonst eh nichts mehr. Ja. Da euch letztes Mal Game of Thrones so extrem gefallen hat, euch zwei, gibt es jetzt dieses Mal was wirklich Tolles, das ist wirklich gut gemacht. Und zwar Game of Thrones im 90s-Style, also wie es auf VHS-Kassette aussehen würde. Ja. Ich muss nebenher noch kurz was anderes suchen, aber macht ihr mal weiter.
Mhm. Gut. Energiemessgerät?
Genau, ich habe tatsächlich dieses verlinkte Gerät jetzt nicht, aber das sah gut aus. Ich habe irgendwie ein anderes. Sieht quasi baugleich aus. Ich habe vor kurzem irgendwie eine kleinere Nachzahlung in Sachen Strom bekommen und bin jetzt plötzlich paranoid geworden und musste jetzt krampfhaft nachmessen, wie viel Strom irgendwie meine ganzen Elektrogeräte verbrauchen. Und deswegen habe ich dieses Teil mal wieder aus dem Keller geholt. Und jetzt weiß ich, wie viel meine Waschmaschine bei einem Waschgang in 30, 40 und 60 Grad verbraucht und was mein Kühlschrank an einem Tag verbraucht und so. Und ja. gerade für solche Dinge ist es gut, um auch mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wo man denn irgendwie so in Sachen einsparen kann und so mal einfach Geräte über eine definierte Zeit abzumessen.
Ja, ich habe das schon seit einer Weile und habe auch gemerkt, das bringt's echt. Also man schaltet, es reicht einfach schon, das einmal gemacht zu haben, um einen dann zu sensibilisieren dafür, dass man gewisse Dinge abschaltet, wenn man geht.
Genau, oder um einfach mal auch mal nachzumessen, zum Beispiel habe ich irgendwie rausgefunden, dass meine PlayStation 3 einen ziemlich hohen Standby-Stromverbrauch hat.
Ja, das hätte ich dir auch so sagen können.
Da muss ja die ganze Zeit das Blu-ray-Laufwerk rotieren.
Auf jeden Fall.
Das war einer der Sachen, warum ich mir keine
Ruhe habe. Oh, das Pad ist wieder weg.
Oh nö.
Bei mir geht's gerade noch.
Also okay, dann haben wir noch
Rain
Design Laptop Ständer.
Ja, genau, also das ist so das Standardteil, irgendwie jeder Mac User, den ich kenne, hat dieses Teil. Ich bin da irgendwie auch auf der Arbeit mit angefixt worden, weil ich den da auch eine Weile benutzt habe. Ist ein solider Laptop Ständer, der irgendwie aus Alu gefräst ist und irgendwie stabil ist und irgendwie nicht hässlich ist und deutlich besser funktioniert als mein alter. Ja,
krass.
Okay. Ist nicht billig, aber ist okay.
Tot.
Genau, und ich habe ja noch so einen zweiten Monitor hier rumstehen. Das ist ein Dell, der hat leider keinen HDMI-Port. Und ich hatte bis vor kurzem so einen komischen Third-Party-Mini-Display-Port auf DVI-Adapter. Und der hat sich jetzt so mit einem Kabelbruch verabschiedet. Deswegen habe ich mir da so ein Kabel besorgt, was das direkt macht. Und zwar ist das ein Mini-Display-Port auf Display-Port-Adapter, beziehungsweise ein Kabel. Weil mein Monitor, der kann zwar kein HDMI, aber DisplayPort,
ja.
Kostet wenig, tut, ist 2 Meter lang, ist nicht hässlich. Ich weiß nicht, ob vergoldete Kontakte irgendwas bringen, aber ist es mir egal, es tut. man muss nur aufpassen, ich habe bei der Amazon-Suche, habe ich hier noch Mini-DisplayPort auf DisplayPort-Adapter gesucht und dann hat mir Amazon irgendwie...
Nur Stecker gegeben.
Ne? Nee, Amazon hat mir tatsächlich ein Kabel vorgeschlagen, aber das war von Mini-Display-Port auf HDMI und ich hab die Beschreibung nicht mehr ordentlich gelesen und jetzt habe ich noch ein Mini-Display-Port auf HDMI-Kabel hier rumliegen. Für den Fall der Fälle.
Kann man immer brauchen.
Ja, ich hab letztens mal mein MacBook an den Fernseher angeschlossen, weil ich irgendwie mit einem Kumpel zusammen Hearthstone auf dem Fernseher spielen wollte.
Krass.
Jetzt habe ich ein Kabel dafür.
Krass.
Kein Airplay dafür benutzt.
Und eine App.
Map, nee. Ich habe noch kein Airplay-fähiges Device, weil mein XBMC, der kann ja irgendwie nur so Video streamen und so über Airplay, aber halt kein Bild.
Ach so, ich dachte gerade, du hast kein Apple TV dafür, oder?
Nee, ich habe kein Apple TV.
Okay, also, weil ich dachte, dein MacBook kannst du auf jeden Fall.
Ja, genau, aber ich habe halt kein Apple TV, der am Fernseher hängt. Ja. Und andere Geräte, ich glaube, es gibt noch irgendwie Third-Party-Geschichten, habe ich noch nicht ausprobiert.
Bei mir ist aber es genau andersrum. Ein MacBook kann es nicht und ich hätte ein Apple TV, aber.
Warum kann es dein MacBook nicht? Ist es zu alt?
Zu alt. Mitte 2010.
Aber mein, ich glaube, mein altes müsste das doch auch, ich weiß nicht.
Also, nee, stimmt, ich glaube, die eins später, die Generation, konnte es dann.
Ja, also mit meinem neuen, das ist ja irgendwie Mitte 2013. Nee, doch. Ich glaube Mitte 2013 oder Anfang 2014, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mit dem geht es. Mit dem alten habe ich es tatsächlich noch nicht ausprobiert, jetzt wo du sagst.
Ich guck gerade mal, was steht denn hier?
Was steht denn da? Was steht denn da?
Trollololo. Ah ja, hier spät 2013.
Spät.
Also Herbst 2013.
Spät wird's auch.
Ja,
spät wird's auch. Spät wird's auch. Bei diesem Emoji gibt es übrigens noch unendlich viele mit 2.
Echt? Ja, unendlich kann gar nicht sein.
Doch, weil du hast unendlich viel Platz in UTF-8, das wissen wir. Für, alles für Emojis.
Yeah.
Emoji. Also ich finde das Video auch tatsächlich lustig, wo dann diese beiden Briten erklären, dass es jetzt kein Scherz ist und dass sie die App tatsächlich bauen.
We're serious. Seriously.
Okay.
Ja, seriously.
Gut, dann noch Eis-Eis-Tonne.
Eis-Eis-Tonne, wer es noch nicht gesehen hat, das Beste, was das Spiel von Deutschland gegen hier Algerien überhaupt hervorgebracht hat. Das einzig Gute, was das Spiel von Deutschland gegen Algerien hervorgebracht hat. Was? Eis-Eis-Tonne?
Achso, also das Mertes-Acker-Video verdingst.
Genau. Also,
dass er gesagt hat, er legt
genau, sich also, ja, okay. Es gab ja das eine Interview mit Per Mertesacker nach dem Spiel, wo er einfach ein bisschen
gesagt, was sollen sie eigentlich von mir?
Angefressen reagiert hat, völlig zu Recht. Ja,
fickt euch Leute genauso.
Genau. Per Mertesacker ist ein deutscher Innenverteidiger.
Fußball-Dinge.
Fußball, der hat in England auch den Namen The German Wall.
Ja.
Mhm. Weil er so eine Wand ist.
Okay. Oder
so.
Oh Mann, so eine Wand.
Ja.
Und er hat gesagt, er geht jetzt, in seine eigene Tonne mit Blackjack und Nutten.
Ja, ne, okay, dann muss ich den Tweet auch noch kurz ausgraben, weil er hat dann halt irgendwie gemeint, so, ja, hier, ich gehe jetzt mal drei Tage in die Eistonne und dann hat er prompt irgendwie dann auch ein Foto da gepostet.
Hat er direkt mein Emoji von gepostet. Eis plus Tonne, Eistonne, bam.
Er war irgendwie angefressen. Das war irgendwie lustig.
Ich meine, dafür sind doch Emojis da.
Also, auch wenn man Fußball nicht mag.
Gibt es eigentlich animierte Emojis?
Oder animierte Emojis. Dafür
braucht schon gespeckt oder wie
dafür
das auch?
Braucht es eine komplett neue Generation Messenger für Fladi. Nee,
die musst du dann auch von einem Messenger in den anderen Messenger kopieren können.
Scheiß auf Text oder Chat oder sonst was. Ich will animierte Emojis.
Emojis.
Und die heißen dann auch Emojis. Die sind ja keine.
Ja.
Ja. Genau.
Schön.
Also, hätte ich gerne.
Machen wir bitte. Weiter.
Weiter ist nicht.
Weiter vorbei. Ist nicht.
Ich glaube, wir sind fertig.
Ja, mit den Nerven. Ihr müsst noch aus dem Chat meine Sachen reinmachen in das Pad. Dann geht das.
Chat, mach mal.
Chat. Eis-Eis-Tonne.
Sind wir durch, oder?
Mhm. Wie es funktioniert.
Ja, ich muss dem Leadname noch erklären, dass Fußball. Egal, ihr seid Schweizer, ich weiß, ihr habt kein SZ, aber das heißt nicht Fußball so geschrieben. Das ist mit SZ
Fußball
geschrieben. Fußball. Also da kann man leider nichts machen.
Fußball.
Selbst wenn der Blatter irgendwie komischer Schweizer, glaube ich, ist. Ich meine, ihr könnt ihn auch behalten. Aber Fußball schreibt man mit SZ. Was es ist, weiß ich auch nicht, aber da laufen irgendwie so Leute hinter so einem Ball. So ein Fußball halt. Genau. Where? Dann sind wir fertig?
Geil.
Durch für heute. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf.
Dinge. Habt Spaß.
Am Gerät.
Computers.
Macht's gut.
Lol.
Ill-trippen!
Seid nicht tot, das ist nicht gut.
Nee,
seid
weil
nicht.
Dann könnt ihr uns nicht mehr flattern. Genau. Wir brauchen eure Flatter. Und legt euch in die Eistonne. Legt euch in die Eistonne.
Lasst euch, nicht irgendwie
Tage
mobben. Lasst euch nicht mobben im Internet oder so. Ist auch nicht gut.
Ja. Und wenn, dann müsst ihr es akzeptieren.
Oder zurückklagen direkt.
Mobbt einfach zurück.
Lasst euch nicht von Facebook verarschen.
Ja, ist ja eh schon zu spät, 2 Jahre.
Also spätestens. Ist egal, die machen ja wahrscheinlich weiter, die verarschen ja wahrscheinlich ständig.
Die anderen Paper sind noch nicht raus, einfach. Ja.
Die sind jetzt noch. Könnt ihr euch gerade noch ein Profil bei Orkut klicken.
Geil. Wenn ihr jetzt noch dabei sein wollt, um dann abgeschaltet zu werden, habt ihr jetzt noch die Chance, quasi.
Pull the plug.
Ja, ich glaube ja, die haben dieses Orkut gemacht, weil jetzt Fußball-WM benutzen die Leute vielleicht noch Orkut und dann bekommen sie die Nachricht, ob du nicht Google Plus benutzen willst. Also, ja, wir haben noch 2 User mehr für Google Plus. Nice.
Das heißt ja, ob sie es benutzen wollen, die werden einfach rumkonvertiert.
Ja, natürlich, wenn du dich eingeloggt hast. So, boom, fuck. Scheiß Google Plus, was passiert?
Orkut heißt jetzt Google Plus.
Orkut Plus. Erst heißt es Orkut Plus, damit die Leute sich dran gewöhnen.
Und dann, bam. Dann machen sie es wie bei so einem
Google Orkut Plus.
Wie bei diesen Google, wie heißen sie nochmal, die Such Doodles, die bei den Google Doodles, wo sie dann die Buchstaben so langsam umtauschen.
So was passiert?
What happened?
Shit.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.